So, immer wieder schön, unsere Titelmusik, eingängig, yes. Und jeder weiß, was jetzt anschließend kommt, wenn man diese Musik gehört hat. Wobei
gute
ja manche
gute Laune kommt.
Gute Laune kommt, wobei ja manche sagen, die sei zu lang. Also das Intro sei ja viel zu lang.
Das Intro ist viel zu kurz.
Viel zu kurz.
Ich könnte diese Musik stundenlang hören. Ich finde das wirklich toll.
Ja, ich lass dir das Pfeil mal irgendwann zukommen, dann kannst du dir das ja mal
ich mache die 10-Stunden-Version.
Kannst du die 10-Stunden-Version machen, genau. So, heute ist von Leichnam hier in Bayern und ich glaube in etlichen anderen Bundesländern auch, aber teilweise wird heute auch hart gearbeitet. Wir haben uns jedoch heute die freie Zeit, oder wir nutzen heute jedenfalls die freie Zeit, um uns mal wieder zusammenzusetzen. Und mit mir im Studio ist wie immer der Andreas. Servus.
Grüß Gott.
Und dann haben wir heute noch jemand weiteren zu Gast, weil der Damian justamente im Urlaub gerade ist.
Zum wiederholten Mal, wie man sagen muss.
Richtig, genau. Also
der hat's gut.
Schwänzt ja schon das zweite Mal. Aber wir haben jemand anderen heute mit bei uns in der Runde und das ist niemand anderer als der Jörg Sahlmann. Servus, Jörg.
Ja, servus.
Jörg, nimmst du dein Mikro noch ein kleines bisschen an den...
Ich schiebe das näher an meine
Zähne. Ja, jetzt
Zähne.
Hört man nicht
wunderbar.
Gut, genau. Jetzt passt es wunderbar. Jörg Sahlmann braucht man, glaube ich, jetzt innerhalb unserer Hörerschaft vermutlich nicht großartig vorstellen. Wir kommen aber nachher noch ein bisschen auf dein Wirken in der Branche sozusagen zu sprechen. Und da kannst du ja auch mal ein bisschen deine Historie sozusagen erläutern. Ja, wir machen heute die Folge 27 und bedanken uns an der Stelle wie immer ganz herzlich bei Michael Schicko Schickram, der in seiner Funktion als Schattenredakteur wieder hervorragende Arbeit geleistet hat und uns hier in Google Doc schon einen ganz tollen Themenplan mal reingezirkelt hat. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie breit doch der Michael Schickram die ganze Branche sozusagen sieht und welche Themen er alle für interessant findet. Also da sind viele Sachen mit dabei, wo ich jetzt sage, ja, also da muss man sich doch ein bisschen umsehen, um auf die Sachen zu kommen. Das macht er wirklich ganz hervorragend. Und wir werden uns da natürlich auch die wichtigsten Sachen rauspicken. Und die Arbeit, die er dort leistet, ist wirklich so gut, dass ich dort meistens nur noch, oder wir relativ wenig nur noch zu ergänzen haben.
Ja.
Also die wichtigsten Themen,
das stimmt.
Die bringt er da schon wirklich ganz gut.
Erstaunlich für jemanden, der schwerpunktmäßig HP macht und eigentlich nichts anderes als HP. Oder wirklich. Wenig anderes als HP,
ja.
Wie breit er doch auf den Markt schaut.
Ja, absolut. Also, vor allen Dingen finde ich es halt echt gut, dass er auch einer ist, ich meine, der jetzt hier dieses Systemhaus hat, sich aber wirklich für diesen ganzen Markt und diese Branche auch interessiert. Ne? Also den interessiert da schon, was passiert da, was geht da vor sich?
Ja, selbst so Dinge wie was passiert online mit Sachen, die ja relativ weit weg sind von der IT oder was passiert im Spielemarkt. Also, ja.
Ist er auch immer mit voll dabei.
Andreas, aber ich finde das ja richtig. Also muss ich an dieser Stelle mal einschieben. Ich finde das richtig, so breit auf den Markt zu schauen. Man muss doch wissen, was in der Welt vor sich geht. Auf jeden Fall in der näheren, uns umgebenden Branchenwelt.
Ja.
Also was mir immer so ganz...
Man könnte sozusagen auch sagen, wer nicht Channelcast hört, der steht auch keine Tagesschau.
So ähnlich ist das. Also für die IT bis jetzt, ja. Ja, ist so.
Informierst du dich auch täglich im Web irgendwie so ein bisschen über was läuft? Hast du irgendwelche Dienste, die du ab und zu mal ansteuerst? Oder wie machst du das? Wie kriegst du deine Informationen?
Also mein Newsfeed beginnt morgens im Badezimmer mit spiegel.de und dann läuft der Heise, Golem, Mac Rumors, Mac News, Mac Tech News.
Okay.
Das feedet so alles direkt in mein Hirn.
Okay, also du bist dann offensichtlich auch ein Anhänger von RSS-Feeds.
Ja,
ich auch.
Also ich muss natürlich sagen, ich lese auch Channel Partner und CRN.de.
Okay, so. Sehr gut. Na, das ist doch prima. Ja, für alle, die neu sind, wie immer an dieser Stelle herzlich willkommen bei uns. Ihr könnt noch 26 Folgen zurückhören über die letzten 2 Jahre. Was gibt's noch zu berichten? Wir haben das Blog neu aufgesetzt, das ist jetzt ein bisschen hübscher geworden.
Ist sehr schön geworden, Christian.
Ein bisschen aufgeräumter, da musste man einfach mal wieder mit der Machete durchgehen. Bin noch nicht ganz fertig, aber das sind vorwiegend noch Sachen im Backend, die es dann noch zu leisten gibt, aber es wird allmählich. Ja, ich finde es auch ganz gut geworden, das stimmt schon. Andreas, haben wir Posteingang zufällig?
Posteingang haben wir diesmal keinen.
Posteingang haben wir diesmal keinen.
Bei mir, das ist vielleicht bei Damian, aber ich glaube...
Nee, normalerweise kommt das Zeug mittlerweile zu mir.
Ah, okay.
Weil der Postbote immer so Angst hat vor seinem Hund. Und da schon öfter dann Pakete nicht abgegeben wurden. So, heute trinken wir wieder Club Mate, oder?
Genau.
Ich muss mal meine mal aufmachen. Ja, kennst du Club Mate?
Ich war ja schon mal bei
Ach, du warst ja schon mal zu Gast im Hintergrund.
Da habe ich es mir so reingeknallt.
Genau. So. Super. Sehr lecker. Ja, stimmt, du warst schon mal zu Gast hier, allerdings als stiller Zuhörer im Hintergrund. Und das, was du damals gemacht hast, ist ja auch nie richtig öffentlich erschienen. Der Jörg Salmann ist, ich würde sagen, ist eine Passion von dir, das Thema Video und Video aufzeichnen. Und da aber nicht irgendwie nur Kindergeburtstag, sondern der Jörg, der macht es dann schon immer gleich profimäßig, was ich gut finde. Also der ist da wirklich ein Nerd. Hat da eine super Ausstattung dabei gehabt und wollte hier auch mal ein bisschen rumexperimentieren und uns mal filmen beim Podcast. Ne? Und dann ist er da rumgerannt mit seinen ganzen Kameras.
Ich habe jetzt eine Woche in der Türkei Unterwasserfilme von meinen Kindern gemacht und habe die Sony-Kamera auch geschrottet dabei.
Ja, okay. Ja, und dann hat der Jörg das mal alles zusammengeschnitten. Den Film gibt's auch. Vielleicht zeigen wir den
jetzt einfach
mal. Irgendwie.
Ich fand den auch gut.
Ja. Ja, es gibt noch mehr Content, aber
die Beleuchtung war nicht richtig.
Irgendwo musst du ja auch mal ein bisschen rumnörgeln an mir, Andreas. Das ist absolut okay. Aber ich denke, wir werden noch mal einen Versuch unternehmen.
Du hattest an meiner Lampe hier rumgenörgelt. So fing das nämlich an. Also sie ist auch für Aufnahmen nicht wirklich geeignet.
Also vom Licht her.
Vom Licht her.
Wir machen das nochmal.
Ich wollte gar nicht rumnörgeln. Ich fand das cool. Das Licht war nicht optimal. Das hattest du aber festgestellt.
Ja, geplant war ja ursprünglich mal, dass wir mal eine Dokumentation machen.
Genau. Content ist denkbar, ist ausführlich oder ausreichend vorhanden, dass wir nochmal so ein Making-of machen können, dass wir dann auf Channelcast die
hier mal veröffentlichen. Ja, das ist doch klasse.
Das ist ja immer das Thema, ist ja nicht die Bildrechte übertrage ich ja an euch, aber das Audio-Thema, irgendwelche GEMAs, die dann kommen und sagen, zahlen Sie bitte jetzt, ja.
Für die Musik.
Ja,
das ist Musik haben wir ja, also wir lassen dauernd nur unser Thema rauf und runter dudeln. Okay. Nein, das geht natürlich auch nicht. Aber ich hätte noch ein bisschen was. Pass mal auf, ich spiele mal ein. Findest du das? Das knallt doch rein, oder? Jetzt wird gleich gut.
Schnelle Schnitte?
Ja, da kannst du schnell Schnitt machen. Aber da ist so richtig, richtig schöner Bass dahinter. Also das finde ich zum Beispiel nicht schlecht. So, halt mal wieder an. Oder dann das vielleicht. So. Das ist auch schön.
Das heroisiert die ganze Geschichte gebührend.
Das wird unserer Sache gerecht, würde ich sagen.
Ja.
Dann. Übrigens ein alter russischer Marsch. Also,
ich das wusste ist gerade nicht, dass du dich für Marschmusik interessierst.
Nein, das ist tatsächlich ein geklautes Intro eines anderen Podcasts, den ich an dieser Stelle auch gerne mal empfehle. Der heißt Alternativlos und wird gemacht von dem Frank Rieger und dem Fefe. Beide bekannt so aus dem Umfeld des CCC. Also und der Frank Rieger ist da, glaube ich, im Vorstand auch mit drin. Und die haben unlängst die ganz neue Folge, die rausgebracht haben, die machen sie zusammen mit dem Frank Schirmacher und da geht es so ein bisschen um das Thema, wie Egoismus heute die Wirtschaft sozusagen bestimmt und was es da für Parallelen auch zur Spieltheorie gibt und. Ein hochinteressanter, leicht komplexer Podcast, aber wunderschön anzuhören. Also mit dem Schirmacher von der FAZ, ja. Und ganz tolle Hintergrundinformationen. Wie gesagt, ist schon teilweise ein bisschen schwierig zu folgen, aber ein komplexer Sachverhalt, sagen wir es mal so. Und Schirmacher ist ja jetzt auch nicht jemand, der sich ganz leicht immer ausdrückt, irgendwie so ganz leicht verständlich.
Nein.
Nee, tut er nicht.
Aber die Jungs haben 29 Folgen schon produziert. Ja. Da müsste man ein bisschen Gas geben. Ne?
müssen wir mal irgendwie eine Doppelnummer einschieben.
Ja, wir haben letztes Jahr gleich versucht, noch einen zusätzlichen Monat ins Jahr einzufügen.
Ist uns aber nicht geglückt.
Nee, nicht wirklich.
So, gut, dann gehen wir mal in Medias Res. Wir haben eine Unzahl an Personalmeldungen dieses Mal.
Ja.
Ich denke, die werden wir alle nicht en Detail durchsprechen, aber die wichtigsten zumindest mal ansprechen. Da hätte ich auch gesagt, fangen wir mal mit einer Meldung an, über die wir in den letzten Folgen auch schon etliche Male gesprochen haben, aber natürlich zu keinem Ergebnis gekommen sind, weil wir immer nur rumspekuliert haben. Aber wir jetzt zumindest im Nachhinein feststellen können, dass unsere Anfangsspekulation durchaus richtig war.
Wir haben immer spekuliert, sie wird's oder sie wird's nicht.
Genau. Also wir hatten zwei Alternativen, nämlich das eine war Dell oder EMC.
Und wir sprechen
Doris von
Albitz.
Von Doris Albitz, die
natürlich
von der IBM vor einiger Zeit ja weggegangen ist, dann eine Zeit lang quasi untergetaucht ist, sie war auch nicht zu erreichen für niemanden. Und sie wird jetzt Deutschlandchefin von Dell. Und was mich da an der Meldung noch ein bisschen, na, ich will jetzt nicht sagen gewundert hat, aber was ich zumindest auffällig finde, ist, dass ja alle anderen Deutschland-Geschäftsführer ja trotzdem in Amt und Würden bleiben. Ne? Sie kommt da zusätzlich, sie löst ja niemanden ab, sondern alle anderen bleiben ja auch an Bord. Also gibt es ja noch den den Jürgen Renz beispielsweise, der ist ja einer der Geschäftsführer. Ist der nicht auf der Mehrebene? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist für das, du musst mal dein Mikro da. Das Mikro ist so jetzt gebaut, besser? Ist so gebaut, dass da eine Kugel dran ist. Und diese Kugel, die sollte so
echt
an deinem Mundwinkel sitzen. Also wenn du diese vom Kinn hast, nutzt es immer wenig.
Jetzt.
Siehst du. Genau. Ja. Also alle anderen sind ja hier noch an Bord. Also da bin ich mal gespannt, ob die sich wirklich so viele Geschäftsführer da auch leisten wollen auf Dauer. Aber bisher,
Sag mal, warst du nicht mal bei Dell?
Ja, zu meiner Zeit, als ich bei Dell war, war der Matthias Schädel.
Da war Matthias Schädel Geschäftsführer.
War Fred Seibe Mitglied der Geschäftsleitung. Dann kam die Dorothee Stolzenberg.
Richtig.
Ja. Und der,
die dann später zu Microsoft ging.
Genau, und der Oliver Kaiser war ja auch dann bei Dell.
Der Oliver Kaiser war auch bei Dell?
Ja, der folgte mir bei Dell. Mhm. Und ist dann von Dell zu Avaya.
Und ist von Dell dann zu Avaya. Und von Avaya zu
VMware.
Zu VMware.
Ja, zu Activis.
Nee, zu Activis. Und dann von also Activis zu VMware. Da sitzt er auch heute noch.
Gehe ich mal schwer davon aus.
Bei VMware, der ist ja noch nicht so lang.
Ja, seit letzten Herbst. September, glaube ich.
Seit letzten Jahres, Herbst. Ne? So. Aber Christian, du hast schon recht. Geschäftsführer eingetragen bei Dell, Barbara Wittmann, Jürgen Renz und Marc Möbius, den ich nicht kenne.
Den kenne ich auch nicht, ne? Wahrscheinlich CFO oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Sowas in der Richtung.
Und Doris Albitz noch nicht eingetragen, das bedeutet nichts.
Genau.
Aber ich finde das schon erstaunlich, dass jetzt wirklich zu Dell geht.
Ja.
Weil ich weiß nicht, ob der Job jetzt so viel besser ist als der bei IBM. Schwierige Frage.
Ja, aber der Jürgen Renz war doch auch früher bei IBM und ist dann zu Dell gegangen.
Stimmt, ja.
Das war auch so ein Karrierepfad. Ne?
Ja, aber Jürgen Renz hatte ja noch Bechtle in der Mitte.
Der hat noch Bechtle
mitgenommen.
Das hat ihm aber gar nicht gut getan. Oder beiden nicht gut getan. Da war er nur relativ kurz.
Da war er sehr kurz.
Da war er relativ kurz. Aber das ist ja
oft hatte das alte der, Spiel. Er hatte wenn, nach der IBM so eine Orientierungszeit.
Wenn einer aus der Industrie zum Handel geht, das geht oft auch schief. Ja, dann wünschen wir der Doris Albitz jedenfalls einen guten Start und ein glückliches Händchen in ihrer neuen Funktion als Vice President Germany. Und wie gesagt, sie wird hier dann das Deutschlandgeschäft verantworten. Sicherlich eine nicht ganz einfache Aufgabe.
Nee, das stimmt.
So,
obwohl in der Dell-Geschäftsleitung schon seit etlicher Zeit wirklich eine Kontinuität ist, die es früher nicht gegeben hat.
Ja, das stimmt.
Früher ist das sehr viel rapider gegangen, die Wechsel.
Naja.
Ja, doch, kann man schon sagen.
Wenn man mal, der Berg war doch da auch mal. Der war auch ziemlich lange dabei, ne?
Der war
auch
im Geschäftsführer.
Doch.
Ich glaube nicht.
Glaubst du nicht? Meinst du, er war nur...
Nee, der war nicht Geschäftsführer, der war...
Irgendwo im Vertrieb?
Der war ganz am Anfang seiner Karriere. Ja. Der war, als ich den kennengelernt habe, war der, glaube ich, Produktmanager, Notebook oder sowas bei Dell.
Ach so.
Und er war dann Bereichsleiter fürs Servergeschäft, glaube ich, anschließend bei Fujitsu.
Okay.
Irgendwie so.
Gut.
Unter Winfried Hoffmann damals übrigens. Oh Gott.
Ja. Das stimmt.
So, echt, was Zeiten, was Geschichten.
Der Christian Nern ist auch wieder aufgetaucht, nachdem er nicht mehr bei Microsoft ist. Der ist gewechselt zur Concur, ein Unternehmen, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Kannte das irgendjemand, Concur?
Ich kannte sie nicht.
Ich auch nicht, nie gehört.
Auch nie gehört.
Ich habe mir das mal angeschaut, die machen doch so Reisekostenabrechnungen externe.
Ja, genau.
Und jetzt warte mal schauen, ob das wirklich diese waren, die ich mir angeschaut habe.
Großer Microsoft-Partner, ne?
Die sind, Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe es mir nämlich angeschaut. Ich glaube, amerikanische Firma, börsennotiert. Zurzeit sehr, sehr expansiv unterwegs. Mhm. Haben gerade eine relativ große Anleihe begeben und investieren im Moment und expandieren vor allem international sehr, sehr stark.
Ja. Also er ist dort jedenfalls Managing Director und Vice President für die deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Österreich und Teile der Schweiz. Und verantwortet dort sozusagen den kompletten Endkundenvertrieb und auch das Business Development sowie den technischen Pre-Sales und auch das Marketing, also so ein Allrounder, in einer Allrounder-Funktion sozusagen. Ja, also Christian Herrn ist sozusagen auch wieder in der Branche aufgetaucht. Du kennst ja den Christian Herrn schon länger, Jörg, ne?
Der ist aus alten Microsoft-Zeiten.
Alten Microsoft-Zeiten, genau.
Wir haben auch letztes Jahr eine Floßfahrt zusammen gemacht, was sehr erheiternd war.
Die berühmte Floßfahrt von Wolfratshausen nach
genau die.
An den Flaucher.
Genau. Ja. Gegen deinen Willen bekommst du nur Bier.
Ja, du muss man mögen, sowas, ne?
Ja, manchmal bekommst du gegen deinen Willen auch einen Schnaps.
Ja, das bin ich ja überhaupt nicht dafür zu haben.
Für den Schnaps oder fürs Bier.
Also ich habe einmal
Floß.
Also ich muss sagen, ich finde Floßfahren sensationell.
Ja.
Jedes Mal, wenn ich so eine Floßfahrt mache, dann kommt irgendwann dieser Punkt. Am Anfang hältst du das immer für völlig absurd. Dann denkst du mal, was mache ich hier eigentlich? Es ist total früh. Das geht ja irgendwie morgens um 9 ist ja Abfahrt oder was?
Ja.
Es ist total früh. Meistens ist es saukalt. Und die Male, wo ich Floß gefahren bin, hat's meistens noch morgens geregnet, wie blöd. Mhm. Da kommt so eine blöde Plastikplane, ja, über das Floß. Und an dieser Stelle, wo du losfährst, sieht's ja aus wie auf einer Baustelle.
Ja.
Das ist ja super trist mit so einer blöden Bude, wo es für 5 Mark so einen blöden Plastikbecher Kaffee gibt.
Mhm. Ja.
Und so nach 20 Minuten Floß, dann geht irgendwann die Musik los, dann denkst du, oh scheiße, die Musik. Nee. Und irgendwann kippt das so und dann denkst du, wenn die Musik nämlich die erste Pause macht, denkst du, wieso spielen die jetzt nicht?
Ich zeig euch danach mal ein Video zu unserer Floßfahrt.
Ich tue nichts anderes mehr. Ich finde das sensationell. Ah.
Also ich bin da einmal mitgefahren und du bist ja da den ganzen Tag im Prinzip unterwegs, bist ja dann irgendwann Nachmittag dann, glaube ich,
vier oder fünf bist du
an der Floßlände, oder am Flaucher nennt man das dann, in an der Isar unten. Und ich fand schon echt arg lang. Also und es wird eigentlich nur getrunken und gegessen.
Ne? Ja, so ungefähr das ist
Wesentliche.
Das. Also wir sind letztes Musik Jahr nach hören. Dieser Floßfahrt dann noch auf eine NetApp-Veranstaltung gegangen.
Ja.
Die war zum Glück im Zuzis, also nicht so weit weg.
Und,
wir haben nur die Biermarke gewechselt.
Also. Oh Gott.
Sehr gut. Ja, was haben wir noch an Personalien? Der Holger Suhl ist neuer Chef bei Kaspersky und verantwortet dort auch die sogenannte Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Das wäre auf alle Fälle zu nennen. Dann einer, der wieder aufgetaucht ist nach seinem Abgang bei Also Actebis bzw. bei Also bzw. NT Plus, wenn man es genau nimmt, nämlich genau. Der Steffen Ebner. Der ist Richtung Sachsen abgedüst und arbeitet dort jetzt bei der Comsa.
Wobei der Steffen ausgerechnet zur Comsa von der NT Plus, fand ich schon wirklich einen harten Schritt. Und das Interessante ist wohl...
Ja, selbe Branche.
Es ist selber Markt.
Identische Branche, identischer Markt.
Kennt sich aus.
Also.
Und das Interessante ist, es gibt jetzt inzwischen eine Comsa, ich glaube West heißt die, die der Steffen macht. Das heißt, der ist gar nicht
nach Sachsen,
sondern der bleibt anscheinend in, ich weiß nicht, ob er in Osnabrück bleibt, oder wohnt er in Dortmund, oder ob er jetzt in Dortmund ist. Auf jeden Fall macht er da dann die Comsa West auf.
Mhm.
Also schon wirklich ein interessanter Schritt. Ich habe überlegt, was macht der wohl? Wo geht der hin? Zur Telekom vielleicht oder was? Weil er da recht gut vernetzt ist. Und dazu kommen sie auch interessant.
Mhm.
Doch, durchaus.
Sehr gut. Ja, dann einer, der auch wieder jetzt in einem größeren Unternehmen tätig ist, nämlich der Stefan Tiefenthal. Viele kennen ihn ja noch aus seiner Zeit bei LG. Dort ist er dann raus. Mit ihm dann peu à peu noch viele, viele andere. Ich glaube, da war am Schluss kaum noch einer da.
Ja, die haben komplett gewechselt.
Da war er komplett gewechselt. Es fing ja an mit
Uli Kemp.
Mit Uli Kemp, genau. Und dann zur PHP gingen dann jedenfalls alle aus dem Management sozusagen auch raus. Unter anderem eben auch Stefan Tiefenthal. Ja, der Stefan war dann eine Zeit lang tätig für, oder mitunter tätig, glaube ich, für die Cittadino.
Ja. Ja.
Die Cittadino macht Digital Signage.
Genau, da hat er den Channel-Vertrieb aufgebaut. Da
hat er den Channel-Vertrieb aufgebaut und unter anderem dann auch für gesorgt, dass die also die Cittadino ins Portfolio mit aufgenommen hat. Genau,
und die Ingram.
Die haben Ingram dann
später. Zwei Distributoren da aufgenommen. Richtig,
genau. Dann war er zuletzt tätig für im Monitorbereich.
Für Philips.
Ne?
Genau.
Und jetzt hat er bei Acer angeheuert.
Also diese Monitorkiste war nichts für ihn.
Das war nichts für ihn.
Also aber auch da siehst du es ja. Ich meine, er kam ja von Fujitsu Siemens damals
ja,
noch.
Yes.
Und dann ist dieser Abstecher so Richtung LG gegangen. So Displays, Kühlschränke, Öltanker.
Ja.
Dann nur Displays und Digital Signage. Und jetzt halt, ich sag mal, für mich, ich kenne den Stefan ja aus seiner Systemhauszeit, so dann wieder klar zurück zu irgendeinem Blechbieger, der da irgendwelche CPUs reinsteckt. Ja. Glaube ich, das passt auch einfach besser zu ihm.
Ja, das macht schon mehr Sinn. Und er soll ja anschieben, dass das Businessgeschäft,
genau, der wird zuständig sein, dass das
B2B-Geschäft haben, ja, in Deutschland.
Das B2B-Geschäft und im Zuge dessen ist der Mirko Krebs befördert worden und der wird sich zukünftig auf Europaebene dann um das komplette Geschäftskundensegment kümmern, was sicherlich auch notwendig ist. Acer versucht ja immer noch europaweit mal eine einheitliche Struktur hinzubekommen und so dass ihre ganzen Services und so weiter auch mal europaweit wirklich richtig anbieten können. Da scheint es nach wie vor noch nicht alles im Lot zu sein.
Ja, da haben sie ja auch da ist der Ingo Gassmann ja auch hingewechselt nach Acer Europa aus seiner HP-Karriere dann auch zur Acer, also das ist vielleicht auch so ein Karrierepfad, den man mal beobachten sollte. Ja. Und dann kriegt er jetzt den Mirko als Kollegen.
Da haben wir ja schon, heute haben wir ja den Titel für die heutige Sendung schon, Karrierepfade. Ja, das passt doch irgendwie.
Ich bin mal gespannt, wie Acer das hinkriegt. Ich habe mir die Acer-Zahlen ja mal angeschaut. Mhm. Hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, dass ich mir die anschauen wollte.
Mhm. Ja.
Die sind ja echt gar nicht so lustig. Also Acer hat letztes Quartal relativ hohen Verlust gemacht. Jetzt sind sie Break-Even rausgekommen, den setzt natürlich die Schwäche im PC-Markt erheblich zu.
Ja.
Im Unternehmensmarkt, gerade mit so Infrastrukturprodukten, sind sie noch nicht richtig in die Gänge gekommen.
Ja, gibt's auch relativ wenig, ehrlich gesagt.
Ja. Und es passt anscheinend auch das Supply Chain-Modell nicht so richtig. Also bei Acer anscheinend, wo ich ein bisschen überrascht war, anscheinend immer noch nach altem Motto verfährt, wir produzieren mal ganz viel, das packen wir dann aufs Schiff
und dann stellen
während
wir das
Schiff unterwegs ist, läuft die deutsche Truppe raus und verkauft das alles und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und das ist ja ein Modell, was jetzt nicht mehr sonderlich aktuell ist. Man will in Europa fertigen lassen, habe ich mir sagen lassen, bei der Foxconn in Tschechien. Ob das schon der Fall ist, weiß ich nicht. Aber angeblich auch wieder nach demselben Modell. Das heißt, ihr baut mal und der einzige Unterschied ist, die Ware ist dann nicht mehr auf dem Schiff unterwegs. Das heißt,
man hat schneller
Zeit zum Verkaufen. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen böse. Aber wir müssen das wirklich beobachten. Und ich bin sehr gespannt, welche Akzente der Stefan da setzt.
Ja.
Weil der ist ja jemand, der sehr strukturiert unterwegs ist und der die Anforderungen der Systemhäuser doch sehr genau kennt. Mhm. Ja gut, der macht das Geschäft ja schon ewig lang.
Mhm.
Dem muss man da gar nichts erzählen.
Mhm.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, was haben wir noch an Personalien? Die nachzuschieben wäre vielleicht noch die Tanja Bartsch, kennt vielleicht der ein oder andere, von Brocade kommend, geht zu Colt Telekom und soll dort eben auch das indirekte Geschäft weiter ausbauen. Die Colt tut sich da auch extrem schwer in diesem Bereich. Also ich weiß, vor, glaube ich, 5 Jahre schon, war die Colt Telekom mal auf dem Systemhauskongress und hat sich da mal präsentiert. Und das war so die Zeit, als dieses Thema Cloud so langsam hochging und Managed Services so langsam spruchreif wurde. Und da haben sie als Telekommunikationsdiensteanbieter im Prinzip natürlich auch versucht, gleich mal einen Fuß in die Tür zu bekommen und haben dort jede Menge Infrastruktur aufgebaut und hatten jetzt natürlich nicht unbedingt die passende Klientel dazu, sprich Systemhäuser, die Lösungen dann auch an den Endkunden bringen. und hatten damals versucht, Systemhäuser für sich zu gewinnen. Ich glaube, das ist sehr schleppend und sehr zäh gegangen. Kommen halt doch einfach aus einer anderen Branche heraus, also aus der TK-Schiene direkt heraus. Und haben jetzt eben, oder denke ich, werden jetzt nochmal einen Anlauf nehmen mit der Tanja Bartsch, die sich ja da bei Brocade, was das Partnergeschäft anbelangt, doch gut auskennt, werden sie dann nochmal einen neuen Anlauf machen. So, was haben wir noch draufstehen? Ja, jede Menge, ne?
Wir haben jede Menge.
Sehen, das haben wir, das haben wir, das wir haben wir.
was wir gerade mal notieren können.
Ja.
Wo es, glaube ich, ganz interessant wird, mal zu beobachten, was passiert. Bei Acronis hat es in den USA einen Wechsel gegeben, und zwar den CEO. Mhm. Die hatten den Alex Pinchev heißt der, hatten die als CEO, den hatten sie nicht mal ganz furchtbar lang, der kam von Red Hat. Mhm. Der war bei Red Hat unwahrscheinlich erfolgreich, der hat Red Hat groß gemacht. Ich habe den getroffen auf der 10-Jahr-Feier, die neulich in München war. Der ist also da gewesen, hat eine Ansprache gehalten, war ganz interessant. Die Aufgabenstellung von ihm war, Acronis stärker im B2B-Geschäft zu verankern. Das heißt, so ein bisschen was neben das Backup noch, also neben das Backup-Geschäft, was bei denen ja den Großteil des Umsatzes macht, aufzustellen und das dann bekannter zu machen. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen, der sah gar nicht so aus, als würde er da aufhören wollen. Der hat's aber anscheinend, dem Board die Brocken beim Lachsen. So.
Ja, der hat wahrscheinlich dem Board
vor die Füße geworfen. Und jetzt ist der Unternehmensgründer wieder zurück, was auch recht interessant ist.
Ein Russe, ne?
Ein Russe, das ist ja eine
russisches
Unternehmen.
Ne? Gehört da nicht Parallels auch irgendwie mit dazu, zu diesem Konglomerat?
Der Belousov ist auch bei Parallels, ich glaube im Vorstand oder was, oder im Aufsichtsrat.
Ja. Ja, Acronis habe ich wenig auf dem Radar, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein,
wir Apple-User brauchen auch.
Brauchen das nicht. Acronis, wir haben unsere Time Machine. So,
jetzt wollte ich nachher, nutzt ihr Time Machine?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Ich nutze das auch, es ist grauenhaft.
Es ist furchtbar einfach und furchtbar simpel und ich bin total happy.
Genau, und immer wenn ich einen Text schreiben will und Time Machine springt an, geht sonst gar nichts mehr.
Machst du es übers WLAN?
Time Machine lokal und Crash Plan in die Cloud.
Oh,
ja. Also doppelt hält besser.
Aha.
Ja, mit den, die Gefahr, dass der Mac irgendwann mal verloren geht, ne, dass dann die Recovery dauert, geh in den Apple Store, kauf einen neuen, restore eine Stunde.
Ja. Ja, das stimmt schon.
Nee, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Bloß Time Machine, ich finde das so ressourcenfressend, ich finde das absolut grauenhaft.
Du hast doch auch, das sieht auch nach Quad-Core aus, was du da hast, oder? Da ist doch Leistung satt.
Jetzt vergiss es. Time Machine braucht das alles. Es ist wirklich bitter.
Machst du es über WLAN oder hast du fest verkabelt dann?
Das ist egal. Also ich habe das schon über WLAN gemacht, fest verkabelt, gibt keinen Unterschied.
Kein Unterschied.
Kein Unterschied. Es ist nicht die Übertragung. Es ist nicht die Datenübertragung, sondern es ist.
Also ich habe mit Sicherheit, ein älteres Modell wie du, würde ich sagen. Noch nicht ganz so leistungsstark, aber ich habe da seltsamerweise überhaupt keine Performance-Probleme. Aber ich musste unlängst, vor einem Vierteljahr oder sowas, als ich hier umgebaut habe und eine SSD eingebaut habe, das System nochmal neu aufsetzen. Mhm. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach super mit dieser Time-Maschine. Du spielst dann einfach, du fährst das Betriebssystem hoch, gehst auf den Migrationsassistenten, der fragt dich, willst du Time-Maschine-Backup einspielen? Sagst du ja. 20 Minuten ist das Ding drauf, du startest den Rechner und es sieht genau so aus, wie du das Ding verlassen hast.
Ja,
inklusive so der schon geöffneten Fenster. Ne? Also es ist also echt alles drin, WLAN, Passworte, alles. Da muss ich um nichts kümmern, aber ich finde es schon gut. Insofern Acronis, kann man machen.
Dieser Daseinsberechtigung von Acronis ist deswegen noch nicht ad absurdum geführt.
Weil Apple die Zeitmaschine erfunden hat. Stimmt. Also mir hat neulich eine Acronis Start-CD wirklich, wirklich massiv Daten gerettet. Auf ein Notebook, auf dem die Festplatte nicht mehr reagiert hat.
Ja.
Und das Acronis hat die Daten runtergekriegt. War völlig erstaunt.
Ja, ja.
Also nicht zu unterschätzen.
Ich glaube, das ist ja auch eine durchaus häufig verkaufte Lösung des Acronis. Ist ja da schon relativ
bekannt. Weißt du, was der Vorteil der Acronis-Lösung ist? Man braucht keine Windows-Start-CD. Das ersetzt die. Das hat so einen eigenen Starter drin, so ein eigenes Betriebssystem, was das hochfährt. Mhm. Ey, das ist echt gut. hab's benutzt.
Mal schauen, ob ich niemals damit in Berührung kommen werde.
Ich vermute Na, ich bin eher, mal gespannt.
Vermute eher nicht. Markus Hollerbaum und der Thomas Kersting sind bei Kyocera gelandet, haben wir als nächstes aufgeschrieben. Markus Hollerbaum von der Also kommend und der Thomas Kersting von Rico kommend. So, dann haben wir bei Pilot einen neuen Vertriebsleiter, das ist der Christian Haag. Kannte den jemand vorher? Mir hatte der auch nichts gesagt.
Ich auch noch nicht.
Ich auch noch nicht.
Habe ich mir auch angeschaut, aber...
Hat auch der Schattenredakteur Schickau aufgeschrieben hier. Jetzt geht's Telefon los. Oder? War es deins?
Das war meins,
das tatsächlich. War ja, wilde Musik, muss ich sagen.
Das ist die Musik von Bomberman von Super Nintendo.
Das ist auch mein Lieblingsspiel.
Ein 8-Bit-Groupie hier.
Das ist auch was für Insider,
ich,
oder?
Ich liebe das. Ich kann das nur empfehlen.
Ja. Ja, dann gibt es noch einige Personalien aus dem Hause Sievert und Kau.
Haben die nicht so eine Truppe von der BKOM abgeworben,
genau.
Abgezogen, wie
genau.
auch immer?
Genau,
die Kölner unter sich.
Vier neue Vertriebsmitarbeiter eingestellt. Vivian Gunda, den Mike von der Heide, Gianluca Garozzo und Kai Lussoff. Und ich glaube, entweder alle oder zumindest ein Teil davon kommt von der BKOM.
Von der BKOM, ne? Gell? Ja. Allesamt von BKOM.
Allesamt von BKOM, ja. Ja.
Ja, das übliche Spiel.
Das übliche Spiel, würde ich jetzt auch sagen, ja. Das bietet sich da natürlich an, da mal ein paar Vertriebsmitarbeiter an Land zu holen. Was wir das letzte Mal tatsächlich vergessen hatten zu erwähnen, ist Carlo Wolf, der ehemalige Cisco-Chef hier für Deutschland, der ist zu Allied Telesys gegangen. Dann haben wir noch einen Wechsel bei dem Erfolgsunternehmen BlackBerry. Dort gab es einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Neuer Managing Director ist der Markus Müller. Der hat bisher die Unternehmenskunden auf Europaebene betreut und sein Vorgänger, der hieß, wie hieß denn der nochmal?
Ketten? Kannst du nicht sagen, ich weiß es nicht.
Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Ja, der ist jedenfalls nicht mehr mit dabei. Dann eine im Channel durchaus bekannte Person, die Claudia Preis. Das hast, glaube ich, du eingetragen, Andreas, oder?
Yes, yes.
Ist Channel-Verantwortliche bei Delta Power Solutions.
Ja, bei Delta Power Solutions.
Auch ein Unternehmen, das ich überhaupt nicht kenne.
Ich kannte das bisher vom Namen, ist ein chinesisches Unternehmen, taiwanesisches Unternehmen, ist ein relativ großer Konzern, der so in Sachen Stromversorgung alles möglich hat. Das sind ja immer so große Unternehmen, so Schneider, die ganz groß sind oder Siemens oder sowas.
Ja.
Und die haben auch, also die Deltas haben auch eine Abteilung, die USVen macht. Und in der Abteilung kümmert sich die Claudia um Channel Marketing. Aufgabenstellung, habe neulich mit ihr mal telefoniert, Aufgabenstellung, Delta Power Solutions hat tolle Produkte, aber irgendwie kennt das kein Mensch. Und das ist doch irgendwie schade drum. Ich sitze im Schwarzwald.
Okay. Ja, dann viel genau. Spaß bei der neuen Aufgabe. Dann haben wir noch den Joachim Kürten.
Genau, Joachim Kürten war ganz früher mal bei der Actebis und hat da Vertrieb und Marketing gemacht. Die letzte größere Station, die er hatte, war bei Logitech, da war er auf EMEA-Ebene, ist bei Logitech raus seit letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr Sommer, und ist jetzt bei Taskforce angefangen, das ist so eine Interimsmanager Agentur. Das sind 36 Leute, die zum Teil aus der IT kommen, der Klaus Schlichterle ist da auch drin.
Ach schon.
Ist die Logitech-Connection dann wahrscheinlich?
Das ist irgendwie so die Logitech-Karrierepfad.
Nein, weiß ich nicht. Aber der endet dann dort, oder?
Ich weiß es nicht. Die aber alle möglichen Bereiche abdecken und auch alle möglichen Branchen.
Mhm. Also ich glaube, der Joachim Kürten kennt den Oliver Kaiser, den hatten wir ja vorhin auch schon.
Ja.
Auch aus der Zeit, da hatten sie mal eine Gesellschaft, bei Actebis, und da hatten sie eine Keyboard-Fertigungsbude, Meta New Media hießen die, glaube ich.
Aha.
Ach du meine Fresse.
Aber die ist wahrscheinlich auch irgendwann mal, ich meine, wie das halt mit so einer GmbH ist, bestelle einen Liquidator und nach einem Jahr ist sie weg.
Genau.
Also ohne jemand zu nahe zu treten.
Alles für einen Euro.
Na, es gab damals ja für alles mögliche Gesellschaften.
Ich kenne das, bei mir ist das nicht so anders.
Okay, einen haben wir noch, und zwar den Peter Bundgart.
Ja.
Peter Bundgart hat ja die diese IT-Welt so ein bisschen verlassen und hat sich auf Remarketing verlegt.
Der war lange Zeit bei NEC.
Der war früher bei NEC, der war da mal Geschäftsführer.
Das war mein erster Chef.
Nee,
ehrlich?
Das war, hör auf,
das war
ehrlich.
Während Ende, also irgendwann hat mir irgendeine bayerische Schule ein Abitur gegeben und ich habe da als Werkstudent bei NEC gearbeitet und durfte auf der CeBIT NEC Multisync Monitore 14 Zoll vorstellen.
Das war das große Ding.
Dann habe ich ein Jahr auf der habe ich die ganze CeBIT durchgearbeitet, war ja damals noch ein paar Tage länger.
Ja.
Und meine Entlohnung war ein 14 Zoll Multisync Monitor und ich war glücklich. Und ich bin wahrscheinlich auch nie mehr Naturalien bezahlt worden, aber das erinnert mich immer an Peter Bundgart.
Den hast du heute noch im Regal stehen, den natürlich nicht.
Das hat wahrscheinlich, das ist eine schöne Geschichte. Das hat wahrscheinlich 70 Euro gekostet, den entsorgen zu lassen.
Ja, da hättest du den Peter Bundgart ja wieder anrufen können.
Genau.
Der macht seinen Monitor. Du kannst seinen Monitor wieder haben. Du bist doch im Recycling-Geschäft jetzt.
Der Peter Bundgart ist er gewechselt und zwar ist er bei Stena. Stena ist eigentlich eine Firma, die große Schiffe macht.
Ja.
Es gibt ja diese Stena-Fähren und sowas, genau. Mhm. Und die Stena hat eine Tochtergesellschaft, Technoworld. Die sich tatsächlich um Recycling kümmern. Und was ganz interessant ist, der Peter hat jetzt so ein Programm, oder setzt so ein Programm gerade auf, da geht's um das Recycling und Entsorgung von Druckern.
Mhm.
Entsorgung von Druckern ist ein Problem, weil es fallen sehr viel Giftstoffe an, gerade bei Lasern oder bei großen Kopierern. Auf der einen Seite fällt sehr viel Giftstoff und Feinstaub und Zeug an. Und auf der anderen Seite ist ja so, die großen Maschinen haben ja Festplatten.
Ja.
Auf denen immer noch alles mögliche Interessante ist.
Ja, ja.
Und die nicht so einfach zu löschen sind. Das heißt, so eine Druckerfestplatte zu löschen, geht nur wirklich mit Handstand. Und die Stena haben ein Werk.
Wieso, dann nimmst du einen großen Magneten?
Punkt.
Ja, zock.
Genau. Aber sie ist eingebaut. Also, ist nicht ganz trivial. Und die Stena haben ein Recyclingwerk in Polen, was auf Druckerrecycling tatsächlich spezialisiert ist. Und er setzt gerade so ein Programm auf, wo er sagt, Freunde, alle, die ihr mit Kopierern beladen seid und alten großen Druckern, die dann irgendwann ja zurückgenommen werden müssen von den Anbietern, er kann sie entsorgen.
Mhm.
Und wenn es genug ist, kriegt man sogar noch ein bisschen Geld dafür.
Mhm.
Das geht in Tonnen. Also wenn man dann 5 Tonnen Druckerschrott liefert, dann holt er das auch persönlich ab und also ganz interessante Geschichte.
Okay.
Das, wenn ich meiner Frau erzähle, dann sagt sie, ich habe einen ganzen Keller voll. Können Sie den Kerl können Sie auch gleich mitnehmen.
Ist das so ein Sammler?
Ja, also ich sag mal, Messi trifft's nicht ganz, aber ich denke, so IT,
man könnte es wieder mal brauchen.
Equipment seit Commodore 64 ist alles einsortiert.
Also wenn man dich zu bestimmten Adapterkabeln fragt hier. Wie kriege ich meinen Psion an ein, was weiß ich, keine Ahnung, angestöpselt,
ich habe sogar so ein Psion noch, ganz sicher.
Ach, ja. Ich hab aber auch noch einen zu Hause liegen. Ich habe auch noch einen Apple Newton zu Hause liegen und natürlich meinen guten alten Atari habe ich noch zu Hause.
So ST. Echt?
Ja.
Weit vorne.
Ja. Ich habe das damals alles mal entsorgt.
Mit der Textverarbeitung Signum hieß die damals, dann meine Diplomarbeit draufgeschrieben.
Aber das Signum hast du auch nicht gekauft gehabt damals, oder? Das gab es, glaube ich, in Deutschland nicht zu kaufen.
Das war, glaube ich, doch schon, aber es war arschteuer, ne? Da gab's das Signum und dann gab es noch so eine tolle Desktop-Publishing-Software, die hieß Calamus, glaube ich. Und es war, grafische Benutzeroberfläche war natürlich sensationell, ne? Also das war schon richtig, richtig gut. So, jetzt haben wir Personalien alles durch, glaube ich, oder?
Jo.
Na, ist doch prima. Dann lass uns mal ein bisschen über die aktuellen Geschehnisse in der Distributionslandschaft sprechen vielleicht, ne? Was über COS und Devil haben wir ja schon gesprochen, das letzte Mal etwas ausführlicher.
Ja.
Da zieht er jetzt weitere Kreise. Also jetzt ist auch die Muttergesellschaft in die Insolvenz gegangen, die BOD. BOD, Best of Distribution, ne? Und diese Muttergesellschaft, da gehört wie gesagt die Devil dazu und auch die COS, dann gehört aber noch ein Dienstleister dazu.
Das ist so eine Logistikgesellschaft. Eine
Logistikgesellschaft, die heißt irgendwas mit Flash, glaube ich, ne?
First Flash,
genau. Und dann gibt es noch einen Peripheriehersteller, der heißt Red4Power. Die sind allerdings noch, wir haben noch einen ganz aktiven Geschäftsbetrieb, noch keine Insolvenz angemeldet. Rechtsanwalt Peter Steuerwald, bekannt in der Branche, wird auch hier den Insolvenzverwalter spielen. Ja, da sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Also es ist jetzt doch einige Zeit ins Land gegangen und damals wurde ja zumindest gesagt, dass man eine relativ schnelle Lösung hat und bevor die in Insolvenz gegangen sind, haben die ja gesagt, ja, da laufen also schon die Gespräche auf Hochtouren. Das hat sich fast so angehört, als würde da morgen oder übermorgen jetzt dann schon die Ansage kommen, wie der Rettungsplan aussieht, beziehungsweise ob es einen Käufer oder Interessenten gibt. Aber den gibt es offensichtlich doch nicht, ne? Also ja, das zieht sich ganz schnell.
Die Dinge gehen ja immer nicht so schnell.
Naja, nur von der Ankündigung her.
Ja, von der Ankündigung sind sie ganz schnell.
Ja, da war es wieder so formuliert, ne, als sei quasi alles schon in trockenen Tüchern. Und ja.
Also bei Becom ist es schnell gegangen.
Ja, auch da ist es schnell
gegangen. Bei Becom.
Da hat es auch tatsächlich gestimmt, sagen. Ne? Also da haben wir auch, und die hatten ja auch gesagt, man sei schon in Gesprächen und so weiter und so fort. Und da ging das ja dann auch relativ rasch. Aber da habe ich jetzt so langsam meine Zweifel.
Ich habe auch eine Zeit lang wirklich gar nichts mehr gehört. Am Anfang gab es ja immer noch so Gerüchte, was weiß ich, also der
Wortmann steigt ein.
Nee, das Gerücht gab es. Doch, das Gerücht gab es auch. Ah, natürlich gab es das. Ja. Nein, da gab es das Gerücht, die Araber steigen ein, die auch beim Gernot Sonneck in der Firma drin sind. Wechsle ich das jetzt? Nee, ich glaube nicht. Action IT, genau.
Ja, Action IT, ja.
Und dann gab es das Gerücht, dass sich ein paar Leute selbstständig machen wollten und nach API gehen und mit API sprechen, um Außenbüro Braunschweig zu verstärken. Und dann gab es noch das Gerücht, dass der Axel jetzt Grills verkaufen wollte.
Webergrill
oder sowas. Alles fand ich zweite Aktion.
Das hochmagig.
Sensationelles Produkt, ja. Aber das Gerücht fand ich komisch. Aber vielleicht kommt das ja so, keine Ahnung. Muss man mal abwarten.
Keine Ahnung. Hast du da noch irgendwie was dazu gehört, so aus dem Dunstkreis?
Nee, gar nichts.
Auch nichts weiter. Ne?
Also zu Webergrills könnte ich referieren.
Den kannst du ja heute picken. Kannst du als Tipp vorstellen, den Webergrill. Habe ich aber, glaube ich, für lange Zeit schon mal gemacht. So, gut, okay. Also so viel zum Thema Devil und COS. Wie geht's bei der Becom weiter, der zweite Kandidat?
Von denen habe ich auch schon länger nichts mehr gehört.
Ja, das ist richtig. Mein Kollege, der Armin Weiler, der hat, den haben wir da noch mal ein bisschen drauf angesetzt, da noch mal sich die neuesten Informationen abzuholen. Also die Becom ist auf alle Fälle wieder lieferfähig nach eigenen Aussagen. Und befindet sich auf dem Weg zurück in die Normalität, wie es so schön heißt. Also es gibt einige Abstriche natürlich im Portfolio, aber das war ja letztlich auch gar nicht anders zu erwarten. Und man hat also mit einigen Herstellern auch Vereinbarungen getroffen, was Eigentumsvorbehalt und Ähnliches anbelangt. Die komplette RMA-Abwicklung ist wohl zur Wortmann gegangen und wird dort abgewickelt. Also man versucht hat, die Becom vielleicht ein Stück weit auch zu entlasten von diesem Zeug. Ist ja auch immer ressourcenaufwendig und sowas kann man ja auch gut als zentralen Dienst dann zusammenfassen. In dem Zusammenhang Benelux wird zugemacht. Auch das Geschäft in Österreich wird zugemacht. Was bestehen bleiben wird, ist diese kleine Dependance, die sie ja da in Spanien noch aufgebaut hatten. Scheint wohl da soweit ganz gut zu laufen, so dass sich's trägt und insofern wird es dort weiterlaufen. Die Becom war jetzt natürlich dabei, ihre ganzen Prozesse und Workflows anzupassen und neu aufzusetzen. Das muss ja dann auch alles gekoppelt werden. War sicherlich auch viel Arbeit dahinter. Tja. Und jetzt wird man eben sehen, die alte Becom, die Becom Computer AG wird abgewickelt vom Insolvenzverwalter und an den Start gegangen ist jetzt die Becom GmbH als Tochterunternehmen der Wortmann. So ist der Stand der Dinge und ich gehe mal davon aus, dass wir in absehbarer Zeit noch ein bisschen mehr darüber berichten können, wie es denn da so vorangeht. Hat sonst noch irgendeiner von euch was gehört zu Becom?
Nee, ich habe nichts, ne? Länger nichts gehört.
Okay. So, dann haben wir eingetragen bekommen hier sozusagen Restrukturierung bei Scansource. Hat sich das irgendjemand angeschaut?
Ich nicht. Bei Scansource? Mhm. Ja, bei Scansource ist ja so, dass die beiden Unternehmensgründer und langjährigen Geschäftsführer raus sind, nämlich die Marianne Nickendich und Guido Nickendich. Mhm. Und es muss eine relativ unerfreuliche Geschichte gewesen sein. Die hatten, Gott, mein Gedächtnis ist heute nicht richtig lustig gut.
Trink mal was.
Alkohol hieß es.
Alkohol,
ja. Alkohol hieß es, genau. Die hatten ja damals Alkohol in Köln, Value-Add-Distributor, der wurde übernommen von Scansource. Mhm. Und Familie Nickendich ist anscheinend noch bis irgendwann herbstfest angestellt und wird dann was anderes machen und es muss nicht schön gewesen sein. Ich hatte mit dem Guido Nickendich kurzen Mailwechsel, das klang alles gar nicht lustig und er meint, gut, sie haben zurzeit viel Zeit für alles Mögliche und werden dann ab Herbst wieder was Neues machen.
Okay.
Wer da übrig geblieben ist und was da genau übrig geblieben ist an Geschäft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm.
So, dann haben
ganz
wir noch...
Ganz ähnlich gelagert, ja. Der Fall übrigens, mhm. Weil du gerade so ausholst.
Ja, hol ich aus?
Du holtest aus. Nein, weil du gerade so ausholtest. ganz ähnlich muss der Fall bei der Itansia sein. Die jetzt...
Itanica meinst du?
Itanica, nee, Itansia meine ich. Itansia,
ja, richtig.
Ja, klar, Itansia. Das war ja mal früher Partners in Europe. Die haben
ach,
sich,
die sind es.
Ja, okay. Die haben sich auch vom Management getrennt und die haben Partners in Europe wurde verkauft an Itansia, an eine französische Gesellschaft und die französische Gesellschaft macht gar nicht so richtig Distribution, sondern ist eigentlich beschäftigt mit Recycling und Remarketing und hatte die Itansia wohl gekauft, weil sie gedacht haben, naja, bei den Itansia-Kunden werden ja ganz viele Telefonanlagen irgendwie abgeholt, das heißt super. Mhm. Und für die war das eher so eine Beschaffungslösung als eine Vertriebsgeschichte.
Der Abfalleimer sozusagen.
Also irgendwie so, ja, irgendwie so die Reste. Also eine komische Geschichte jedenfalls. Und die restrukturieren jetzt wohl auch relativ hart. Und mit den Itansia-Leuten hatten wir uns mal getroffen, ich glaube letztes Jahr im Herbst oder sowas. Mhm. Und dann waren aber innerhalb kürzester Zeit alle weg, Geschäftsführer, Marketingleiter, das ging ganz schnell. Mhm. Das war eine merkwürdige Geschichte.
Okay. Dann gibt es noch eine Neuigkeit aus dem Hause. Also, man ist ja immer noch geneigt, also Actavis zu sagen, gell? Aber darf man ja nicht mehr. Darf man nicht mehr. Man darf nur noch also sagen. Mhm. Nicht mehr also Actavis. Also bei also. Wir hatten ja einen Distributionsvertrag mit Dell und der wird, was die B2B-Produkte von Dell anbelangt, auslaufen. Da gibt es jetzt nur noch die Restbestände, die dort verkauft werden. Was noch weitergemacht wird, ist das Distributionsgeschäft für Retail. Man will sich aber, warum und weshalb das so jetzt auseinandergegangen ist oder beziehungsweise der Distributionsverlag hier nicht verlängert wird, möchte man sich aber nicht äußern. Ich habe da aber ehrlich gesagt auch keine weiteren Informationen drüber, aber ich vermute mal auf alle Fälle, dass man da nicht so zusammengefunden hat und das für beide Seiten nicht so gelaufen ist offensichtlich, wie man sich's vorgestellt hat, weil sonst gäbe es ja auch keinen Grund, so einen Vertrag auch aufzukündigen, ne? So, und zuletzt haben wir dann aus der Distribution noch das endgültige Aus für die Chatcomputer zu vermelden sozusagen. Die sind ja auch in die Insolvenz gegangen. Auch hier gab es Pläne der Sanierung, der Rettung, wie auch immer. All das hat sich jedenfalls aber nicht bewahrheitet. Und der Andreas Janssen, der Geschäftsführer von der Chatcomputer, muss jetzt das Licht ausmachen. Also wird es nicht mehr weitergeben. Die gab es ja auch eine ganze Zeit lang am Markt, ne? So die Chat.
Seit den 90ern.
So 90er Jahre oder sowas, ne?
Anfang der 90er.
Bekannt geworden durch ihre Gehäuse, glaube ich, ne? Das war so das Wichtigste dann, glaube ich, noch so diese Trafos. Nee, wie nennt man
die? Es gibt halt die Trafos. es gibt halt erheblich weniger Leute, die Rechner schrauben in Deutschland,
ja,
als es früher mal gegeben hat. Ja, es gibt überhaupt weniger, die Rechner kaufen, als es früher mal gegeben hat.
Ja, da hätte man sicherlich das Geschäft auch ein Stück weit neu ausrichten müssen, weil der Markt natürlich da auch immer kleiner wurde. Das stimmt wohl.
Diese Neuausrichtung dieser Geschäfte, das sagt sich immer so leicht. Mhm. Das ist aber gar nicht so trivial.
Das ist überhaupt nicht trivial. Ich habe seit einiger Zeit quasi so ein kleines Hobby oder ein Thema, für das ich mich sehr interessiere und wo ich mich auch gerade sehr viel einlese, ist der Umgang mit disruptiven Kräften. Also wie kannst du als Unternehmen, das in einer bestimmten Branche ist, mhm, und dann eben die ganze Wucht des Digitalgeschäfts zu spüren bekommt aus diesen oder jenen Gründen. Wie kannst du da überhaupt darauf reagieren? Kann man darauf reagieren? Wenn ja, wie? Und was gibt es da für gute Beispiele? Was gibt es da für schlechte Beispiele? Ja. Da gibt es wirklich einiges und das finde ich hochinteressant, weil es durchaus Strategien gibt, dieser Disruption sozusagen nicht zu entgehen, ist der falsche Ausdruck, aber sich dem zu wappnen. Also da kann ich vielleicht irgendwann, wenn ich da mal durch bin mit dem Thema, ein bisschen was zu erzählen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Das
trifft auch den Kern deines neuen Jobs.
Trifft es auch, ja, ist richtig. Ja. Geht's, ist einer der Gründe, warum ich mich da auch gerade stark einlese. Weil natürlich auch wir Verlage ganz stark jetzt im Moment in einer Transformation drin sind. Vom analogen Printgeschäft hin zu mehr Digitalgeschäft. Ja. Und das stellt uns natürlich auch vor größere und kleinere Herausforderungen.
Ja.
Da muss auch viel gemacht werden.
Doch, durchaus.
Jawohl. Kommen wir zu E-Commerce und Retail. Also da gibt es zumindest mal zu berichten, dass Media Saturn in Österreich jetzt ganz auf online setzt. Ich glaube, was haben sie geschlossen? Die Mediamärkte, glaube ich, waren zugemacht in Österreich und soll, glaube ich, nur noch Saturn geben, oder? War es nicht so?
Mhm. Ich meine, so wäre es gewesen, ja.
So wäre es gewesen, ja. Wo wir dich mal zu Gast haben, Jörg, du Media Saturn, so Online-Strategie, wie verfolgst du denn das? Nimmst du das in irgendeiner Weise wahr?
Das heißt, als Amazon-Konsument, ne? Ja, DHL kommt einmal täglich, ja.
Ach, bei dir auch, ja?
Frau schlägt die Hände über den Kopf zusammen, verweigert schon die Annahme.
Ja.
Also ich bin da wirklich committed zu Amazon. Mhm. Und ich habe einer der Red Kuhn-Gründer, mit dem war ich letztes Jahr auf meinem Lieblingsvolksfest der Wiesen mal auf das ein oder andere Bier zusammen. Aha. Und das erschließt sich mir. Eine E-Commerce- oder E-Tail-Strategie dieses Konzerns erschließt sich mir nicht.
Okay. Und klare Worte, ja. Sagen ja auch viele, also trotz alledem, das Online-Geschäft geht hoch bei denen zumindest. Ja, es ist jetzt gar nicht so schlecht, wie man immer denkt. Vor allen Dingen, wenn man
zurückdenkt,
wie schlecht die gestartet sind. Aber vielleicht müssen wir das wirklich nochmal
analysieren. Ich werde das zum nächsten Mal nochmal hinterfragen.
Machen wir nochmal einen
Faktencheck. Ich habe es auf der Liste stehen schon die ganze Zeit. Ich bin noch nicht dazu gekommen, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Aber die veröffentlichen ja immer relativ detaillierte Online-Zahlen.
Ja. Gibt es auch gute Präsentationen immer.
Und es ist schon klar, dass da ein Wachstum gibt. Muss es ja. Aber was ich auf den ersten Blick gesehen habe, fand ich nicht wirklich so doll. Aber ich schaue mir es zum nächsten Mal an.
Mhm.
Ist hiermit mal versprochen.
Gut,
wunderbar. Und dann gehen wir da mal etwas tiefer in die Analyse.
Ja. Dann das nächste Thema, das wir hier draufstehen haben, da hatte ich ja fast darauf gewettet, dass du das eingetragen hast, Andreas. Aber
ich?
Das hat Konrad?
Konrad, nein, habe ich nichts mit zu tun.
Konrad
für
2 Stunden Lieferservice
nein,
ein?
Nein, ich kann da gar nichts zu sagen.
Du musst es jetzt
völlig
daran bestreiten.
Ich bin ja völlig raus.
Das muss ich jetzt nicht dafür schämen. Das ist jetzt nicht so schlimm.
Das nicht eingetragen zu haben.
Nein.
Ja.
Also die bieten jetzt jedenfalls an einen 2 Stunden Lieferservice. Ist jetzt auch nicht wirklich was Neues. Ich glaube, einige anderen bieten das auch an, wie Cyberport etc., wenn das in einer bestimmten Region ist, dass man das eben binnen 2 Stunden nach Hause kriegt. Dahinter, Notebooks Billiger arbeitet, glaube ich, auch mit denen zusammen. Das ist die Tiramisu GmbH, die ja eigentlich so aus dem Bereich Stadtkuriere herauskommen und das jetzt eben Firmen auch anbieten, das dann zu erledigen. Das ist im Prinzip eine Art Bring-Service, der dort gemacht wird. Aber ich weiß nicht, also binnen 2 Stunden, ich weiß nicht, ob ich da bereit wäre, nochmal so viel Geld auf den Tisch zu legen, damit ich das dann in 2 Stunden
habe. Das ist teuer,
sehr teuer. Das ist richtig teuer dann. Ne? Also ich finde Amazon, wenn du da Prime-Kunde bist, kriegst du es ja eh per Express, da hast du es in der Regel am nächsten Tag
ja auch. Also Amazon Same Day geht ja auch ganz gut, kostet 5 Euro Aufpreis. Das ist, geht bei vielen Produkten. Also ich meine,
die
sensationelle Logistik.
Ist das nochmal leistungsgesteigert zu Prime?
Same Day. Das heißt, du bestellst morgens um 10 und sie garantieren dir die Lieferung bis, keine Ahnung, 19 Uhr.
Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen bei der Bestellung.
Das ist natürlich.
Das haben sie aus USA übernommen. Ja, also da ist ja so, dass ich meine, da ist wie ein bisschen die abgedeckte Fläche unwesentlich größer als bei uns in Deutschland. Und da haben sie auch mit ihren Logistikzentren Same Day testen sie jetzt. Und da gibt es auch ein paar Dollar Aufpreis. Also ist immer die Frage, ob du das brauchst. Also wenn du jetzt plötzlich panisch bist und sagst, ich brauche dringend jetzt irgendwie ein Nintendo Wii U und möchtest das abends haben, dann kommt es bis abends.
Aha. Okay. Muss ich mal ausprobieren. Habe ich noch nie versucht. Naja gut, sollte natürlich dann auch jemand zu Hause sein. Ne? Sonst
macht großen Sinn.
Ja. Oder du hast gute Nachbarn, die dir das Zeug entgegennehmen. So wie bei uns im Haus. Also da kommt es immer an irgendwie dann. Rewe will die Pro-Märkte loswerden. Haben wir hier noch mit drin stehen. Hat sich da jemand ein bisschen drüber eingelesen? Ich nicht.
Nee, noch nicht. Aber diese Rewe-Pro-Markt-Geschichte ist ja eine uralte. Und die ist ja, also das ist ja...
Also das hättet ihr ja, glaube ich, auch in der ersten Chesselcast-Folge schon diskutieren schon, ne? können.
Ich glaube, das Thema Rewe Pro-Markt habe ich schon recherchiert im zweiten Jahr CRN oder sowas. Mhm. Also das geht schon immer so hin und her.
Also das wäre dann praktisch
das ist schon Channelcast
minus 300.
so ungefähr.
Gibt es eigentlich diesen Pro-Markt da im Münchner... Da an der Autobahn.
Nee,
das ist
schon lange ein Expert.
Ach, ein Expert.
Der, den du deinen Gräfefinger hast.
Ja, Gräfefinger. Der war ja früher da von der Autobahn aus sichtbar. Ja, super. Ne? Ja, der war gar.
Das ist ein Expert.
Ja, ja, das war
ein Expert.
Krattlige Bude, ehrlich gesagt. Also früher der Pro-Markt.
Es gab früher aber TV-Markt 2000. Wisst ihr, was da rausgeworden ist?
Das war der in Starnberg, ne? Wenn du von der Autobahn direkt runterkamst, da gab es
diesen. Ich hatte einen an der Wasserburger Landstraße.
Richtig, ja, ja.
Wo die Algu-Tankstelle ist,
genau,
wo da hinten war.
Genau,
ja. Und den fand ich gut. Also da war ich relativ häufig.
Den gibt's aber auch nicht.
Nee, den gibt's nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was aus der ganzen Kette gewesen ist. Mhm.
Ja, Schicko hat hier noch eingetragen, etwas zum Thema Euronics.
Ach, Euronics macht den ersten Markt selber.
Mhm. Habe ich auch gesehen. War ja auch angekündigt und ganz nach dem Beispiel von Expert und hat jetzt die gezielte Übernahme von Fachmärkten durch die Zentrale der Verbundgruppe übernommen und hat jetzt den ersten Regiebetrieb in Leinfelden Echterding übernommen. Und das ist jetzt eine 100%ige Tochter dann der Euronics Deutschland und wird dann einfach hier fortgeführt.
Also was ich wirklich mal anmerken möchte, genau an dieser Stelle, diese These von Ziggy Pfeffer, dass wir im Retail selbstverständlich ein Vertriebsproblem auch haben, das wird ja eigentlich nie so gesehen. Das wird nie so gesehen. Es wird immer so, ja, Retail, das bringt's alles irgendwie nicht mehr, die Leute kaufen online, bla bla bla. Aber letztendlich ist doch im Retail ein Vertriebsproblem. Der Verkäufer verkauft den Leuten nichts, die da reinkommen. Mhm. Das ist doch irgendwie doof.
Ja, ja, das ist
und dieses Problem zu lösen mit innovativen POS-Konzepten ist nicht wirklich in Sicht. Ich habe neulich über das Thema POS mal gesprochen mit einem Mitarbeiter der CRN, mit dem Peter. Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Das Gedächtnis, das Sieb. Und die interessante Geschichte. Ich glaube, ich trinke noch einen Schluck Mate. Das Ergebnis seiner Recherche war, der hat also bei verschiedensten Retailern angefragt, sagt mal, was macht ihr eigentlich Innovatives am POS? Da muss man doch mal irgendwie, da kann man doch ganz viel tun. Mhm. Und da sagt er, kam nichts. Schweigen im Walde. Da kam, ja, nee, die einen machen jetzt erstmal so ein Fußballsponsoring und die anderen machen aber es gibt keine strategischen, POS-Initiativen. Interessant ist, in USA, da habe ich eine interessante Seite aufgetan, die werde ich nachher auch mal als Pick bringen. In USA gibt es diverseste POS-Konzepte, innovative POS-Konzepte und auch so neue Konzepte für Multi-Channel-Einsatz von iPads in den Läden. Habe ich gerade eine Geschichte gelesen von einer amerikanischen Bekleidungskette, die so relativ kleine Läden haben, die komplett auf iPads umstellen, zuerst in Japan und dann auch in USA. Das heißt, außerhalb von Deutschland tut sich schon einiges, aber hier in Deutschland ist ja wirklich Schweigen im Walde, ist richtig bitter. Also das heißt, der Retail gibt sich auf, ohne irgendeine Gegenwehr geleistet zu haben, außer die Preise runterzuziehen. Auch erstaunlich.
Naja, ich weiß nicht, ob das wirklich viel weiterhelfen würde. Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Also ich sehe es halt eher unter dem Aspekt, dass ich denke, dass diese Großflächenvermarkter jetzt einfach so ein Stück weit in die Zeit gekommen sind. Also wird halt in dem Maße nicht mehr gebraucht. Ich meine, früher war es halt einfach toll, wenn du in so einem Großflächenmarkt rein bist, dann hast du halt irgendwie mal 30, 40 Notebooks nebeneinander gesehen und das war einfach toll, weil du da die Auswahl hattest und die Dinger mal anfassen konntest und es war halt alles an einem Haufen und war irgendwie, ich würde sagen, in irgendeiner Form noch ein Einkaufserlebnis, weil es halt irgendwie was Neues und toll war. Ne? Und jeder ist dorthin gegangen irgendwie und konntest ja da wie im Baumarkt einfach Stunden drin verbringen und dich da in diesem Laden verlieren und dann bist du noch auf dieses Produkt gekommen und auf jenes und hast da ein bisschen rumgeschaut. Und heute, wenn ich mal in einen dieser großen Läden da reingehe, das ist so deprimierend da drin.
Ja. Das ist absolut richtig. Aber das ist ja genau das
Problem. Tote Hose, das ist kaum einer drin und Verkäufer siehst du einfach überhaupt nicht.
Verkäufer auf der Flucht.
Ja, es ist wirklich so, ne? Es ist wirklich so. Das ist richtig, teilweise richtig gespenstisch. Also es macht überhaupt keinen. Also ich habe da überhaupt keinen Spaß mehr dran. Ich gehe da nur rein, wenn ich ganz gezielt weiß, was ich auch kaufen will, dann gehe ich dorthin.
Gut, dafür musst du dann aber noch nicht mal in den Laden gehen, das kannst du dann auch bestellen.
Teilweise kannst du es auch bestellen, ja.
Es ist, deswegen haben wir wieder den PC-Hersteller unseres Vertrauens hier mit gebürstetem Aluminium. Da ist die Shopping Experience in München in der Rosenstraße. Da gehst du rein und die sind alle uniformiert in blau gekleidet. Die wollen dir zwar auch nichts dringend verkaufen, ja, du musst dich anstellen und betteln, dass du was kaufen kannst, aber ja. die Freude da reinzugehen ist für mich immer ganz weit vorne.
Ja, das stimmt. So. Das ist
richtig. Wenn du dann in so einen rot angemalten Blechcontainer reingehst, da ist wirklich so, ich gehe lieber in Aldi derzeit. Ja, also das ist für mich mindestens, das ist so eine ähnliche Shopping-Experience, außer dass du halt irgendwie für einen Euro noch einen Einkaufswagen mieten musst. Ja. Aber ansonsten ist das für mich, also die Freude, in so einen Saturn zu gehen oder Mediamarkt oder auch in so einen Expert, die ist nicht mehr so groß. Mhm. Ja. Aber es kann natürlich auch die Abstumpfung sein durch das Internet, weil es halt viel einfacher ist.
Naja, es müssten halt innovative Konzepte her, dass sich das lohnt. Dass man das macht.
Also, ja, aber was willst du da an innovativen Konzepten machen? Also mir fiel da nichts ein. Also für mich ist das keine Steigerung des Einkaufserlebnisses, wenn ich dort unten reingehe und mir irgendein Tablet in die Hand drückt und sagt, so, kannst jetzt hier. Ich weiß, keine Ahnung. Er zeigt mir dann, wo die nächste Rolltreppe ist oder
das sehe ich schon auch,
wo es einen Wasserspender gibt oder führt mich dann zu tollen Aktionsangeboten, von denen ich sowieso wieder weiß, dass das alles nur gesponsert ist. Da denke ich mir doch am Arsch die Hühner, was soll denn das? Also tut mir leid.
Nein, du hast ja völlig recht. Ich sag ja, diese Entwicklungen in Deutschland sind zurzeit nicht absehbar. Punkt.
Ja.
Ist so. Und das ist natürlich bitter, weil ich denke, es würden schon mehr Leute in den Laden gehen, wenn nicht das Konzept des Ladens wäre. Wir fahren da Paletten rein und packen die Sachen gar nicht mehr davon runter. Und das ist doch auch so. Und es war doch, also Leute, meine Mediamarkt-Experience war noch nie eine erfreuliche. Ich bin da noch nie gern reingegangen. Ich fand es immer ramschig und habe da noch nie Spaß gehabt. Und wenn ich da noch nie Spaß gehabt habe, bin ich doch froh, wenn es eine Alternative gibt.
Ja, sicher, natürlich.
Ich kann mich noch dran erinnern, dieser erste Mediamarkt hier in München im Euro-Industriepark, die hatten mal so einen, keine Ahnung, simulierten Wasserschaden. Und dann haben die da so ein Zelt aufgebaut und dann gab es irgendwie alles mit Wasserschaden abgewertet. Und ich kann mich noch dran erinnern, da war im Bayern 3 damals wenig Privatradiosender vorhanden, die haben einfach nur gesagt, fahren Sie nicht mit dem Auto in die Nähe der Ingolstädter Straße, die wollen alle zum Mediamarkt. Sie kommen dort nicht hin. Stimmt, ich erinnere mich.
Ja.
Und das war Retail Experience.
Das war Retail, ja. Genau. Genau, da
hat der Herr Keller halt noch selber verkauft, aber da ist,
Ja, da hat man noch auf die Prospekte gewartet, ne, im Briefkasten und nachgeschaut, was es an Angeboten gibt und hat sich dann früh um 8 auch vor die Ladentür gestellt.
Ja, aber das ist ja eine Preisgeschichte gewesen.
Es war vorwiegend eine Preisgeschichte.
Und die Preisgeschichte ist vorbei.
Ist durch, ist einfach vorbei, ja.
Und es ist in großen Teilen immer eine Aktionsgeschichte gewesen und die Aktionsgeschichte war ja vorletztes Jahr schon durch. Mhm. Ja. Und dann war es in weiten Bereichen auch eine WKZ-Geschichte, bloß für die meisten Hersteller ist das auch nicht mehr akzeptabel. Mhm. Die meisten Hersteller haben auf die langen Zahlungsziele keinen Bock mehr. Mhm. Und sobald dann das Wachstum ausbleibt und die Zahlungsziele und Konditionen gleich, dann hat der Spaß halt ein Loch.
Ja, sicherlich. Ich glaube, den Herstellern reicht es im Moment auch.
Wenn die Konzepte nicht stimmen,
den reicht
meine Fresse. Ja. Schau dir doch an, dass die Entwicklung ist doch genauso gelaufen bei den großen Kaufhäusern. Die großen Kaufhäuser sahen früher wow aus, dann ist das Ding gelaufen, dann sind die Leute alle rein. Irgendwann waren die Fußböden ranzig und das sah überhaupt nicht mehr wow aus. Und dann ist irgendwann auch keiner mehr rein. Na klar. Warum haben sie das Geld nicht in die Hand genommen? Ja gut, weil es zu dem Zeitpunkt, als der Umsatz runtergegangen ist, war es dann schon weg. da war es dann zu spät.
Ja, also ich sehe es ganz genauso. Also ich war jetzt im Urlaub, im Winterurlaub sozusagen, also in Kärnten mit Schnee und allem drum und dran. Und da habe ich mir neue Wanderschuhe gekauft. Und da bin ich also in dem kleinen Ort, in dessen Nähe wir sind, das ist Gmünd, das ist in der Nähe von Spittal, bin ich da drunter. Und das ist so ein kleiner Touristenort, das sind so die 60er Jahre stehen geblieben. Ja, da gibt es also noch das Hotel zur Alten Post und ne, also wie man sich denkt und also wahnsinnig beschaulich. Und da gibt es jedenfalls einen Laden, der von Trachtenmode über bisschen Sportausrüstung eben auch Wanderschuhe hat. Und da bin ich dann dort rein. Diesen Laden gibt es seit, ich weiß nicht, gefühlt 100 Jahren. Bin dann dort unten rein und da wirst du dann so in den Keller runtergeführt. Aber da kriegst du so eine Spitzenberatung bei denen. Ich war da eine ganze Stunde dran und diese Dame, die dort unten diese Wanderschuhe verkauft hat, die wusste einfach alles über Wanderschuh. Und das war total interessant und die hat mich so super beraten. Da gehe ich dann auch wirklich gerne hin. Ja. Also das macht richtig Spaß. Da gehe ich dann auch mit einem guten Gefühl raus. Da habe ich vielleicht ein paar Euro mehr bezahlt. Ne. Ja. Aber ich weiß nicht, das ist für mich dann schon irgendwie klasse. Ne. Also.
Ich glaube, ein Teil des Problems hat, und jetzt springe ich mal kurz zurück auf den Punkt, den du vorhin hattest mit disruptiven Entwicklungen, hat, glaube ich, mit dem Typ Management zu tun, der oben dran sitzt an solchen Firmen. Wenn du da Verwaltertypen dran sitzen hast, die halt auf ihre Kennzahlen schauen, die sind, glaube ich, nicht wirklich in der Lage, rechtzeitig gegenzusteuern. Die sehen irgendwann, dass in den Kennzahlen irgendwas nicht mehr stimmt. Die können es aber im Tagesbetrieb schlecht auf den Punkt bringen. Und dann fällt im Unternehmen auch nichts mehr ein, was du als nächstes machen kannst.
Ja, schon
und die
zu spät.
Leute, genau richtig. Und die Leute, die Machertypen wären, die jetzt die Liebe fürs Verkaufen von Staubsaugern haben oder was, die sind dann weg. Die kannst du nicht mehr fragen. Die kriegst du auch nicht mehr. Mhm. Die ziehst du auch nicht an. Mhm. Du ziehst als eine Company, die verwaltergesteuert an, ist, ziehst du eher Verwaltertypen an und das sind auch die, auf die du dann setzt.
Ja.
Und irgendwann stehst du dann da und sagst, okay, die Leute, die ich hatte, die gut waren, sind weg oder sind total frustriert und ins Privatleben abgedriftet. Mhm. Jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich tun soll. Ist es dann ein Vertriebsproblem? Natürlich hast du ein Vertriebsproblem. Das kann ein Vertrieb vielleicht lösen, aber wenn die Innovation vorne dran fehlt, dann kann der Vertrieb auch nicht wirklich auf viel Bezug nehmen. Und die meisten Vertriebler sind, wie sagt man das so schön, One-Trick-Ponys. Also sie können halt einen Trick und das ist dann halt der Trick. Und dann versucht mal, lacht, aber jetzt lass uns mal in unsere Branche schauen. Also ich meine jetzt, also Christian, in unsere Branche, also jetzt nicht IT, sondern Verlag. Jetzt versucht man einem Anzeigenverkäufer beizubringen, dass es außer Printanzeigen auch noch was anderes gibt. Mhm. Okay, dann versteht er noch Banner. Mhm. Versteht er dann schon Webinare oder wie du dem Kunden Mailing verkaufst oder irgendwas anderes? Nicht unbedingt. Mhm. Das ist nicht trivial. Mhm. Jetzt verkaufen wir aber was anderes als Printanzeigen schon über mehr als 10 Jahre. Und trotzdem, ich meine, hallo. Und in so einer Situation, glaube ich, befindet sich der deutsche Retail. Mhm. Und nicht nur der deutsche Retail. Mhm. Auch in den USA, da gibt es zwar Ansätze, aber auch in, also auch da ist es nicht lustig.
Da sollten wir mal wieder einen Blick hinwerfen nach Amerika, wie es da eigentlich weitergeht mit Best Buy und
ähnlichem. Ja, wir sollten einen Blick. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über die Vernichtung des Mittelstands, unter anderem durch die Entwicklung im Retail.
Ja.
Also früher ist es so gewesen, der Einzelhandel hat sehr viele Jobs produziert, richtig viele Jobs produziert, und die Jobs waren vom Einkommensniveau her eher Mittelklasse-Jobs. Das heißt, das hat schon dann eine ganze, wirklich breite Bevölkerungsschichten ein ganzes Stück nach oben gehoben, weil sie halt gut bezahlt waren.
Ja.
Und das ist nicht mehr so. Und das Interessante ist, kann man sagen, okay, der Onlinehandel ist schuld. Der Onlinehandel ist aber gar nicht unbedingt schuld. Schuld ist unter anderem auch so, sind unter anderem auch so Läden wie Walmart, die zwar Läden aufbauen ohne Ende, aber die bei stark steigender Ladenanzahl eine deutlich abnehmende Personalzahl haben und die von der Kundenzufriedenheit auch ganz unten rangieren inzwischen, was früher ja auch mal total anders gewesen ist.
Ja, stimmt.
Ja. Also ja, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Mal für die nächste Sendung müssen wir so ein Special machen da.
Dann mach mal, Herr Raum.
Ich schaue mir das schon immer an. Ihr müsst mitziehen.
Ja, ja, nur einer muss das ja mal.
Ach, der Sicking, ne? Kommt demnächst ja frisch gestärkt aus dem Urlaub zurück.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht nimmt er ja diese Folge noch mit. Der lädt sich die bestimmt wieder runter und brennt sie auf CD, damit er es dann im Auto schön hören kann.
Genau, und wenn er nach Hause kommt, kann er die CD abheften.
Oh, das war jetzt böse.
Verwartet mich nicht.
Ja, dann werfen wir vielleicht noch einen ganz kurzen Blick nach Japan. Ich habe zumindest heute noch auf der Herfahrt in B5 aktuelle Neuigkeiten gehört zum Thema Panasonic.
Oh, erzähle.
Da haben sie das heute noch durchgegeben. Ja, Panasonic wird weitere 5000 Stellen abbauen.
Ach du meine Fresse.
Man kommt da also nicht so wirklich wieder in Tritt, und Ziel ist es, dass man auf eine Rendite von 5% wieder kommen möchte in den nächsten Jahren. Und dazu ist es jetzt erstmal notwendig, 5000 Leute abzubauen, was schon ein ganz schöner Schlag ins Kontor ist. Und ich glaube, es ist ja nicht die erste Entlassungswelle bei Panasonic.
Nee.
Da gab es ja durchaus schon mehrere. Wir hatten zwar das letzte Mal gedacht, dass so der Turnaround bei einigen Unternehmen geschafft ist. Ne, hatten wir ja teilweise auch ganz, ganz gute Zahlen, oder zumindest haben die sich wieder in eine Richtung bewegt, wo man gesagt hat, sieht ganz gut aus, aber ja, schaut doch etwas dramatisch aus. So auch für Sony. Da wird jetzt tatsächlich darüber nachgedacht, dass, den Konzern ein Stück weit zu zerschlagen in einzelne Bereiche. Die haben ja nun auch einiges an Bord neben Filmgeschäft, Unterhaltungsindustrie und sonstigem Zeug, Vermarktungsgesellschaften und ähnliches, weil sich nämlich so langsam die Hedgefonds über Sony hermachen. Und ja, wenn man sich auch mal den Börsenkurs von Sony anschaut, dann sind die natürlich schon echt ein Kandidat mittlerweile, wo man natürlich auch ein bisschen aufpassen muss. Ne?
Also diese Geschichten in Japan sind schon sehr bitter.
Ja.
Die haben eine massive gesellschaftliche Schieflage inzwischen. Mit dem Klaus Weinmann haben wir damals
drüber gesprochen. Haben wir drüber gesprochen, ja.
Genau.
Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, dass er gesagt hat, dass es wirklich auch ein gesellschaftliches Problem da drüben ist. Ne?
Es muss in Japan ganz massiv Leute geben zwischen 30 und 40, die nichts tun, völlig deprimiert zu Hause bei ihren Eltern wohnen, nichts auf die Reihe kriegen, auch gar nichts tun wollen und sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten hangeln. Also es ist richtig ganz bitter. Ich habe es neulich gelesen, die sprachen von der verlorenen Generation.
Ja, glaube ich. Ich meine, wenn du dir jetzt mal anschaust, wie lange das schon geht in Japan, das ist ja jetzt nicht nur ein oder zwei Jahre, das zieht sich ja seit 7, 8, 9 Jahren hin. Und dass du da irgendwann mal depressiv wirst, und weil du merkst, es geht überhaupt nicht weiter. Ne? Also das ist schon hart. Bin mal gespannt, wie die PS4 einschlagen wird. Werdet ihr euch eine kaufen?
Ja, habt ihr Vollständigkeit halber, selbstverständlich. Ich bin wirklich, also Sony, diese vier Buchstaben, das war für mich so, das hat mich mein Leben lang begleitet.
Schon, ne?
Also von der Schule her, weißt du, als der erste da mit so einem blauen Walkman kam, da war so viel Neid und Missgunst bei mir. Ich dachte, kommt Jungs, euch zeige ich es allen. Ja, und dann kam irgendwie so ein Discman, und
genau.
Da gab es auch DAT, Digital Audio Tape, gab es.
War eine tolle Technologie.
Das war super.
Leider proprietär.
Ja, und das war genau das Thema von Sony. Ne? Also auch da hat sie dann mit ihren
Memoristik.
Network, Walkmans mit A-Track-Format. Alle ja. Welt hat hier Fraunhofer ja, ja. MP3 ja, ja. genommen. Ja. Dann Memoristik, genauso ein Thema. Coole Digitalkameras. Dann ja. diese violetten Memoristiks mit, keine Ahnung, was gab es damals? 2 Megabyte, 4 Megabyte.
Für ein Arschgeld.
Konntest du total ja. vergessen. Ja, ja, ja.
Betamax, sensationelles System, leider falsch vermarktet. Na, alles den Bach runtergegangen. Ja, ne? ja. Und mit der PlayStation, beziehungsweise was ist denn bei Sony übrig? Ja, die Fernseher sind ganz cool, ja, ja. aber ich sag, der Koreaner kostet halt signifikant weniger. Mhm. Digitalkameras haben sie tolle,
ja. Ja,
muss ich sagen.
Ja.
Wie gesagt, bis auf meine, die jetzt halt abgesoffen ist, aber das war halt Wasserrutsche runter, das konnte man nicht aushalten. Und ja, ansonsten ist dieses Unternehmen, das ist sehr traurig. Also
ja,
mich, stimmt das sehr traurig.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Und das ist ja schon seit Jahrzehnten, weiß man, dass man seit mindestens 10 Jahren wissen die ja, dass sie was tun müssen. Aber jeder Versuch, irgendwas zu verändern, ist ja in noch mehr Chaos geendet.
Das stimmt, ja.
Also bei meinem Lieblings-E-Tailer kann man die PlayStation 4 vorbestellen. Geht jetzt. Also ich werde da mal drauf.
Kommt die im Herbst, glaube ich, ne? Ja. Oder? Weiß man nicht, wann die kommt.
Genau. Weiß ich nicht. Das ist so wie wahrscheinlich mit der Xbox. Ne?
Hast du die auch bestellt,
die Xbox? Ja, würde ich nehmen. Ja. Also da bin ich ja, ist ja technologisch, gibt sich das ganze Zeug ja nichts. Ja, und
ja, wobei ja die Microsoft Xbox, die neue, die geht ja mehr in Richtung Multimedia Center auch, also ganz stark so mit Fernseher, Filmen. Da steht ja nicht nur das Thema Spielen eigentlich im Vordergrund. Dann mit dem Thema Kinect. Das ja ernsthafte Datenschutzprobleme übrigens auch aufwirft,
echt?
Weil das Ding trackt ja, wenn du einen Film schaust, sieht die Kinect so, ja, wie viele Leute im Raum
permanent sind, was der Fall ist.
Klar, ich seh das anders. Alter. Ich habe das auch irgendwie, die Bild-Zeitung Schlagzeile war dann irgendwie, dass die Xbox spioniert dein Wohnzimmer aus. Sag ich, ja, so what? Das ist immer eine Frage der content-basierten Firewalls dahinter. Du darfst den Traffic einfach da nicht rauslassen. Also mir wäre das auch eher unangenehm, wenn da irgendwo, keine Ahnung was, der Sci-Fi-Thriller läuft und da sitzen 2 minderjährige Kinder auf der Couch und dann steht da, keine Ahnung was, die Polizei beim Jugendamt da und sagt, sie, ihre Kinder schauen gerade einen Film, den sie nicht schauen dürfen. Ja. Das wäre natürlich Worst Case.
Ja. Ja. Gut, du bist Nerd genug, um sowas einrichten zu können, dass der Traffic da nicht rausgeht. Ne?
Ich bin Konsument mit einem Kreditkartenlimit genug, dass ich mir das Ding kaufen werde. Ja. Die Filter kommen dann schon. Ne?
Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe unlängst mal so einen Vergleich gelesen, Microsoft Xbox und PS4. Und der PS4 waren schon deutlich mehr Chancen eingeräumt, auch aufgrund der Tatsache, also die Xbox, das ganze Zeug, was sie bisher haben, ist ja nicht rückwärtskompatibel. Und es muss eine hochkomplexe Systemarchitektur sein in der Xbox drin, die Hölle sein muss für Entwickler, da vernünftig Spiele drauf zu entwickeln. Also eigentlich ein ganz, ganz komischer Ansatz.
Ich dachte, das wäre weitgehend PC-Technologie.
Nein, eben nicht.
Ja, ach, nicht mehr, das war das doch mal.
Du willst doch keine Spiele der Vorgeneration mehr spielen. Das heißt, also dieses Argument finde ich so belanglos, ja, weil wenn du dir das High-End, super neue, tolle Spielzeug kaufst, dann willst du doch auch passende Spiele und nicht die Spiele der letzten Generation. Also wir haben zu Hause noch so eine Xbox, ja, und ab und zu wird diese aus historischen Gründen eingeschaltet. Genauso wie der Commodore 64. Und da schaust du dir an und sagst dir, Entschuldigung, mein Real Racing auf dem iPhone ist mal ungefähr um den Faktor 5 geiler, schneller, toller, sonst was. Ja. Das willst du doch alles nicht mehr, den alten Schrott.
Ja, du hast völlig recht. Ich denke auch nur, dass es so ein psychologisches Moment ist. Wenn halt ein Hersteller sagt, bei uns ist das Zeug rückwärtskompatibel, ja, und der andere sagt, nee, da die alten Sachen kriegst du nicht mehr rein. Geht nicht drum, ob's genutzt wird, sondern es ist halt, ne, du kriegst mehr fürs Geld sozusagen.
Ja, das ist genau so. Dieses Argument.
Aber das ist schon psychologisch.
Mein nächstes Auto ist auch nicht rückwärtskompatibel zur Aral meines Vertrauens, weil das wird mit einer Steckdose geladen. Ja.
Ehrlich? Bist du am Überlegen,
ja,
Richtung Elektro zu gehen?
Definitiv, rein Elektro.
Ehrlich?
Ja. Smart.
Was reizt sich da dran, die Technologie, um das mal auszuprobieren?
Ein Freund von uns hat ein Sensationsauto.
Ja? Echt?
Sensation. Du hast halt dann so eine Prozentanzeige, ja, und dann fährst du mit dem Karren. Wir sind dann 5 Geisteskranke sind mit diesem Elektrosmart dann gefahren, dann ist das Ding gleich mal mit 10% runtergegangen. Hey, das ist. So sehe ich das. Und es ist ein Technologiespielzeug,
ja,
natürlich.
Absolut, ja, natürlich ist das. Ja, ja. Ist sicher.
Also aus den Gründen heraus würde es mich auch interessieren tatsächlich. Ich bin mal so ein Prius gefahren. Das ist schon irgendwie nett.
Der wirft dann den Motor halt an.
Ne? Der wirft dann
der Prius an, ja. Ist aber wieder so technologieverliebt, dass er irgendwelche Anzeigen hat. Und dann siehst du, je länger du rollst, desto länger, besser lädt er sich.
Genau. Auf. Genau, ja, da blinkt es dann immer drin, ne? Siehst dann das so das Auto so ja, als Skelett, ne? Und dann siehst dann so Pfeile wie dann Elektro und irgendwelche Kräfte da und da rumlaufen und so. Oder? Das ist schon
und ruckzuck tippst du da drauf, baust einen Unfall oder kriegst einen Punkt in Flensburg. Genau. Ja, also das ist alles nichts. Ja,
denkst du danach.
Sag mal, wir haben früher ab und zu auf längeren Autobahnfahrten dann im Gefälle ausgekuppelt und runterrollen lassen, damit wir mit dem Sprit noch angekommen sind, um nicht nachzufahren. Dann kommt das ja wieder.
Das kommt dann sozusagen wieder.
Dann kommt das wieder.
Ich weiß nicht, ob ihr gestern auf Spiegel gelesen habt. Es steht ja offenbar eine relativ große Allianz an von VW und Lichtblick, also dem Stromkonzern.
Die bauen ja die Lichtblick, hat ja die Motoren von VW, diesen Stirling-Motor.
Richtig, genau. Und da geht es jetzt auch darum, die Elektroautos in Zukunft als mobile Speicher sozusagen zu verwenden. Die neuen Elektroautos werden also auch in der Lage sein, Energie aufzunehmen, dann, wenn es billig ist, und auch wieder abzugeben, wenn es teuer ist sozusagen. Also die wieder zurückzuspeisen
ins Netz.
Und da wird jetzt wohl ab November, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Feldversuch gestartet in Berlin, wo auch sonst. Und da wird also ein speziell umgebauter VW Up. Das sind diese ganz kleinen mit der Technologie von Lichtblick, die da die Software und das ganze Zeug und die Steuerungsmanagement beisteuern, dann starten.
Also ja, ich habe noch so gespannt. Aussagen der Autohersteller im Kopf, so lose. Das ist noch nicht so lange her, da haben doch die deutschen Autohersteller gesagt, also es mit den Elektroautos in den nächsten 100 Jahren geht das nicht wirtschaftlich zu bauen und wir müssen dann alle Leute entlassen und alles wird ganz schrecklich.
Ja, ich meine, es nimmt irgendwie zurzeit relativ komische Züge an alles. Ja. Das stimmt schon.
Schon erstaunlich, oder?
Ja, also ich hätte da schon so Unternehmen wie Tesla gegönnt, dass die dort noch mehr Erfolg gehabt hätten und so als Newcomer da einfach mal den Markt auch ein bisschen aufgemischt hätten. Ja. Ich meine, das ist ein geiles Auto, diese Tesla. Und
sind profitabel jetzt.
Und sind profitabel, ja. Und ich meine, die haben da eine, das ist auch so eine Company, die im Prinzip ja bei null angefangen hat und bei denen in der Fabrik sind ja kaum Leute zu sehen. Das ist ja fast alles Robotertechnik vom Feinsten. Die machen sehr viel mit 3D-Printing. Also viele Teile werden dort mit 3D-Printern mittlerweile gemacht. Ne? Es ist Hochtechnologie vom Feinsten. Mhm. Finde ich einfach toll. Schon wirklich interessant. Ja. Aber so bei der Autoindustrie, ich weiß auch nicht, was die da gerade so umtreibt. Ne? BMW kannst du mittlerweile auch nicht mehr kaufen. Jetzt habe ich gehört, wenn du jetzt dann den neuen 525 holst, ist nicht mehr ein Sechszylinder drin. Die nehmen die Sechszylinder aus dem Programm raus. Kriegst du nur noch einen 530. Ja, hallo? Dann behaltet sie halt, wenn ihr nicht wollt.
Das BMW, dieses BMW-Konzept mit Drive Now finde ich gut.
Ja.
Also ja. Nur noch pro Minute zahlen die Karre.
Das war übrigens ein Interview mit dem Konzernchef, Mercedes-Konzernchef Zetsche empfohlen, das er auf der Republika gegeben hat. Mhm. Da hat er mal drüber gesprochen, wie sie als Konzern, weil das ist natürlich auch eigentlich eine disruptive Kraft.
Ja.
Wie Sie als Konzern damit umgehen, wie sich das auf Ihr Autobusiness überhaupt so auswirkt, was die darüber denken. Der Interviewer hat, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, also der stellt immer die falschen Fragen, jedenfalls der war irgendwie ziemlich schlecht vorbereitet, aber Zetsche reißt dann das Gespräch an sich und erklärt es mal. Sehr kompetent, muss man ehrlich sagen, hätte ich von ihm nicht erwartet. Echt? Auch sehr internetkompetent, also der hatte schon wirklich so alles auf dem Radar. Und kann man empfehlen, ist auf YouTube auf alle Fälle zu finden, muss man mal Republika 2013 eingeben. Das sind ja fast nahezu alle Vorträge, die man dort anhören kann. Da übrigens auch noch der Tipp, unbedingt anhören den Vortrag vom Gunter Dück. Kennt ihr vielleicht auch
Vorträge lohnen sich immer.
Bei IBM gearbeitet hat, hält er da auch mal wieder einen sensationellen
Vortrag. Also der Dück ist schon gut.
So, wo waren wir stehen geblieben?
Japan haben wir hinter uns gebracht.
Japan haben wir hinter uns gelassen. Ach, wir kamen von Sony kommend.
Genau.
Über richtig. BMW zum was? Richtig. Smartphone und Tablets. Sony.
Ja, aber Sony, ich weiß, wollte ich vorhin noch loswerden. Also als es Apple als große Marke sozusagen noch nicht gab, war es immer toll, Sony zu haben. Sony war einfach so die Premium-Marke. Ja. Ja, total vergeigt. Schade.
Ja, du hast ja auch einen Sony Pocket Recorder, Christian. Ne?
Ich habe auch einen Sony, ja, es ist tatsächlich so. Also ich bin ja so im Audiobereich, denke ich mir ja auch immer, wenn ich so Audioprodukte kaufe, dann will ich halt das Produkt haben da in dem Marktsegment. Ne? Nicht irgendwie so ein Tascam Plastikteil oder irgendwie sowas, aber das ist dieser Sony SSD-Recorder, ist dann die Pro-Serie, gibt es ja immer noch bei Sony, gibt es dann immer noch die Pro-Serie. Und das ist halt ordentliche Technik hier. Funktioniert auch gut. Ja, und nicht probiert hier mal ausnahmsweise. Aber gute Technik. So, reden wir noch ein bisschen über den Smartphone- und Tablet-Markt. Da finde ich ganz interessant, gab es jetzt die neuesten Zahlen zur Entwicklung. Tablets und Notebooks und PCs. Und da ist es jetzt so, dass wir eine Steigerung, ich glaube, von 112% haben, was den Absatz von Tablets anbelangt, gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass ebenso viele Tablets verkauft werden wie Notebooks. Also die Linien kreuzen sich gerade. Wobei die Linie von den Tablets stark nach oben zeigt und die von den Notebooks geht halt ja schon ein gutes Stück weit runter. Und ich denke, wir werden jetzt dann die nächsten Quartale erleben, wo der Tablet-Verkauf deutlich stärker sein wird als der Notebooks.
Ja, wir sind ja schon mittendrin.
Wir sind auch schon mittendrin. Wobei ich mich ja immer frage, also ich sehe eigentlich kaum Leute, die mit Tablets unterwegs sind, außer mit iPads. Aber ich habe noch nie irgendwelche Leute gesehen, die mit Windows oder Android-Tablets irgendwie unterwegs sind. Kennt ihr in eurem bekannten, verwandten Arbeitskreis Leute, die sowas verwenden?
Ja, durchaus.
Also, ich habe ein Lenovo Tablet 2. Das läuft mit Windows 8 Pro.
Ja.
Schön, halt langsam.
Schön langsam.
Also, ist halt langsam, aber ich meine erwartungsgemäß auch langsam. Ja. Ich kenne ein paar Leute, die haben sich so ein Surface RT gekauft.
Ja, du doch auch, oder? Hattest du nicht eins?
Ich hatte ein paar, die habe ich sofort weiterverkauft. War nicht tragbar.
War nicht tragbar.
Ja, das war, also
oder es war nicht tragbar.
Tragbar im Sinne von unbenutzbar. Aber dieses Lenovo ist toll. Also wenn man Windows 8 mag. Also ich bin jetzt ja.
Also ich kenne allerdings kaum Leute mit Windows 8 Devices.
Ich überhaupt niemand.
Ich kenne.
Der kennt einen, mich. Ich habe so ein Windows 8 Lenovo, mit dem ich ab und zu mal arbeite. Also, um die Kontenance zu wahren. Das ist kein Betriebssystem, was ich haben möchte.
Also, ich kenne relativ viele Leute, die Android-Tablets haben. Aber Windows 8?
Also ich kenne überhaupt niemanden, der außer dem iPad.
Niemanden.
Kenne ich sonst niemanden, der irgendwie ein anderes Ding hätte. Ich kenne ein paar, die so mittlerweile kleinere Notebooks haben mit Touch-Display irgendwie. Das schaut dann immer irgendwie ganz komisch aus, sind sie beim Schreiben, da langen sie wieder, touchen sie wieder da drauf und denken, jetzt siehst du überhaupt nicht mehr, was du schreibst,
weil du nur noch
lauter Fettflecken hast, wieder, genau. Oder? Ständig Bildschirm da versaut ist.
Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Das Problem hast du beim Handy auch nicht.
Doch, hast du schon. Musst du schon ab und zu mal wieder sauber machen. Aber es geht halt beim Handy relativ schnell. Fährst du mal über die Jeans drüber, dann passt es ja wieder. Das beim Notebook dann.
Das ist komisch, das ist allerdings richtig. Ja. Das ist allerdings richtig.
Naja, also in den ersten 3 Monaten des Jahres 2013 wurden bereits 1,23 Millionen Geräte verkauft, also Tablets verkauft. Im vergangenen Jahr 2012 insgesamt 3,3 Millionen. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnet, wird das Ergebnis vom Vorjahr natürlich deutlich übertroffen werden. Und die Verkaufszahl von Mobilrechnern, also Notebooks jetzt in dem Jahr, ist in dem gleichen Zeitraum um 15% zurückgegangen und die Umsätze um 10% zurückgegangen. Also
Zahlen von wem?
Das sind jetzt Zahlen von das stammt aus dem CMIX, das ist von der GFU, ne? Gesellschaft für Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik.
Okay. Weil laut Gartner waren sie, glaube ich, -20%.
Waren es -20%, gibt es immer
die so. Die halte ich auch für realistischer.
Ja, halte ich auch für realistischer, ja.
Gut, die meisten Leute brauchen ja keine Notebooks und auch keine normalen Rechner daheim, die machen damit gar nichts mit.
Ja, stimmt wohl.
Also insofern ist Tablet da schon ein interessantes Format.
Jo. So, dann können wir noch bekannt geben, die Information Lenovo, da hatten wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, die werden jetzt tatsächlich 2014 auch in den westeuropäischen Markt einsteigen mit ihren Smartphones und diese dort auch anbieten. Angekündigt war es ja schon länger. In China und vielen anderen asiatischen Ländern tun sie das ja auch schon eine ganze Zeit lang. Und jetzt wird Lenovo auch hierzulande starten. Ich denke, dass das nochmal eine Stärkung ist des Konzerns hier, was das westdeutsche, nicht das westdeutsche, westeuropäische Geschäft anbelangt. Und ja, man sich da nochmal ein Stück weit auch wieder gegen HP positioniert. Also das fehlt mir bei HP immer noch nach wie vor, dass die in diesem ganzen Smartphone-Markt überhaupt nichts zu sagen haben. Ne? Und selbst da gab es ja eigentlich mal Pläne. Und wie gesagt, sie hätten ja damals mit WebOS durchaus was reißen können.
Also ich denke, bei HP wird mit sowas frühestens zu rechnen sein, wenn die ihre Basics auf der Reihe haben. Also die ganzen organisatorischen Geschichten. Ich denke, sie haben ja einen erheblichen Nachholbedarf. Jetzt sind sie mal mit Tablets vernünftig auf dem Markt und mit neuen Notebooks, die attraktiver sind. Und das muss jetzt sukzessive halt kommen. Also zu sagen jetzt, HP muss jetzt aber schnell und das kannst du vergessen. Das wird nicht gehen, ist glaube ich auch nicht zielführend. Das würde höchstens die Organisation überfordern.
Ja,
klingt ein bisschen doof, gell? Aber ich glaube, genau so ist das.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass HP dann die große Nummer wird im Smartphone-Markt. Also das ist überhaupt nicht zu erwarten.
Christian,
aber HP, du musst es halt, anbieten. Ne?
Christian, wenn HP im Client-Geschäft, nenne ich das jetzt mal, also ist ja egal, was das ist, ob es ein Notebook ist oder ein Rechner, den du am Schreibtisch stehen hast oder eine Workstation oder sonst was. Wenn HP im Client-Geschäft in Zukunft noch eine Nummer sein möchte, müssen die irgendwann es schaffen, auch im Smartphone-Markt eine Nummer zu sein, weil ohne dem wird das nicht gehen. Die Verschiebungen sind so massiv.
Die sind massiv.
Die sind so massiv. Auch wenn du die Riesennummer im Tablet-Markt bist, wird das meines Erachtens nicht ausreichen, wenn du keine Antwort auf die Telefonfrage hast. Jeder hat ein Telefon. Ja, jeder hat mehrere Telefone. Und der Markt ist so gigantisch groß, er verschmilzt und schon um da zu skalieren, musst du es sein. Oder? Also ich sehe das wirklich so.
Ja.
Und wenn ich mir heute anschaue, die Diskussion bei den PC-Herstellern, wer ist denn heute noch groß genug, um, was weiß ich, die vernünftigen Konditionen bei Microsoft zu kriegen oder die vernünftigen Konditionen bei Intel zu bekommen? Dann muss man sagen, okay, im Moment sieht das irgendwie bitter aus. Es gibt dann eine Lenovo, die ist sehr groß, eine HP ist relativ groß, eine Acer, das ist schon irgendwie schwankend, eine Asus, das ist schon irgendwie, das skaliert auch nicht so. Eine Fujitsu, von der hörst du gar nichts mehr. Dell ist auch nicht so richtig gut davor. Und dann muss man sagen, okay, je größer meine Distanz zu den Großen ist, desto schlechtere Konditionen kriege ich und was will ich denn dann machen? Mhm. Also irgendwie ist das doof. Es sei denn, ich bin Apple, da verkaufe ich auch nicht so viel Intel-CPUs, aber das ist mir auch wurscht, weil die Geräte insgesamt anders kalkuliert sind. Mhm. Aber diese Dynamik, die der PC-Markt bis jetzt hat, bist du dann raus. Ich bin gespannt, wie es bei so Herstellern wie einer Fujitsu oder bei einer Toshiba weitergehen wird. Sehe ich gar nicht.
Mhm.
Siehst du und hörst du nichts? Keine Ahnung, was die Freunde treiben.
Ja, das stimmt. Toshiba, ja, interessant. Hat man auch nichts davon, ja, ist richtig.
Also das ist irgendwie...
Du überlegst, dass die mal lange, lange Jahre Platzhirsch waren.
Ja, gut, die haben es erfunden und waren dominant.
Waren wirklich dominant, ja.
Und der Erste, der sie überrundet hat, war interessanterweise Acer.
Huhu. War es nicht Gericom?
Ah, na, Gericom.
Made ja, in Austria.
Wenn du das Notebooks nennen willst.
Schön mit Desktop-CPU und
keine Ahnung. Na, aber Acer hat das dann irgendwann mal ausgehebelt und dann ist halt das war schon eine interessante Geschichte. Ja. Zeichen der Zeit deutlich nicht erkannt.
Bei Intel gab es ja auch einen Wechsel in der Konzernführung. Dort ist ja der Paul Ottolini abgetreten und der Nachfolger ist installiert worden. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ist ja auch ein Mann aus den eigenen Reihen. Paul Ottolini hat jedenfalls wenige Tage, bevor er dann von seinem Amt abgetreten ist, auch noch ein Interview gegeben gegenüber einer amerikanischen Zeitung. The Atlantic heißt die. Und dort hat sie, dort hat er ein Interview gegeben. Dort wurde er insbesondere auch mal zum Thema iPhone befragt und zur mobilen Strategie des Unternehmens und warum es denn da nach wie vor keine Chips geben würde, nichts Konkurrenzfähiges. Ja, und Paul Ottolini, die sich ja ansonsten da immer sehr zugeknüpft gegeben haben, hat da jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist eine ganz interessante Antwort, die er da gegeben hat. Also es war wohl offensichtlich so, dass Apple auch bei Intel vorgesprochen hat und gesagt hat, wir brauchen Chips für eine kommende Generation an Smartphones, die wir entwickeln wollen. Die haben natürlich noch nicht gesagt, dass es das iPhone genau ist. Haben dann aber einen Preispunkt genannt und den Leistungsumfang sozusagen definiert. Und Intel hatte aber damals abgewunken. Die haben gesagt, zu dem Preis werden wir die nicht produzieren können. Das wird leider nicht funktionieren. Kriegen wir nicht hin. Und haben auch Apple soweit nicht über den Weg getraut, als dass die groß genug wären und es im Kreuz hätten, im Smartphone-Markt dort irgendwie zu punkten. Also man hat es einfach, so wie Microsoft, auch nicht ernst genommen. Und ja, das war einer der Gründe, warum war mit der Hauptgrund, warum man das Thema mobile Strategie dann auch bei Intel selber gar nicht großartig weiterverfolgt hat, dort auf der Stelle getreten ist und jetzt natürlich das Nachsehen hat. Also Intel ist ja nach wie vor im Smartphone-Markt, was Chips anbelangt,
nicht vertreten.
Ich glaube, es gibt ein Telefon, das wohl Intel-Chips drin hat, aber der Rest wird einfach durch ARM-Technologie beziehungsweise Lizenzprodukte gemacht. Apple hat ja eine eigene Prozessorschmiede mittlerweile aufgebaut, wo ein Großteil herkommt. Und Ottolini sagt selber, also er war, sie sind mehr als überrascht und dass auch das prophezeite Volumen, und das lässt nochmal einen Rückschluss darauf zu, dass selbst Apple eigentlich nicht mit dem Erfolg gerechnet hat. Also was Apple damals bestellen wollte an Stückzahl, sagt er, wurde jetzt noch um das Hundertfache übertroffen. Also das ist schon wirklich irre.
Ja, ja. Er hätte es ruhig machen sollen.
Er hätte es ruhig machen sollen. Dann wären sie heute bei dem Thema wirklich ganz dick mit dabei. Und
dann sähe die Welt hier anders aus.
Das ist richtig, ja. Aber so ist leider nichts draus geworden. Ja, aber mal ganz interessant, so retrospektiv. Und so war ja auch unsere Vermutung zu dem Thema eigentlich immer jetzt nochmal durch Paul Ottolini auch bestätigt worden. So, was haben wir hier noch draufstehen? Ach ja, der Tim Cook hat auch noch ein Interview gegeben. Tim Cook, CEO von Apple, hat auch noch ein Interview gegeben. Apple ist ja im Moment, sagen wir mal, so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil es natürlich...
Weil sie Steuern sparen.
Wie jedes andere Unternehmen im Übrigen auch. Also mir ist kaum ein Unternehmen in der großen Technologiebranche bekannt, die wirklich Steuern zahlen, das machen sie doch alle. Also ja, klar. Das ist doch gang und gäbe. Ne?
Und du wirst halt gut beraten, ja, und dann baust du halt deine Firmenkonstrukte, nach Irland gehen sie alle und schon wird Steuer gespart.
Und ich habe in dem Zusammenhang vor ein paar Tagen auch irgendwo etwas gelesen von einem Millionär, also nicht nur einfacher Millionär, sondern zigfacher, der also hunderte von Millionen Geld hat. Und der entgeht der Steuer dadurch, dass er ständig auf Reisen ist. Also der hat quasi keinen festen Wohnsitz. Und
schleppt die Kohle mit.
Und hat halt immer irgendwie die Kohle irgendwo. Und ja, so kann man es jedenfalls auch machen. Also Tim Cook war mal wieder zu Gast in der im Übrigen sehr sehenswerten Konferenz D11. Die wird gemacht von All Things Digital. Ist sozusagen der Technologie-Blog vom Wall Street Journal. Dort war er jedenfalls wieder zu Gast und Apple wird ja zurzeit gerne ein Stück weit gebasht und ihnen wird ja auch nachgesagt, seit dem Ableben von Steve Jobs käme jetzt auch nicht mehr wirklich etwas Neues nach. Alle Welt wartet darauf, sind jetzt doch viele Monate ins Land gezogen ohne neue großartige Hardware. Mal so kleine Updates, jetzt ist die WWDC dann im Herbst und man wartet natürlich darauf, was an neuer Hardware kommt. Was kommen wird, sicherlich wird iOS 7 sein. Was auch kommen wird, aller Voraussicht nach, wird natürlich iPhone 5S vermutlich. oder etwas Neueres. Aber die Leute fragen natürlich nach, was wird denn das der...
One more thing.
Was wird es genau? Wird es da irgendwie etwas geben? Und Cook hat wohl offensichtlich so ein bisschen durchklingen lassen, ich habe das Interview jetzt selber mir noch nicht angeschaut, ein bisschen durchklingen lassen, dass man jetzt nicht unbedingt nur an das Thema Smartwatches denkt. Also das ist ja ein Thema, was zurzeit Samsung sehr, sehr stark forciert. Und neben Samsung gab es noch ein anderes Unternehmen, Pebble und wie sie alle heißen. Also
ein Watch, der Italiener mit Android.
Genau, mit irgendwie intelligente Uhren, wenn du sozusagen willst, die dir dann irgendwie blöd deine E-Mails da einblenden und ob du eine SMS gekriegt hast und so. Ich habe dafür jetzt immer persönlich noch nicht irgendwie so einen Use Case für mich erkannt, aber vielleicht gibt es ihn ja irgendwie.
Ja, irgendwie reitet er ja auch drauf rum, dass er... Ja, das eine Brille hat er, weil er sehen möchte und
nicht um da irgendwie um
zu navigieren oder so.
Ja, richtig, genau. Aber er hat gesagt, in dem Zusammenhang Smartwatch allein nein, aber was noch interessanter ist, meint er, ist natürlich die ganze Sensorentechnik, die man überhaupt am Körper tragen kann. Und da wird für mich schon eher ein Schuh draus und da glaube ich, das könnte tatsächlich etwas sein, wo Apple tolle Produkte bringen könnte, die dann so in den Bereich Sport auch reingehen, in den Bereich Health, Überwachung, da könnte ich mir schon eher vorstellen. Also da mit Nike arbeiten sie ja auch schon viele lange Jahre zusammen im Bereich. Mal schauen, ob da irgendwie was kommt. Und hat er auch nochmal bestätigt und bekräftigt, dass Apple eine große Vision für das TV-Geschäft habe.
Und, echt?
Ja.
Also dann doch.
Ich weiß es nicht. Wir haben das letzte Mal relativ ausführlich auch darüber gesprochen. Ich habe ja da meine Meinung dazu gesagt. Ich glaube nicht, dass die einen Fernseher auf den Markt bringen, sondern ich glaube, dass das über Apple TV in irgendeiner Form gelöst werden wird. Aber wir werden sehen, was dort kommt. So, ja, dann haben wir doch hier, glaube ich, auch schon diesen Bereich abgefrühstückt. Oder hat von euch noch so irgendjemand was? Nee, wahrscheinlich auch nicht, ne? Gehen wir mal in den Systemhausbereich. Da kennt sich ja unser Jörg auch gut aus. Comparex gründet eine US-Tochter.
Sportlich.
Sportlich. Würde ich auch sagen. Und auch die ein weiteres großes deutsches Systemhaus, nein, das größte, zweitgrößte, die Bechtle AG, steigt in China und in den USA ein. Also die Auslandsexpansion wird da doch bei den großen Systemhäusern offensichtlich stark vorangetrieben. Ne? Man muss wachsen.
Genau, hier geht nichts mehr. Ne?
Hier geht nichts mehr. Ne?
USA ist ein absolut schwieriger Markt, wenn du kein Ami bist. Würde ich mal behaupten. Ja. Es gibt ganz wenig, die das schaffen.
Ist halt groß.
Ja, ist groß. Aber es ist, also in USA, das hat schon vielen wirklich das Genick gebrochen, nach USA zu gehen.
Also Bechtle hat schon mal einen Vorteil gegenüber der Comparex in China, dass sie kein R im Namen tragen.
Comparex.
Okay. Puh. Ja, okay. Ja. So, jetzt würde ich mal sagen, bevor wir auf Unternehmen und Märkte kommen.
Aber wolltest du zu dem anderen noch was sagen?
Zu was?
Zu dem Rödel und Itelium?
Nee, kann ich nichts dazu sagen.
Ich kann da auch leider nichts zu sagen. Ich kann dazu nur sagen, Rödel kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Und das finde ich absolut erstaunlich. Kennst du die, Jörg?
Ja, auch von Microsoft-Konferenzen. Wieder ein paar Leute von Rödel und Partner getroffen.
Wie groß sind die denn? Also ich kann es überhaupt nicht. Ich habe mich total gewundert.
Also jedenfalls die Meldung lautet, jetzt müssen wir es ja auch irgendwie nennen, die Rödel Consulting AG hat 100% der Anteile an der Itelium Holding GmbH übernommen und die Itelium ist eine ehemalige Karstadt-Tochter. Und und so will man also den mittelständischen Kunden mit IT beglücken. So. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt auch nicht
sagen. Hier Rödel Consulting in Zahlen. Mitarbeiter 3.500 und 280 Millionen Umsatz. Donnerwetter, 14% Wachstum.
Nicht ganz klein, ne?
Nicht ganz klein.
Okay.
Wahnsinn.
Ja, bevor wir jetzt weitermachen, finde ich, haben wir jetzt mal, sollten wir die Gelegenheit mal nutzen, wenn der Jörg auch da ist. Jörg, erzähl doch mal ein bisschen, was treibt dich denn so um? Was machst du eigentlich
derzeit? Was treibt mich an?
Ja, was treibt dich an?
Der Wahnsinn meiner Kinder treibt mich an. Ich habe 8 Jahre Computer 2000 erfolgreich hinter mich gebracht. Mhm. Ja, also kurz bevor die Umbenennung in TechData kam,
das war dann
wann? Bin ich dann 1998 zum Sabbatical angetreten. Wie gesagt, Sabbatical war damals ganz hip, ne? Unbezahlter Urlaub, aber bei mir, also mit Einreichen einer Kündigung.
Aha.
Hab dann für Dell gearbeitet. Ich habe in meiner frühesten Jugend mal mit zwei Schulfreunden ein Münchner Systemhaus gegründet.
Im Ernst? Was habt ihr da vertickt?
Wir verticken immer noch.
Das gibt's immer noch.
Wir sind in eurem Rating auch irgendwo erstmalig irgendwie unter den Top 50 erschienen. MicroStacks heißt das.
Ah ja, doch. Mhm.
Dann so ein bisschen Hosting gemacht. Das waren immer so die Hobbys, die ich zwischen Computer 2000, ich hatte da wahrscheinlich zu viel Zeit und die Margen waren damals nicht so hoch. Also. Und was mache ich derzeit? Ich mache 3 Projekte im direkten Fokus. Ich habe so eine Beteiligungsgesellschaft. Das eine ist Pivot Free, VDI, weil ich also großer Fan von Virtualisierung bin.
Mhm.
Also Desktop-Virtualisierung macht bei Pivot. Mhm. Chef ist Dieter Kondek, kein Unbekannter.
Ach, das ist die Geschichte mit dem Dieter Kondek.
Mein Nachbar in Florida.
Ja.
Dann habe ich noch so ein Outsourcing-Projekt mit SpaceNet, ein mittelständischer Hoster hier in München auch.
München, ja.
Also, bereitet mir großen Spaß, weil Hosting halt immer noch so das Hobby ist. Und ich hatte unlängst auf so einem Hosting- und Service-Provider-Kongress mal die Theorie ausgesprochen, dass die Hälfte der deutschen Systemhäuser sterben werden. Und war halt da ein Vorstand von Strato noch, der gesagt hat, nein, er glaubt, dass 80% sterben werden.
Oh mein Gott. Also, und aus welchem Grund heraus?
Weil sie nicht Cloud-Services, Dienste kommen einfach irgendwo, die über Kreditkarten gebucht werden. Ja. Und als ich aus meinem Systemhaus ausgestiegen bin, weil es ist halt so, dann gehst du halt zum Notar und irgendwann kriegst du ein bisschen Geld aufs Konto gespült, ob du willst oder nicht, und dann kommt das Finanzamt und nimmt dir das Geld wieder weg. Ich habe gesagt, aber ich gründe ein neues Systemhaus und wir sind da so in der Finalisierung der Businesspläne. Und zwar haben wir einen Fokus, der Kunde ist der gemeine Endkunde und wir machen Medientechnik, Heimautomation und Energieeffizienz. Und was hat einer meiner Mitgründer gesagt? Er sagt, wir sind so wie Plusanschluss von EP, nur verticken wir keine weiße Ware. Und dann habe ich gesagt, nee, wir sind nicht wie der Plusanschluss von EP, sondern wir verticken überhaupt keine Ware, aber wir integrieren alles, was der Kunde uns so hinschmeißt. Mhm. Das Tolle daran ist, dass also im Rahmen dieser Planung ich ja dieses ganze Spielzeug, was ich irgendwann mal zusammenstöpseln möchte beim Kunden, ja auch erstmal selber kaufen muss. Mhm. Deswegen Amazon, deswegen jeden Tag eine DHL-Lieferung.
Mhm.
Und das starten wir so der offizielle Launch-Termin von dem Systemhaus für Heimautomation ist der 7.10. Warum? Weil wir glauben, dass wir Kopfschmerzen haben am 6.10., wenn wir vom Oktoberfest nach Hause gehen. Das ist ein guter Firmenstart.
Ja. Aber das finde ich immer interessant, Jörg. Thema Heimautomation ist ja jetzt nun mal auch ein Feld, über das schon viele, viele Jahre gesprochen wird. Wird ja auch immer wieder prognostiziert, das ist jetzt der Markt, der jetzt endgültig den Durchbruch erlebt. Es gibt verschiedenste unterschiedliche proprietäre Technologien, Unternehmen, die sich in diesem Markt schon versucht haben. Siehst du da allmählich, oder offensichtlich siehst du ja da jetzt so ein Stück weit ein Vorankommen, dass es da jetzt weitergeht? Wenn ja, warum?
Also wir haben da irgendwann, das war so, ist so eine Idee gewesen, was machen wir denn zukünftig? Ja, wir wollten halt Handel, das kenne ich, oder nehme ich mir mal heraus zu sagen, da kenne ich mich aus damit. Seit die Marge zu vernichten der Distribution habe ich meinen Teil dazu beigetragen.
Mhm.
Ja, und dann kam ja irgendwann das Thema, mit Handelsware verdienst nichts mehr, also muss Dienstleistung verkaufen. Und so kam das Thema, die Komplexität zu Hause, ist ein DSL-Anschluss, hat jeder die Fritzbox, die konfiguriert sich auch selber.
Mhm.
Aber dann willst du die Heizung steuern, dann willst du noch ein bisschen ein Audiosystem steuern, dann geht's um Videoüberwachung, Security im Haus, ja. Das sind alles so Themen, die komplett zu integrieren, das schreiben wir uns auf die Fahne ab Oktober. Das sind, ist eine Herausforderung, ganz sicher.
Sind denn die Leute bereit, Geld dafür auszugeben?
Wollte ich auch gerade
fragen. Ja, sagen wir so. Wir üben ja jetzt schon, also im Verborgenen, in so einer im Stealth-Mode unseres Unternehmens, ja, haben wir ja tatsächlich im Münchner Raum einen Haufen Testkunden. Mhm. Ja, und mit diesen Testkunden, die lernen mit uns, wir lernen mit ihnen. Und ja, du kannst nicht 130 Euro die Stunde nehmen dafür, dass du irgendein Sonos-System programmierst. Aber du kannst durchaus das Geld nehmen, wenn du, sag mal, so einen KNX-EEB-Bus für die Haustechnik programmierst oder parametrierst. Und das ist Dienstleistungsgeschäft, das kommt so aus der Systemhauserfahrung raus.
Wie findet man da Kunden, mal ganz blöd gefragt, oder finden die Kunden euch?
Ja, also die ersten Kunden haben wir über den Makler gefunden, den wir ganz konkret darauf angesprochen haben.
Immobilienmakler.
Immobilienmakler, der halt, sag mal, in den Gegenden, in denen du das auch leisten möchtest, ja, oder leisten kannst, so eine Hütte.
Also das Bogenhausen, Pullach, keine Ahnung.
Grevelfing.
Grünwald.
Ja, also gibt's so im Umland.
Ja. Ja.
Und ich sag so, in dem Zusammenhang, ja, natürlich, man muss Pressearbeit machen, man muss hier in den Publikationen eures Konzerns, da, Christian, muss man halt auch mal Anzeigen schalten. Mhm. Und es gibt ja auch, ich sag mal, Smart Home und so, durchaus ein paar Zeitschriften
in dem Bereich. Ja.
Mhm. Also, wir werden keine Radiowerbung machen, das bringt nichts, und keine TV-Werbung. Und auch Google ist wahrscheinlich der falsche Kanal dafür, ja. Wenn du nach Heimautomation suchst oder so, das führt alles noch zu nichts.
Ja. Hast du es da mal mit Google Ads probiert? So?
Nee.
Mach mal.
Noch bringt es nichts. Also jetzt starten wir eher mal so einen Heimautomationsblog, in dem wir mal ein bisschen was drüber schreiben, was denn so alles geht. Mhm. Also sowas wie Philips hat ja so iPhone-steuerbare, etwas überteuerte Lampen.
Die U.
Ja, die dann parallel die aus der iTunes-Playlist heraus das Lichtszenario zusammenbaut, und wenn die Beats per Minute 140 sind, dann ist die Musik wahrscheinlich ein bisschen aggressiver, dann ist das Licht auch ein bisschen aggressiver. Und wenn du dann so eine Chill-Playlist hast, dann passen sich die Lampen auch an. Also sowas haben wir schon mal ein bisschen programmiert.
Das ist übrigens eine, weil du es gerade ansprichst, Philips Hue. Ich habe unlängst ein Interview gelesen mit den Verantwortlichen in dem Bereich. Die haben gesagt, sie werden massiv rein investieren. Sie waren völlig überrascht von dem großen Erfolg, den die Hue gemacht hat, die ja derzeit noch exklusiv, glaube ich, über Apple vertrieben wird.
In Deutschland ist es Apple, ja.
Die haben ja eine Nachfrage nach diesen Lampen, das ist irre. Komm, ja. Ganz interessant in dem Zusammenhang, du kennst vielleicht diesen Webdienst aber auch, der heißt IFTTT.
Genau,
if this then that. Yeah. Ist jetzt übrigens Philips Hue integriert. Und zwar gibt's da tolle Rezepte zum Beispiel dafür, das weiß ich, wenn es draußen das Regnen anfängt, dass du dann im Zimmer auch eine ganz bestimmte Lichtstimmung machst. Und das kannst du mit IFTTT zum Beispiel lösen, weil der schaut halt nach, wie ist das Wetter, ne, und sagt. Oder du sagst, es kommt eine E-Mail deiner Liebsten rein, ja, und dann kriegst du einen kurzen Lichtimpuls. Also du wirst nicht durch ständige E-Mail-Gebimmel oder sonst irgendwas genervt, sondern dein Licht ändert sich einfach nur mal kurz.
Echt?
Ja, und es ist also so mal so ein sanfter Hinweis, ja. Und das sind alles so Dinge, die man sich da vorstellen kann. Finde ich einen total spannenden und interessanten Ansatz. Und Philips geht im Übrigen davon aus, und das finde ich auch mal einen Gedanken wert, die sagen, über dieses Thema Heimautomation wird schon sehr, sehr lange gesprochen und Heimvernetzung sehr, sehr lange gesprochen. Möglicherweise geschieht das über das Thema Licht. Früher ist man ja immer den Ansatz gefahren, hat gesagt, das wird über das Thema Musik und Fernseher, also jeder will jetzt dann seinen PC im Wohnzimmer haben, hat sich ja alles nicht bewahrheitet, hat ja alles so nicht funktioniert. Es kommt tatsächlich aus anderen Ecken. Plötzlich kommt ein Player wie Sonos auf den Markt, die ein wirklich extrem geiles Musikerlebnis dir schaffen können. Super integriert, schöne Ware noch dazu. Bisschen teuer natürlich alles. Also von daher durchaus spannend, ne?
Wir greifen es jetzt dann an dieses Jahr.
Ihr greift es jetzt dann mal an. Also schau mal in IFTTT mal rein. Da gibt es im Moment jede Menge Rezepte für die Philips Hue jedenfalls. Und kennst du auch dieses tolle Thermometer?
Netatmo.
Netatmo?
Ja, läuft bei uns zu Hause.
Und klar. Zufrieden?
Super. Also was du ja hast, was ich nicht wusste, was das Netatmo auch kann, das kann den CO2-Wert messen. Richtig. Und auch Lärm. Mhm. Und das ist bei uns im Kinderzimmer drin. Und Sagt, dass, nachdem wir so das ein oder andere iPad im Haus haben, das Ding auch Push-Notifications setzt, ist dann immer, der CO2-Wert ist höher als 1000 ppm. Ja. Meine Frau sagt dann auch immer, müssen wir jetzt panisch sein? Sage ich, nein, müssen wir nicht.
Aber wir sollten mal lüften.
Mal Fenster auf.
Jetzt machen wir mal das Fenster auf. Ja. Das Ding ist super. Ist halt natürlich auch mit, keine Ahnung, 190 Euro brutto, kein Schnäppchen.
Nee, ist ja kein Schnäppchen. Es ist wirklich, wirklich ziemlich teuer. Ich werde das übrigens jetzt meinem Bauer schenken. Also ich fahre ja seit über 10 Jahren immer auf denselben Bauernhof zu Pfingsten. Und alljährlich nervt mich meine Frau Tage vorher schon, wie ist denn das Wetter dort unten? Und was sollen wir denn an Klamotten mitnehmen? Und wir hatten schon etliche Urlaube dort, in denen wir einfach das falsche Zeug sozusagen mit dabei hatten. In diesem Jahr waren wir ganz gut gewappnet. Wir wussten, es wird nicht allzu gut, wobei wir jetzt nicht gedacht hätten, dass wir noch Handschuhe und Mütze hätten mitnehmen müssen für den Schnee. Aber gut. Dem schenke ich jetzt so ein Ding. Das wird er dann bei sich installieren. WLAN hat er ja dort unten auch. Und man kann dann also wunderbar draufschauen und mal so die Historie und wie entwickelt sich das. Das kann man da halt dann wirklich einfach toll ablesen. Mhm. Also das finde ich schon echt mal interessant. Genau. Ja, ich spiele auch gerne zum Zeug rum. So. Ja, also das ist Systemhaus, was du, heißt es dann eigentlich Systemhaus? Nennt ihr euch so?
Ist das, es ist von der Funktion her, ist es eigentlich von der ein Systemhaus Funktion her oder ist es ein Systemintegrator.
Ja.
Aber du kannst jetzt dem Endkunden nicht erzählen, wir sind ein Systemhaus. Und sagt er, was bist du?
Ja, ja, das versteht er nicht.
Das versteht er wahrscheinlich nicht. Das kommt zu sehr.
Bist du ein Installateur
für die? Genau, also für den, das war auch so eine der Fragen, die wir so abgefragt haben, so in dieser Anfangsplanung. Als was sehen Sie uns denn? Herr Rössler, Elektriker. Also ich von mir aus auch das.
Ja, die interessante Frage ist ja, wenn du als Konsumer sowas möchtest und du hast irgendwo gelesen, sowas gibt's, an wen wendest du dich denn? Ja. Also wer ist denn dann dein erster Ansprechpartner? Wahrscheinlich ein Elektriker.
Ja, so kam ja dieses Plus-Anschluss von EP, dieses Portal, wo du jetzt irgendwie für eine Pauschale deine Waschmaschine angeschlossen bekommst oder ein DSL eingerichtet bekommst. Ich denke schon, dass das der Weg ist und die Daseinsberechtigung auch dieser kleineren Retailer, die ja auch aus diesem Markt kommen. Also klar, sind wir auch im Umfeld hier, haben diese EPs angeschaut, die es hier im Münchner Umfeld noch gibt und auch gefragt, was sie denn so machen an Installationen und auch gefragt, ob sie uns einen Mitbewerb sehen. Und sagen, ja klar, seid ihr ganz klar Mitbewerb. Und wie gesagt, unser Fokus ist nicht Handelsware, das wollen wir nicht. Mhm. Also, wenn derjenige sagt, er braucht jetzt einen LG oder einen Sony-Fernseher oder ein B&O, das ist völlig egal. Mhm. Wir integrieren es halt einfach in so ein Sonos-System zum Beispiel. Mhm. Also ich sag, diese Findung hatten wir noch nicht, aber ich habe auch noch niemanden gefunden, der sowas macht.
Ich habe neulich mit einem Systemhaus gesprochen. Relativ kleines IBM-Haus, aber im Geschäft hier schon seit ewigen Zeiten in der Politik und so ganz dick unterwegs. Der hat für einen Bekannten mal angefangen, ich glaube Satellitenfernsehen oder sowas einzurichten, so Receiver in irgendeiner Wohnanlage. Da hatten die das System umgestellt und hatten für entsetzlich teures Geld irgend so einen Elektriker, der denen das machte. Und dann rief den irgendwann aus der Wohnanlage an, der den kannte und meinte, sag mal, kennst du dich damit aus? Die wollen da irgendwie zig hundert dafür irgend so eine komische Box und keine Ahnung. Und hat der gesagt, also er ist dann losgefahren und wurde dann da rumgereicht in dieser Wohnanlage, relativ Klientel, das ist Leute eher 50 plus, durchaus Kohle, also denen gehören da die Wohnungen auch. Und der hat gesagt, die haben mich dann da rumgereicht, die haben mir was bezahlt, das ging unglaublich gut. Das ging unwahrscheinlich gut. Und sagt, damit, das ist ja Netzwerktechnik, war mir vorher gar nicht so klar, habe ich mich dann mal mit beschäftigt. Also sowas mache ich jetzt öfter. Also total witzige Geschichte.
Mhm. Ja, ich war da auch erstaunt. Also als wir vor 10 Jahren damals eine Immobilie gekauft haben, die noch nicht entstanden war und man da noch einiges planen konnte, habe ich auch den Elektriker gefragt, ob er mir dann strukturierte Verkabelung reinmachen kann. Und ich war erstaunt, wie fit der war. Also der kannte sich da echt gut aus. Also auch die Elektriker beschäftigen sich offensichtlich schon mit dem Thema. Aber die tragen es irgendwie nicht so offensiv nach außen. Ne? Also es ist irgendwie so. Aber ich denke, so ein Geschäft in so einer Art, wie du das aufziehst, denke ich, lebt auch viel vom Thema Kooperationen. Also dass du mit den richtigen Leuten aufsprichst, Architekten, Maklern, also diesen ganzen Immobilienfuzis beispielsweise, aber auch Elektrikern und ähnlich, weil die, denke ich, auch so prinzipiell Anlaufstelle von Kunden sind. Oder bei den Kunden aufschlagen, die mal nach so einem Thema nachfragen können. Genau. Ne?
Also wir haben so einen Kooperationspartner, der baut Alarmanlagen und Videoüberwachung. Da ist er wirklich fokussiert und spezialisiert drauf und wird auch von anderen Elektrikern empfohlen oder Elektroinstallationsbetrieben empfohlen. Mhm. Mit dem hatten wir jetzt auch einen Termin und haben gesagt, du, das, was du da machst, ja, wir integrieren das.
Mhm. Ja.
Also die normale Kundenansprache übers Telefon funktioniert da nicht, glauben wir zumindest gerade nicht. Wir wissen, wir müssen jetzt halt immer üben. Ne?
Musst üben, ja. Ich denke, Internet wird da noch mal ein gutes Stück weiterhelfen, dass du da halt auch gefunden wirst, ne, zu dem Thema.
Also was ich denke ist, es werden bei extrem vielen Leuten so angefangene Installationen von irgendwas zu Hause rumstehen, die jetzt deutlich besser. Also ich glaube, es stehen bei relativ vielen Leuten zu Hause angefangene Installationen rum von, was weiß ich, irgendwelchen Fritzboxen oder von früher ISDN-Anlagen und Zeug, was so halb gut zusammenspielt, aber dann halt doch nicht so richtig, was man immer für teuer Geld gekauft hat, aber nie zusammengebracht hat, dass es richtig miteinander funktioniert und auch nie wusste, wohin man sich dann wenden soll. Mhm. Ist ja auch nicht einfach.
Deswegen, ja.
Ich glaube, es schlummert da wirklich viel Potenzial von Leuten, die einfach allein gelassen wurden mit der Marketingaussage, funktioniert total einfach, zusammenstecken, loslegen.
Ja, ich bin immer noch am Überlegen. Ich denke, es muss natürlich auf der anderen Seite auch irgendwie so den Wunsch des Kunden geben, die Sehnsucht des Kunden geben, so etwas machen zu wollen. Und ich denke, das wächst halt jetzt auch erst so langsam. Ja. Also viele sehen überhaupt keinen Vorteil drin, Sachen miteinander zu vernetzen, sehen keinen Vorteil drin, dass automatisch ihre Lichter an- und ausgehen oder Jalousien auf- und zugehen. Die sagen, mein Gott, was brauche ich denn? Das ist ja alles so eine irgendwie Spielerei. Verkompliziert die ganze Sache. Und jeder kennt ja dann immer die tollen Filme, wo sie dann ins Haus reinkommen und dann alles verrückt spielt und so. Ne? Und die Frau irgendwie die App nicht an den Start kriegt und dann,
keine Ahnung. Ja, aber ich denke, es geht doch jetzt schon so unglaublich viel.
Es geht
viel, wenn man's denn mal ans Laufen kriegen würde.
Ja, natürlich.
Und ich denke, wenn du jetzt bei irgendwem beliebiges zu Hause reingehst und sagst, du hast doch das drum da stehen und das und das und das und das. Und sag mal, hättest du nicht mal Bock, wir schalten dir das jetzt alles mal zusammen. Guck mal, jetzt drückst du hier einen Knopf und da hinten geht was. Das ist doch sensationell. Also ja, das Erlebnis müsste doch...
Ist schon gut. Ich meine, du siehst ja auch, dass viele der großen Hersteller ja auch in die Richtung gehen. Also ich meine, gerade AVM tut ja da einiges in dem Bereich, um die Funktionalität der Fritzboxen zu erweitern, jetzt mit der Steckdose, die wiederum überdeckt gesteuert werden kann. Belkin steigt ja auch relativ stark in diesen Markt ein. Also die treiben ja das Thema schon auch ein Stück weit voran. Belkin-Dinger kannst du übrigens auch per IFTTT steuern mittlerweile. Mhm. Ja, da passiert schon was. Also ich denke auch,
weil du auch gesagt hast, sehen die Leute den Vorteil drin. Blödes Beispiel, ich habe meine Anlage eine ganze Zeit lang nicht angeschlossen gehabt, alles mal auseinandergerupft.
Deine gute Schneider und, kompakt.
Genau. Mit dem Plattenspieler noch oben drauf. Ja. Und ich habe die halt irgendwann mal auseinandergerupft und dann nicht dazu gekommen, gleich wieder zusammenzustecken und dann halt so halbscharig. Mhm. Und jetzt habe ich mir neulich wirklich mal Zeit genommen, habe alles wieder zusammengepackt und ich habe auch gedacht, muss ich das jetzt haben oder was? Hey, ist super.
Ja.
Das ist super, es funktioniert alles.
Ja, ja.
Es war ein tolles Erlebnis. Hätte ich das jetzt unbedingt gebraucht? Nein, ich habe mir lange keine Zeit dafür genommen. Mhm. Aber wenn es dann so geht und dann nutzt du das und dann nutzt du es doch mal öfter und dann ist das eine klasse Geschichte.
Ja, wenn es dann auch alles so stabil läuft und funktioniert, ist ganz gut.
Ja, aber dafür gibt's dann halt geprüfte Installationsbetriebe, denke ich.
Ja, einerseits, wenn du mir jetzt anschaust, ich habe beispielsweise zu Hause Internet per Kabel. Also ich bin bei Kabel Deutschland, weil die, was meine Gegend jetzt da hinten anbelangt, immer noch das schnellste Internet liefern können. Und das heißt, dass auch dein komplettes Telefon alles über Kabel läuft. Also geht alles über die Fritzbox. du musst einfach damit rechnen, dass du im Monat mindestens zwei Ausfälle hast, also wo das Ding einfach abkackt, aus welchen Gründen auch immer. Du kannst nicht mehr telefonieren.
Das Kabel? Ja, dann geht gar nichts mehr.
Ja, also du kannst nicht mehr telefonieren, es funktioniert einfach nichts mehr. Ne? Und das ist halt schon auch grauenhaft.
Aber Christian, das hast du doch hier auch. Ich bin hier auf Vodafone.
Ja.
Nimm euch das Telefon ab, tot. Und denkst, okay, irgendwer
ist das Kabel gestolpert. Das ist
auch VoIP, oder? Stecker raus oder irgendwas war aber nicht. Und dann rufe ich per Handy da an, bei Vodafone, die ein grauenhaftes Sprachsystem dran haben, so einen grauenhaften Sprachcomputer, der dich behandelt wie ein Depp. Wirklich grauenhaft. Und ich hab dann irgendwann einen Techniker dran gehabt und hab dem gesagt, tragen Sie mal ein, Sie haben so ein Freifeld irgendwo, tragen Sie mal ein, welcher Sozialgestörte das Ding programmiert hat. Und dann gebe ich meine Nummer ein. Und dann kommt von Vodafone, von diesem blöden Sprachcomputer zurück, wegen Wartungsarbeiten ist bei Ihnen gerade ein Ausfall.
Na schön.
Tschüss.
Ja.
Und dann legt das Ding auf.
Das alte Ärgernis.
Wahnsinn.
Sind die hier eigentlich zum Essen?
Die sind auch zum Essen. Nimm dir das mal, das ist der Hammer.
Wikingerröllchen.
Wikingerröllchen vom Penny, das ist eine Bombe. ein so ein Ding hat mehr Kalorien als ein Big Mac-Menü.
Okay.
Aber ich mach die gern.
Oh ja.
Ihr könnt euch auch Kuchen nehmen.
Ich nehme jetzt einmal hier so einen aufgetauten Kuchen von dir, Andreas.
Das beim Andreas gibt es halt Zwetschgenkuchen und
Streuselkuchen. Der Zwetschgenkuchen ist aufgetaut, der andere ist ein Rhabarberstreusel, der ist nicht aufgetaut, der ist frisch.
Der ist frisch.
Hast du gebacken? Den brösel ich jetzt mal schön in meinen MacBook rein.
Mach das, ja, das ist eine tolle Geschichte, ist ja schon grade, passiert.
Ist ja,
du musst jetzt hier vorne anfangen zu verweiben.
So, gut.
Aber es ist ein total guter Punkt. Ja klar bist du auf das Zeug irgendwann angewiesen. Genau wie wenn das Telefon ausfällt oder Handy oder irgendwas. Klar ist das so. Ist natürlich nicht lustig, aber die Vorteile überwiegen.
Die Vorteile überwiegen, ja.
Und es steckt im Moment vieles in den Kinderschuhen, muss man auch sagen.
Eine der zuverlässigsten und besten Technologien, die es je gab, wird leider abgeschaltet, und das ist ISDN. Das war einfach eine total zuverlässige, sehr komfortable
Technologie. Christian, nachdem es gelaufen ist, die ersten Jahre ISDN, ich weiß es noch, waren eine Katastrophe. Nichts ging zusammen. Dann gab es irgendwie zwischen Deutschland und Frankreich unterschiedliche Standards. Oh, also die ersten Jahre ISDN waren grauenhaft. Danach lief das sensationell stabil. Und ich glaube, wir sind jetzt auch bei diesen ganzen IP-Telefonie-Geschichten halt in dieser Übergangsphase. Mhm. Es gibt Leute, wenn ich mit denen telefoniere, ist die Leitungsqualität so unter aller Kanone, obwohl die auf einer schnellen Leitung sind, beim namhaften Provider. Bei dem man im Moment noch alles unbegrenzt empfangen kann.
Ja. Gut, dann machen wir mal weiter. Lassen den Jörg mal seinen Rhabarberkuchen
essen. Ich hol dir jetzt mal irgendwie so eine Serviette oder sowas.
so einen großen Teller oder sowas. Hast du noch was zu trinken da eigentlich, Andreas? Ja. Ach, sehr gut. Nehme ich noch eine Mate. Vorsicht. Ja, wunderbar.
Super.
Wie gesagt, wir müssen mal schauen, dass wir mal die Flora-Mate beziehungsweise die Lead-Mate irgendwo herbekommen. Aber ich kümmere mich da mal drum. Vielleicht kriegen wir die irgendwo in München mal her. Die war nämlich echt lecker. So, dann gibt's noch irgendwas von deiner Seite, Jörg, oder hast du deine Botschaft angebracht jetzt erstmal?
Bin so. Das kostet übrigens, also wenn Sie hier mal auftreten wollen, liebe Hörer, 1000 Euro, ne, und dann kann man hier seine Werbebotschaft losbringen.
Genau. Dankeschön.
Christian, vielen Dank.
Ja, okay. Wunderbar. So, was wir jetzt noch machen, wir wollen noch über ein paar Unternehmen sprechen. Eins, was jetzt nicht so unbedingt ganz branchennah ist, da geht es um Yahoo. Yahoo ist ja ein Unternehmen, was so die letzten Jahre deutlich unter Druck geraten ist und es ja schon ganz böse um Yahoo ausgeschaut hat, und es gab ja auch immer wieder Gerüchte, dass Microsoft irgendwann mal Yahoo übernimmt. Yahoo hat sicherlich extrem unter dem Erfolg von Google zu leiden gehabt und haben dort lange Zeit eben auch keine Antwort drauf gehabt. Dann ist ja vor, wann ist die Marissa Mayer eingestiegen bei Yahoo? Länger, ein bisschen länger müsste schon sein. Dreiviertel Jahr. Ehemalige Google-Managerin ist bei.
Ich bin gleich wieder da. Marissa Mayer außer Rand und Band.
Naja,
Juni.
Im Juni war es?
Juni,
letztes Jahr. Ja, das ist fast schon ein Jahr her. Oder ist 12 Monate her. Da ist sie eingestiegen, mit der festen Absicht, Yahoo wieder auf Vordermann zu bringen. Und, ja, Yahoo hat da mittlerweile einiges getan und vielleicht mal ganz interessant, danke dir. Vielleicht mal ganz interessant. So, das ist jetzt wie bei Kaffeekränzchen hier. Das ist richtig nett.
So,
richtig
jetzt
nett.
Jetzt sind die Voraussetzungen für erfolgreiches Kuchenessen geschaffen.
Yahoo, genau. Darüber wollten wir sprechen. Also Marissa Mayer gibt sich reichlich Mühe. Sie hat ordentlich zugekauft, nämlich zuletzt jetzt Tumblr. Für allen, den Tumblr nix sagt, das ist ein Blog-System, in dem man ganz einfach schnell einen Blog aufsetzen kann, wird viel genutzt, um Sachen zu sharen, also lebt hauptsächlich von der Übernahme von Content und Weitergabe von Content. Die haben jetzt gekauft für
Content kuratieren.
Kuratieren
ist hier das Zauberwort bei Tumblr.
Genau, und haben dafür 1,2 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Ist ein ganz interessanter Schritt. Sie haben auch Flickr ordentlich aufgebohrt jetzt, ne?
Hör auf mit Flickr. Ich bin Flickr-User. Die Flickr-Gemeinde ist nicht glücklich über das halbgare Zwangsfacelift, was nicht kommuniziert wurde.
Facelift ist das eine, aber jeder kriegt doch jetzt 1 Terabyte Speicher, ne?
Jeder, so, ja, pass auf, das ist total interessant.
Aber du kannst vielleicht mehr darüber erzählen. Du bist
Flickr-User. Jeder bekommt 1 Terabyte Speicher. Das ist korrekt. Es gab ja bei Flickr Pro-Accounts, habe ich auch, die kosten, ich glaube so um die...
Du musst du das mal...
Das
hat einfach einen Nierencharakter, dieses Mikrofon.
Einen Nierencharakter?
Ja, das heißt, es hat keinen Kugelcharakter, das geht nicht um die ganze Kugel
rum. Eben hast du gesagt, das wäre eine Kugel.
Ja, ich sagte ja nur, du musst die Kugel mal so ein bisschen vor den Mund tun.
Du musst nur einfach... Ich weiß gar nicht, wo ich die habe. So.
Dein Ding ist so weit gebogen. Komm mal her.
Bieg du das mal.
Ja, so. Das ist einfach so.
Weil ich sehe das nicht.
So passt schon.
Echt so?
Ja.
Ja, okay. Jetzt habe ich vergessen, wo ich stehen geblieben war.
Flickr.
Es gibt bei Flickr Pro-Accounts, es gibt bei Flickr relativ viele Pro-Accounts. Da zahlst du, ich glaube, $25 oder was im Jahr. Und hast so viel Speicherplatz, wie du haben willst. Mhm. Kannst beliebig hochladen. Und eigentlich ist alles schön. Und das nutzen sehr viele, weil mit den eingeschränkten Accounts kann man halt nicht viel machen. Ich denke, Flickr hat mehrere Millionen Pro-Account-User, die dafür zahlen. Mhm. Was ja eine schöne Geschichte ist. Flickr geht jetzt her und sagt, jeder User kriegt 1 Terabyte geschenkt. Die Pro-Account-User können gerne runtergraden. Da müssen sie nichts mehr zahlen. Und wer weiter Pro-Account nutzen will, zahlt jetzt, ich glaube, $50 und darf 2 Terabyte nutzen. Mhm. Und dann gibt es noch irgendwas völlig abgedrehtes, das ist noch erheblich teurer. Okay, das heißt, ich zahle jetzt das Doppelte, um das Gleiche machen zu können. Komisch. Wenn ich nichts mehr zahle, kriege ich Werbung eingeblendet. Mhm. Und die Werbeeinblendungen sind nicht schön.
Okay.
Also ich habe schon einige Bilder, wenn man auf Flickr schaut, dann kann man sehen, bei einigen Leuten, die diese neue Option nutzen, wie Werbung eingeblendet wird, ist einfach nicht lustig. Mhm. Und dann wird ja Werbung eingeblendet, irgendwelche Flirtgeschichten oder rumänische Singles suchen, reiche philippinische Millionäre oder sowas. Ja.
Und das bei deinen Fischen.
Ich bin weder das eine noch das andere. Und dann steht das zwischen meinen Fischen, um das mal aufzufassen. Das ist nicht wirklich geschmeidig. Und ich kann ja jetzt hergehen und kann verschiedene Optionen anbieten, die echte Optionen sind. Aber die Optionen, die sie anbieten, sind keine echten Optionen. Das Facelift, was gemacht wurde, ist nicht wirklich ausgegoren. Das heißt, das ist nur halbgar. Mhm. Aber in einigen Bereichen musst du mit dem Facelift mitgehen. Das heißt, in erster Linie kriegt man Bilder jetzt sehr groß angezeigt und als zusammenhängende Kacheln. Ja. Das ist sensationell, wenn man als Entwickler im Silicon Valley arbeitet und beliebige Bandbreite hat. wenn man in München in der Innenstadt wohnt und Bandbreite hat, dann geht das auch noch. Aber schon, wenn man so ein Stück außerhalb ist oder mit dem Handy
unterwegs. Michael Schickram hat da Problem.
Der könnte das nicht sehen. Bei dem ist das die dickste Leitung, die es gibt, die hat er. Das sind 3 Megabit. Und alles andere fällt dagegen dann total ab. Damit kannst du Flickr vergessen. Mhm. Und dann ist es so, die Flickr-Gemeinde dürfte ein Durchschnittsalter haben, was etwas höher liegt als das Durchschnittsalter der Instagram-Nutzer oder so.
Ja.
Das sind weniger Kids unterwegs, das sind halt relativ viel erwachsene Leute. Die finden das nicht so lustig. Mhm. Also die finden das alles andere als lustig, vor allem nicht, wenn es ihnen so über die Rübe gezogen wird. Und man ist ja doch zahlender Kunde und die meisten sind das.
Ja, und vor allen Dingen, ich hatte ja...
Also Flickr-Kommunikationskultur ist unter aller Kanone schon immer so gewesen.
Und Flickr war ja bis dato, so nach meiner Einschätzung, was wie du siehst, nicht unbedingt ein Bilderdienst im herkömmlichen Sinn, sondern es war ja auch eher eine Foto-Community. Also
ja, so eine Mischung, ja,
absolut. War eine Mischung, also
ja.
Man konnte
ja.
relativ simpel Bilder dort hochladen und anderen zeigen und Alben zusammenstellen. Aber es gab ja doch auch viele Gruppen oder es gibt viele Gruppen Gleichgesinnter, die sich da irgendwie zusammenfinden, das auch wiederum sharen, und dort spezielle Alben erstellen und so weiter und so fort. Und ich denke schon, dass wenn man jetzt mal hier sozusagen die Türen richtig aufmacht und sagt, so, jetzt kriegt mal jeder hier 1 Terabyte. Und das ist ja, 1 Terabyte ist schon echt viel. Ne? Also da kriegst du ja dann da plötzlich Leute auf diese Plattform, die du vielleicht gar nicht unbedingt haben willst.
Ich bin seit 2005 auf Flickr und ich brauche bis jetzt, ich glaube, 4 Gigabyte.
Doch so viel?
Ich glaube, 4 Gigabyte. Ich hab auf Flickr wie viele Bilder hochgeladen? 4200. Und die meisten haben weniger Bilder drauf. Ich hab den Eindruck, dass Yahoo gar nicht genau weiß, was Flickr eigentlich darstellt.
Ja, das glaube ich auch.
Die haben überhaupt kein klares Konzept davon. Es gab schon mal ein recht interessantes Phänomen, als die Yahoo, es gab ja so ein Foto-Yahoo, wo dann alle möglichen Leute Partyfotos draufgestellt haben und so. Das wurde irgendwann dann gemerged mit Flickr. Und das hat den Charakter von Flickr zunächst mal deutlich verändert. Mhm. Also es war dann schon komisch. Die Yahoo-Bilderleute sehe ich auf Flickr heute gar nicht, weil ich schaue halt nicht hin.
Ja. Und aber ich habe schon den Eindruck,
Also was Yahoo da treibt, ist halb durchdacht und beschissen kommuniziert und verfolgt keine richtige Linie.
Es ist teilweise, ich würde sagen, blinder Aktionismus. Also ich glaube, Marissa Mayer hat ordentlich Druck bekommen von den Aktionären auch, von den Anteilseignern Yahoo auf Vordermann zu bringen. Sie war, was Flickr anbelangt, extrem unter Druck. An dem Dienst ist 6-7 Jahre nichts gemacht worden an Flickr, was im Internetzeitalter Äonen sind. Und sie hatte da jetzt einfach mal Handlungsbedarf und alles, was ihr da halt eingefallen ist, ist zu sagen, okay, dann setzen wir mal die Storage-Grenze hoch.
Das Ganze zu chaotisieren.
So, und mehr ist eigentlich nicht passiert.
Nee, ja. Weil die neue Bilderansicht gibt's schon länger. In Teilbereichen, die konnte man einblenden, die war halt optional oder nicht. Ja. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie blenden es jetzt zwanghaft ein. Mhm. Also die Dynamik der Kunden ist in keinster Weise erkannt und berücksichtigt.
Ja, dann solltest du vielleicht auf 500px, kennst du ja sicherlich auch, 500px.com. Das ist so die Foto
das,
Community so, das, Sharing Seite
schlechthin. Das Problem auf diesen Fotoseiten oder mit diesen Communities ist ja folgendes. Ich habe hier einen ganzen Haufen Leute, mit denen ich wirklich eng kommuniziere. Mhm. Es gab schon mal eine Bewegung weg von Flickr, die ging hin zu Ipernity, das ist so ein französischer Dienst, der auch ganz okay ist. Ich bin dann wieder wie viele andere auf Flickr zurückgewechselt. Weil halt nur ein Teil der Leute mitgekommen sind, hauptsächlich Deutsche. Und das hat sich dann wieder zu Flickr zurückbewegt. Und ich mag die Kontakte nicht missen. Ich bin da heute drin in erster Linie wegen der Leute, mit denen ich da vernetzt bin. Da herrscht eine recht angenehme Atmosphäre. Und natürlich geht's da auch irgendwo um Fotos, aber es geht um weitaus mehr. Und deswegen ist halt nicht damit getan zu sagen, ich habe heute eine geile Darstellungsweise, die nur den Leuten nutzt, die Breitbandleitung. Ja, nee, muss man wirklich sagen. Also was passiert, nicht lustig. Ich weiß auch überhaupt nicht, also was ich auch nicht erkenne, ist bei Yahoo und interessante Nebennote, die Kommunikationsproblematik bei Flickr hat angefangen mit dem Verkauf an Yahoo. Interessant ist, dass Bilder, die als nicht safe bewertet werden, deutschen Usern nicht angezeigt werden. Es interessiert Flickr oder Yahoo null, ob man über 18 ist oder nicht, ob man Nachweis erbringen kann, ob man Kunde ist oder nicht. Mhm. Bei deutschen Kunden wird die Hälfte ausgeblendet.
Echt?
Total interessant. Das ist wirklich interessant, ne? Interessant vor dem Hintergrund, dass bei Tumblr, was sie jetzt gekauft haben, pornografische Inhalte erheblich weit verbreitet sind, die interessanterweise auf Flickr für deutsche User komplett ausgeblendet werden. Mhm. Auf Tumblr wird überhaupt nichts ausgeblendet, man erwägt das auch nicht. Man möchte Tumblr auch so lassen, wie es ist.
Ja.
Also die Meier wurde ja darauf angesprochen und da war die Aussage, nee, Tumblr lassen wir genauso, wie es ist.
Ja, sonst wäre Tumblr auch sofort tot. Es lebt ja ein Stück weit auch genau davon.
Ja,
von diesem.
Ja, klar. Interessant ist, hat man es gewusst, als man es gekauft hat oder in Kauf genommen oder sich nichts dabei gedacht? Ich weiß es nicht.
Hm. Warum hat Yahoo Tumblr gekauft?
Du wahrscheinlich wegen der vielen Anwender.
Vermutlich.
Es sind sehr viele Anwender, es ist sehr viel Traffic. Es ist schon Community. Hm. Auf Tumblr wird ja sehr viel geliked und weiterverlinkt und findet sehr viel Interaktion statt. Ja. Also der Tumblr ist schon ein funktionierendes System. Mhm. Flickr war auch ein sehr schön funktionierendes System, bevor das Yahoo-Chaos drüber gestülpt wurde. Mhm. Jörg, du lachst so. Das stimmt wirklich. Es hat mehrere Wellen der Verwerfung gegeben zwischen den Kunden und den Yahoos, wobei wahnsinns viele nach wie vor treue zahlende Kunden sind. Gut, die vernichtet man jetzt alle. Hm. Also die vernichten gerade ihre bezahlende Basis.
Ja, der Trend geht eindeutig zum Selbsthosten.
Ja, irgendwie schon.
Ja, ist so. Also
irgendwie schon. Man bräuchte dann halt eine gescheite Plattform, wo man die Leute alle untereinander in Verbindung bringen kann.
Ich meine, jetzt kriegt man es ja demnächst mit. Jetzt macht dann Google noch den Reader zu. Ja, da kriege ich auskotzen. Ja.
Wenn ich darüber nachdenke, ist es richtig bitter, meine
ganzen RSS-Feeds hier irgendwohin wieder umziehen und ich denke mir jetzt auch, gut, dann hoste ich die halt, sag mal selber.
Ich bin der Meinung, weißt du, wenn du so von Flickr wegmigrieren willst oder so Google Reader und sagst, du willst es selber machen, wir haben ja immer selber gemacht, ich habe ja noch ein Hosting-Unternehmen, wir sind inzwischen dabei, das genau das Gegenteil zu machen. Wir hosten kein WordPress mehr, es gibt einfach einen Deutschen, der kann es besser. Schieben alles dahin.
Mhm.
Ja. Und ich denke mal, auch der Aufwand, wenn du jetzt sagst, du hast ein paar tausend Fotos auf Flickr, du willst die irgendwo anders hinschieben, das ist ja, ein abstruser Aufwand, oder du löscht es da und hast ja lokal irgendwo noch gespeichert.
Lässt mal hoch.
Also der Aufwand ist beträchtlich und du kriegst deine Gemeinde ja nicht mit umgezogen.
Genau.
Das ist ja das Riesenproblem. Und zum Beispiel bei mir ist Flickr so eine Community-Sammelstelle. Mhm. Das heißt, ich verlinke meine Fotos, wenn ich sie hochlade über Twitter nach Facebook und es funktioniert gut. In der ersten Sekunde, in der ich ein Bild nach Twitter verlinkt habe, kommen da 7 bis 12 Klicks drauf. Mhm. Sofort, instant. Mhm. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Mhm. Also das sind schon so Überlegungen, das ist alles nicht so trivial.
Also wer mal beim Andreas sich die ganzen Fische anschauen will, sollte ihr am besten eine E-Mail schreiben. Das ist bekannt und wer damit nichts anfangen kann, Andreas, um es mal kurz zu sagen, Andreas bemalt Pommesgabeln.
Ich mal Fische auf Pommesgabeln,
genau. Lass mal einfach mal so stehen.
Genau, und das ist
sensationell. Da ein bisschen Neugier zu wecken.
Genau.
Ist sensationell.
Jeden Tag ein Fisch.
Du bist doch auch Abonnent.
Ich bin committed und ich war schon fast also bei dem großartigen Bayern-Sieg in der Champions League kam dann ja doch der passende Fisch, was mir sehr große Freude bereitet hat. Also jeden Tag schaue ich den Fisch an.
Das war wirklich gut. Lasst uns ein bisschen über Dell sprechen. Andreas, da ist ja ein Thema
meine Lieblingsfirma,
auch,
ja Wahnsinn.
In der du ganz, ganz fit bist. Wie ist der Stand der Dinge?
Der aktuelle Stand der Dinge. Also der Stand der Dinge ändert sich ja schnell.
Ja.
Der Börsenstand.
Oder? Der Börsenstand der Dinge. Also die Dell wollen ja von der Börse zurückziehen, das Unternehmen reprivatisieren. Es gibt eine Es gibt ein Konsortium mit Michael Dell und einigen Investmentfirmen, die das machen wollen. Mhm. Es bilden sich zurzeit zwei Lager. Wir haben ja schon mehrfach berichtet.
Icahn
hat ja total rumgestänkert, wie schrecklich alles ist.
Der Company Rider.
Das ist ja alles, das geht ja alles gar nicht. Und Icahn hat jetzt neuerdings einen Verbündeten gewonnen, und zwar Southwestern
Asset Management.
Asset Management, das schaue ich jetzt, da schaue ich jetzt mal nochmal die genaue Bezeichnung nach. Ich hatte auf Channelcast tatsächlich schon mehrere Artikel zum Thema geschrieben, weil es wirklich sehr skurril hin und her geht.
Also ruhig auch mal auf unser Blog schauen.
Genau, ruhig auf unser Blog schauen. Da stehen immer sehr interessante Beiträge.
Dort kann man sich im Übrigen auch registrieren und bekommt dann eine E-Mail, wenn wir
ganz
das
genau
geblockt haben. Ne?
Ganz genau. Also Dell Großaktionär, Southeastern Asset Management aus Texas, fühlt sich übervorteilt. Das geht die ganze Zeit schon so. Die skurrile Situation ist, dass Going Private ist eigentlich eine Initiative gewesen von Southeastern Asset Management, die auf sehr vielen, sehr teuren Dell-Aktien setzen und gesagt haben, alles irgendwie doof. Eure Aktie geht so runter und der Markt ist so in Bewegung. Vielleicht solltet ihr das Unternehmen von der Börse nehmen und in Ruhe strukturieren und dann halt wieder dranbringen, dass ihr der Öffentlichkeit nicht so ausgesetzt seid. Die Pläne haben jetzt leider die Southeastern etwas rechts überholt, weil man hat dann den Plan vorangetrieben, genau das zu tun. Und Southeastern war dann plötzlich außen vor. Da hieß es, okay, ihr habt jetzt hier ein Angebot, die Aktien zu, boah, Jörg, weißt du es auswendig? 23 Dollar, nein, 13 Dollar, ja, 65 oder so. Mhm. Und die Southeastern fühlen sich übervorteilt. Die sagen, also das ist ja total doof. Wir haben die ganze Zeit die Strategie mitgetragen Richtung Geschäftskunden, Infrastruktur, Server, Storage auszubauen. Wir haben wirklich fett mit investiert und jetzt geht ihr von der Börse, speist uns ab mit 13,65. Genau, mit 13,65. Und hinten dran, wenn das ganze Thema Clients durch ist, werdet ihr reich und wir sind außen vor und haben 13,65 gekriegt. Mhm. Die Southeastern haben sich jetzt verbündet mit Icahn und werden also auf der Aktionärsversammlung gegen die Pläne stimmen. Die jüngste Verwerfung ist jetzt wieder passiert im Rahmen der Dell-Bilanzzahlen.
Oh,
irgendwas läuft im Hintergrund, Christian. Die Dell-Bilanzzahlen, die in den Umsätzen recht gut rausgekommen sind, also nahezu stabil im Umsatz, aber halt ein Desaster beim Ergebnis, also Ergebnis vernichtet, das heißt mit anderen Worten Fettmarkt gekauft. Und das Problem ist natürlich der PC-Markt. Und jetzt geht natürlich der Southeastern-Chef, Hawkins heißt er, genau. Der Southeastern-Chef, Mason Hawkins geht her und sagt, wir sagen es doch die ganze Zeit. Der PC zieht das Ganze runter, das Unternehmensgeschäft ist doch gut gelaufen, ist wirklich nicht schlecht gelaufen. Mhm. Und ihr wollt uns nur rausschieben und das geht alles nicht. Und wir werden dagegen stimmen. Das ist der aktuelle Stand. Allerdings gibt es fast wöchentlich neue Filings und es geht wirklich wild hin und her und bis zur Aktionärsversammlung wird das auch noch für einige Wellen sorgen. Das Interessante ist, es muss ja alles immer öffentlich gemacht werden und auch interessant ist, was so Filings kosten. Da geht es dann darum, den Plan zu detaillieren. Der ganze Going Private hat einen Wert von um die 25 oder was Milliarden. Und dann kostet so ein Filing schnell mal mehrere Millionen.
Wahnsinn.
Ich meine, das ist einfach ein Dokument. Nicht das Filing kostet mehr, sondern es zu veröffentlichen bei der Börsenaufsicht kostet mehrere Millionen, weil es geht ja um den Gesamtwert der Transaktion.
Das ist quasi wie beim Anwalt.
Also es ist schon wirklich erheblich. Mhm. Und meine These nach wie vor, und da stimme ich dem Mason Hawkins von Southeastern auch zu, und Dell sagt das ja selber auch, der Laden ist massiv unterbewertet. Ja. Genau wie eine HP Stand heute auch. Also das ist in Wirklichkeit alles sehr viel werthaltiger. Es sei denn, es würde so ein Laden sang- und klanglos pleite gehen, wovon nicht auszugehen ist. Im Zweifelsfall wird ein Oracle kaufen. Was immer geht, ja. Aus der Portokasse, das muss immer gehen.
Ja, der Karl Eigen, der hat sich jetzt nochmal ins Gespräch gebracht, da geht es jetzt nochmal um die PC-Sparte von HP, ne?
Ach, komm, hör auf.
Echt unglaublich, was da für Nachrichten aufpoppen da immer in seinem Umfeld.
Also die ich glaube, es gibt hier ganz grundlegende...
Der hat doch auch den Hört ins Gespräch gebracht.
Ja, der hat den Hört ja auch ins Gespräch gebracht bei HP, ja, um Gottes Willen. Oder bei Dell?
Bei Dell.
Stimmt,
bei Dell. Als neuen Dell-CEO hat er den doch ins Gespräch gebracht.
Also ich weiß nicht, was die Freunde Milliardäre sich da immer so vorstellen, was in der freien Wirtschaft geht.
Ja.
Und letztendlich auf dem Rücken der Kunden ausgetragen. Von deren Geld werden die Filings bezahlt und.
Ja, ist aber auch echt eine vertrackte Situation und man kann nur hoffen fürs Unternehmen, dass das jetzt möglichst
rasch über die Bühne geht. Ja, du hast ja diese Fristen, diese Vorlauffristen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann die Versammlung ist, die Aktionärsversammlung. Mhm. Da müsste ja die Einladung schon raus sein.
Ja.
Und sobald das geht, dann wird der Rest über die Bühne gehen, ist Ruhe. Und das wird auch höchste Zeit. Ja. Das geht ja schon fast ein Jahr.
Ja. So, dann haben wir hier noch einen Programmpunkt draufstehen, der heißt Entlassungen, wohin man schaut. In der Tat ist es so, dass im Moment massenhaft Stellen abgebaut werden. Computer Associates, besser bekannt unter dem Namen CA mittlerweile, entlässt 10% der Belegschaft. Auch bei NetApp gibt es einen größeren Stellenabbau. Hier sind 900 Stellen betroffen. RapidShare, Internetdienst, der ein Internet-File-Dienst, wenn man es letztlich so nennen möchte, wird 75% seiner Belegschaft entlassen müssen. EMC und VMware streichen 1.800 Stellen. Sharp entlässt nochmal 5.000 Mitarbeiter, wechselt auch die Führung aus. Und ich habe es gerade vorhin schon erzählt gehabt, auch Panasonic entlässt 5.000 Mitarbeiter. Jörg, da wird einem doch Angst und Bang, oder?
Als Angestellter in so einem Unternehmen, gerade wenn ich mir das so anschaue, diese margenträchtigen Storage-Größen, also EMC, NetApp, ja. VMware. Ich meine, das sind ja alles Softwarebuden, dass da nochmal irgendwelche Festplatten oder ein bisschen Blech drunter ist, ist ja egal. Ja. Also das kostet ja nichts. Und da denkst du ja eigentlich schon, also da ist ja aber jahrelang wirklich Geld gedruckt worden. Jetzt steht da irgendwo mal so ein latenter Druck und dann, klar, geht's immer zu Lasten der Mitarbeiter.
Geht immer zu Lasten der Mitarbeiter.
Ja, aber die Börse schreit nach Profitabilität und sonst was, ja, und ja. Ausbaden tun es dann doch wir, die handelnden Personen da an der Basis.
Stimmt. Ja, ist schon erstaunlich. Also wenn man vor allen Dingen eben solche Meldungen von Softwarehäusern letztlich, wie du richtig sagst, bekommt, die man eigentlich so im Kopf hat als Unternehmen, die extreme Margen nach wie vor auch noch machen. Was heißt extreme? Aber wirklich gesunde, gute Margen auch machen. Ne? Und dann solche großen, in so großem Umfang aber Personal dort abgebaut wird. Schon wirklich erstaunlich. Ja. Lasst uns Microsoft noch kurz besprechen. Bisschen über die neue Xbox haben wir ja schon gesprochen.
Ich habe sie gerade vorbestellt für 599 Euro. Ja.
Ach, Schnäppchen.
Donnerwetter.
599 Euro. Okay. Steht da schon ein Erscheinungstermin fest?
Ich schaue gleich nochmal rein.
Lieferung voraussichtlich am?
Irgendwann 2014, aber das ist doch egal.
Was,
2014? Nee, dieser Artikel ist noch nicht verfügbar. Reservieren Sie sich Ihr Exemplar jetzt.
Aha, machen noch keine.
Und erhalten es pünktlich zum Erscheinungstermin.
Ah, okay.
Windows 8.1, auch lange Zeit Windows Blue genannt.
Hauptsache Startbutton.
Genau, kriegt einen Startbutton jetzt, genau. Windows kriegt jetzt einen Startbutton. Es wird also ein, ja, darf man das Service Pack nennen, Update, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wird jedenfalls kostenfrei ausgeliefert werden für all diejenigen, die da unter ihren Kacheln leiden.
Wie das sieht, das, was mal Metro hieß, oder? Wieder Handelskonzern.
Genau.
Ja.
Wobei ich den Namen nicht schlecht fand.
Also man darf es ja nicht sagen. Ja, der Handelskonzern wollte nicht, dass man das sagen darf. Ja,
aber da hätte sich doch Microsoft mal ganz locker einigen können mit denen. Also da, es wäre noch eine
Frage. Ja, die Metro ist hergegangen, hat gesagt,
ihr müsst die gelb einfärben. Ne?
Nein, ihr müsst die MSH übernehmen.
Oder so, ja. Bei HP, was vielleicht gar nicht allzu viele mitbekommen hatten, gab es vor nicht allzu langer Zeit Bombenalarm. Dort wurde, soviel ich weiß, der ganze Standort in Böblingen sozusagen evakuiert.
Ja, richtig, genau.
Mussten alle Mitarbeiter raus, weil es eine Bombendrohung gab. Und vor einigen Tagen ist jetzt ein Zeitungsbericht veröffentlicht worden, beziehungsweise veröffentlicht worden, Andreas hat zuerst berichtet, genau. Also Bombenalarm in Böblingen hat sich dann letztendlich aufgeklärt.
Hat sich aufgeklärt, war ein Verwirrter aus Köln, der online einen gebrauchten HP-Drucker gekauft hat, der nicht mehr gedruckt hat, weil die Tinte leer war. Nein, das weiß ich nicht, warum denn. Aber es war Ärger über ein Gebrauchtgerät. Ärger über ein Gebrauchtgerät, genau. Ja. Was man online gekauft hatte.
Und was vom HP war. Und der und war dann da so erzürnt drüber.
Da gleich in Böblingen die Bombe platzen lassen.
In Böblingen angerufen. Und
also was ich so absolut interessant finde, ist, wie niedrig die Hemmschwelle liegt, irgend so einen Scheiß zu machen. Das ist doch wirklich nicht zu fassen.
Ja.
Ich meine, hätte der Typ das lustig gefunden, wenn in dem Unternehmen, wo er arbeitet, Bombenalarm ist und die Polizei mit irgendwelchen
Spürhunden und
streng riechenden Spürhunden durchs Büro patrouilliert. Und das ist ja nicht wirklich lustig. Könnte ja auch wirklich was sein. Und also das kann doch kein Mensch irgendwie in Ordnung finden. Und dann die Hemmschwelle ist so niedrig, so einen Quatsch zu machen.
Das wäre ja immer, wenn du nach USA einreist und an der Security alleine Witze über eine Bombe machst, knasten sie dich direkt ein und dürfen das auch.
Ja. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Warum sollte man das tun? Also das ist, also sowas ist mir nicht wirklich. Und ist das schon immer so gewesen?
Was?
Ja, dass die Hemmschwelle für so einen Blödsinn so niedrig liegt.
Ich glaube,
dass so die Leute
Bombendrohungen gibt es doch schon, gab es immer.
Bombendrohungen gibt es immer wieder.
Ja.
Also es ist echt erschreckend.
Ich weiß nicht, was jetzt da nicht daraus hervorgegangen ist. Hatte die mit der irgendwie erpresst oder war das einfach nur...
Nein, das war einfach Ärger.
Aber einfach nur Ärger.
Ich spreng euch in die Luft.
Ich spreng euch jetzt einfach in die Luft.
Genau. Das ist genau das.
Der hat mein HP-PDA von 1983 tut's nicht mehr.
Und ich habe es gestern erst gekauft.
Ja, aber ist auch, kann man das bewerten? Geschaut. Das ist ja auch wieder PR, ne? HP in aller Munde, auch in Sindelfinger Lokalanzeiger.
Ja, schwierig. Schwierig. Also ich glaube, lustig ist sowas nicht wirklich.
Nee, bei denen war großer Aufruhr. Und das Interessante war, das war zu einer Zeit, als sie in Rüsselsheim so viele Leute entlassen haben. Nämlich
stimmt,
da ging es darum, dass da der Standort der EDS-Standort deutlich zurückgefahren wird, diese ganze Outsourcing-Geschichten. Mhm. Und dann gab es da überhaupt sehr viele Umbrüche. Dann hat's anscheinend in Böblingen waren noch einige Leute raus oder haben gewechselt da gab es dann die wildesten Spekulationen. Ja, das Ex-Mitarbeiter, die da irgendwas gemacht haben und. Das hat wirklich eine große Lawine ausgelöst. Das war damals bei den Partnern, als das passiert ist, auch Gespräch. Mhm. Also das ist wirklich rumgegangen wie ein Lauffeuer. Mhm. Wann war denn das? Das war irgendwann im März oder wann?
Ich glaube, ja.
Februar, März, irgendwann Anfang des Jahres.
Ja, ich glaube, da war das, ja.
Und ich finde es auch völlig richtig, dass der junge Mann jetzt die Zeche zahlen darf.
Ja, sicher.
Also, klar. Geht's noch.
Umsatzsteuerkarussell. Jörg, kannst du uns mal erklären, wie das Umsatzsteuerkarussell funktioniert? Da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und jedes Mal sind wir dann so.
Es kommt immer raus, eigentlich funktioniert es gar nicht.
Und denke, wie geht das jetzt nochmal genau? Ansonsten kannst du den Link da auch mal öffnen, der dort drin ist in dem Google Doc. Da steht, siehst du es?
Da werden doch jetzt die Anklagen erhoben.
Endlich mal erklärt, wie es geht. Da gibt es jetzt ein Schaubild.
Das ist doch eine ganz, ganz gängige Praxis. Also ich kann mich da an meine Jugend bei so einem PC-Schrauber in München erinnern. Da wurde immer irgendwelches PC-Equipment nach Österreich verschifft im Auto gefahren. An der Grenze hast du dann, also an der Salzburger Autobahn, hast du dir dann die Mehrwertsteuer wiedergeholt, 16% damals.
Aha.
Und dann bist du über Kufstein wieder eingereist mit den Kisten. Also waren sie eigentlich direkt mal abgewertet. Ja? Und du hast einen Haufen Bargeld dabei gehabt.
Mhm.
Das ist, ich denke mal, gängig in der Branche. Also ich würde sagen, die IT-Branche hat das erfunden.
Aha, okay.
Die IT-Branche. Das kann wirklich sein.
Also ich habe dieses Geschäft, aus meiner Distributionszeit war es immer so, du hast dann irgendwo chargenweise irgendwelche HP Laserjets plötzlich gefunden, die einfach 10% unter deinem Einstandspreis waren. Und das Thema war da ganz normal. Mhm. Ja, die hat irgendjemand nach Tschechien verschafft auf Europaletten und die kamen dann über Österreich wieder zurück. Mhm. Und schon waren sie 10% günstiger. Also ja, ich meine, das ist Umsatzsteuerbetrug. Ich bin sicherlich 5 Jahre Gefängnis oder so, was du dann da kriegst. Mhm. Aber geheimnisvoll ist der Prozess für mich jetzt nicht.
Ja. Okay, alles klar. Na jedenfalls werden da jetzt auch die Anklagen erhoben und die Prozesse eben auch eröffnet. Und dann werden wir mal schauen, wie das dort ausgeht. Also und zwar den Hut auf die Augsburger Staatsanwaltschaft. Und es geht hier um Umsatzsteuerbetrug in dreistelliger Millionenhöhe. Das ist ja schon ganz ordentlich. Und insgesamt gibt es 17 Beschuldigte, die jetzt da hier gerade vor dem Kadi stehen. Ja, und wie du es auch schon richtig sagst, Jörg, es war hier ein Geflecht aus Steuerbetrug und die Gesellschaften, die saßen also in Deutschland, Österreich, Niederlanden, Dänemark und Norwegen. Ja, werden wir mal dranbleiben an dem Thema und wenn es dann was Neues gibt, natürlich auch wieder drüber berichten. So, das habe ich auch gelesen, was hier der Schicko noch eingetragen hat, fand ich mal ganz interessant. SAP will Hunderte von Autisten rekrutieren.
Habe ich auch gelesen.
War gestern auch ein interessanter...
Weil die so gut mit Zahlen arbeiten können.
Ja, genau.
Eine nicht näher genannte Person in meinem direkten Bekanntenkreis ist also bei Schrecken, Angst und Panik angestellt. Und sie sagt, wie hunderte Autisten rekrutieren, die haben wir doch schon. Also das hat mich jetzt wirklich, also ich finde natürlich interessant mal, dass auch das Handelsblatt und so darüber berichtet. Aber gerade bei einem Softwareunternehmen wie SAP ist normal.
Ja, eben. Genau. So, ja, was haben wir denn hier noch alles drin stehen an Unternehmen? Brother, wollte ich noch kurz was dazu sagen. Die hatten ja eigentlich geplant, sich die Reste von Kodak anzueignen. Der Deal ist geplatzt. Das kommt nicht zustande. Und obwohl man sich bereits sozusagen bereits handelseinig war und es gab dann ein sogenanntes Stalking Horse Gebot und das ist wohl Bestandteil des US-Konkursgesetzes und demnach kam das dann nicht zustande, sondern Bader hatte dann letztlich das Nachsehen dabei. Ja, jetzt sucht man nach irgendwie anderen Alternativen, um sich dort irgendwie einbringen zu können und noch weiter wachsen zu können. Das fand ich ganz interessant. Was haben wir dann noch? Rösel im Silicon Valley. Nee, darüber mag ich lieber nicht sprechen.
Da gibt's nette Bilder.
Ja, da gibt's Rössler Hacking.
Genau.
Man konnte es bei Heinz-Paul Bonn auch sehr schön nachverfolgen. Die ganze Tour.
Übrigens alles schöne Tumblr-Blogs. So, was haben wir dann
das
noch?
Das stimmt, ja.
Ja, ja, alles Tumblr-Blogs. Apple und die Steuern haben wir schon drüber gesprochen. Nachrichten zur Champions League. Ach ja, das ist noch ganz interessant. Lebara, ein Unternehmen, wo ja der Guido Wirtz mittlerweile als Marketingchef ist. Guido Wirtz ehemals, jetzt darf ich aber noch also Actavis sagen, also Actavis.
Ja, du dürftest sogar noch Actavis Peacock sagen.
Ja, dürfen wir dann Actavis Peacock sagen, genau. Der ist dann zu Lebara gegangen und dieses Unternehmen wird jetzt BVB-Sponsor. Also der Guido hat hier erste Arbeit geleistet, wie man sieht, ne?
Donnerwetter, ja. Mhm.
So,
das ist schon nicht schlecht.
Adobe, ja, da sollte man vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Andreas, du hast, glaube ich, Hardy Köhler unlängst besucht, oder?
Richtig.
Und mit ihm mal ein bisschen...
Wir sind neulich bei Hardy gewesen.
Mal ein bisschen über das Thema gesprochen. Adobe geht ja fast nahezu vollständig jetzt in Richtung Cloud, ne?
Sie gehen vollständig, also in den vor allem in diesen Grafikgeschichten, gehen sie Richtung Cloud. Jetzt muss ich bloß gerade mal meine Notizen suchen. Weil das war doch durchaus ein längerer Termin.
Wann ist das?
Oh, doch, doch, ich finde das schon auf jeden Fall.
Wo schreibst du das immer hin?
Muss bloß grad, muss bloß.
Muss. Ist in so einer Time-Capsule gesichert.
Ja, und bei dieser irren Geschwindigkeit, mit der diese Time-Capsule in der Zeit vor und rückwärts bläst. Okay. Also. Die Adobe geht auf Subscription. Auf Subscription-Modell. Und auf Cloud gehen sie nicht so wirklich. Aber schon so ähnlich. Das ist
Hybridmodell.
So eine Vorstufe, genau. Das heißt, man nutzt die Software noch ganz normal auf dem Rechner, man installiert sie aber aus der Cloud und sie wird dann immer abgedatet. So.
Das esse ich auch einen Kuchen.
Christian isst einen Kuchen, der ist wirklich ganz lecker. Es sind drei Dinge, die gehen. Es gibt erstens, was als erstes umgestellt wurde, waren die Software für Individuals, das heißt für Designer, für Einzelpersonen, für Consumer, die Dinge einsetzen. Es geht um die Suite, in der solche Dinge drin sind wie Photoshop, Freehand, InDesign. Mhm. Also die Versionen für Individuals wurden zuerst umgestellt, dann die für Professionals, das sind Agenturen, kleinere Unternehmen, und als nächstes wird umgestellt irgendwann Richtung Herbst für Enterprise.
Also du kannst diese Software nicht mehr im Laden kaufen, in der Box.
Es gibt keine Boxen mehr.
Du installierst sie aus dem Internet und
musst
dann einfach einen Betrag X pro Monat bezahlen zur Nutzung dieser Software.
Richtig. Und sie stellen um von, also statt der Masters Collection, die 3.600 Euro kostet, wird umgestellt auf Produkte, die 39 Euro im Monat kosten. Entspricht viel, also ist jetzt diese Offerte, die sie im Moment haben, entspricht 480 Euro im Jahr. Das heißt, man zahlt doch eine ganze Menge weniger. Allerdings zahlt man auch fortlaufend. Das heißt, wenn man das weiter benutzen will, muss man fürs nächste Jahr nochmal zahlen und fürs Jahr drauf und immer so weiter.
Hast aber natürlich immer den neuesten Produktstand.
Du hast immer den neuesten Produktstand. Okay, warum macht Adobe das?
Grund, die Distributor aushebeln wollen.
Grund eins, sie hassen den Zwischenhandel. Nein, der Zwischenhandel hat eine Rolle und verdient mit. Aha, der Zwischenhandel hat eine Rolle und verdient mit. Sie lieben den Zwischenhandel. Okay. Warum machen sie es noch? Sie machen es, weil es natürlich ein schönes Geschäftsmodell ist. Wegzugehen von großen Product Launches, und dann verdient man eine Zeit sehr viel Geld und dann wird es weniger und dann muss man schauen, dass man es in den nächsten Launch hinbekommt. Mhm. Wenn der sich verzögert, ist das natürlich auch nicht richtig lustig. Das heißt, es geht auf kontinuierliches Geschäft vom Modell her deutlich schöner, wenn man mal umgestellt hat, denn der große Batzen entfällt, den man am Anfang kriegt. Das heißt, wenn ich jetzt statt 3.000 Euro nur noch 39 pro Monat zahle, verteilt sich es natürlich anders. Im Moment ist es allerdings so, dass man die Jahresgebühr upfront bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Jahr kaufe, zahle ich jetzt die 480 Euro. Mhm. Und das kann ich dann für mich aufteilen, aber ich lege die einmal vor.
Okay.
Okay. Warum machen Sie es noch, abgesehen vom Geschäftsmodell? Die sagen, es steht ein Druck durch die Anwender dahinter, der erheblich größer geworden ist, je schneller die Online-Dinge sich entwickeln. Und zwar der Druck, dass man neue Features sofort haben möchte und nicht erst 2 Jahre warten, bis der neue Release rauskommt. Mhm. Meines Erachtens ein total valider Punkt. Adobe hat darauf reagiert und hat die Releases dann im Jahresrhythmus gemacht und ist dann anschließend umgestiegen, hat gesagt, okay, wann immer wir was fertig haben, wird das sofort eingespielt. Wir gehen von den Releases ganz weg. Wir gehen von Boxen weg. Das führt alles zu nichts, alles scheiße. Mhm. Wir gehen auf ein Online-Modell und wir gehen da auf ein Abo-Modell. Mhm. Jetzt kannst du ja sagen, okay, die 3.000 Euro, die man dann am Anfang nicht mehr macht, das tut weh. Jetzt ist anscheinend so, dass dass der Average Selling Price, den der tatsächlich erzielt wird, wenn man draußen unterwegs ist, über alle Lizenzformen gerechnet, bei der Creative Suite bei $700 liegt und bei der Creative Cloud bei $600. Das heißt, tatsächlich werden die Sachen sehr viel günstiger verkauft und das Gap ist in Wirklichkeit gar nicht so groß. Und dann ist es so, dass man hinten dran auch das Partnermodell angepasst hat. Das heißt, es gibt eine Marge wie bisher, die liegt irgendwie bei 10-12% Frontend-Marge. Bei Neugeschäft gibt es Deal-Registrierung. Früher hieß das Demand Generation Incentive, wo man deutlich höhere Prozentsätze bekommt. Früher war es so, bei Projekten größer 50.000 waren es 7% und bei Projekten zwischen 10.000 und 20.000 waren es auch 7%. Neu ist bei 5 Seeds 20% und bei 20 Seeds 30%. Das heißt, die Prozentsätze für Neugeschäft sind deutlichst attraktiver geworden als früher für die Partner. Und das sollte sich dann ja auswirken. Es ist im Moment so, es gibt im Moment nur die Suiten und nicht die Einzelprodukte. Die Einzelprodukte wird es irgendwann ab Herbst geben. Es gibt eine Partnerbindung, also einen Partnerbindungsmechanismus, der läuft folgendermaßen. Wenn der Endkunde von einem neuen Partner beziehen möchte, muss er das bei Adobe melden. Adobe hat bei sich eine Datenbank, auf der Endkunden zu Partnern zugeordnet sind. Und die Wechsel gehen tatsächlich nur nach Meldung bei Adobe. Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, okay, ab morgen kaufe ich bei wem anders. Adobe muss die Wechsel natürlich freigeben, aber es ist halt so eine psychologische Schwelle, die doch erstmal die Bindung erhöht.
Jetzt habe ich jetzt schon wieder ein Geschäftsmodell. Ich werde jetzt Adobe-Partner. Stell mich dahin, mach eine Website auf und sag, bucht bei mir, ich gebe euch 50% meiner Commission. Also kauft ihr hier diese Creative Suite Cloud oder so, nicht für 49,99, sondern ihr kriegt von mir nochmal 5% Rebate.
Aha. Ja? Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden? Der Endkunde kann nicht direkt bei Adobe auf der Webseite einkaufen.
Der Endkunde kann auch direkt bei Adobe auf der Website kaufen. Mhm. Wobei die Einstellung von Adobe ist, wenn der Partner dir einen Mehrwert bringt, wirst du bei dem kaufen, weil du den Mehrwert schätzt. Wenn der dir keinen Mehrwert bringt, dann kannst du auch kaufen, wo du willst, dann ist es wurscht. Dann gibt es keinen Grund, warum du dem die Kohle gibst und nicht wem anders. Und der sagt, es geht halt sehr stark darum, dass die Partner ihre Mehrwerte einbringen und wirklich Mehrwerte bringen und nicht
kein Jörg-Geschäftsmodell draus machen.
Kein Jörg-Zahlmann-Geschäftsmodell draus machen.
Noch eine Frage hat er.
Nein, und dann gibt's noch die Frage, muss man jedes Update mitgehen auf der Stelle?
Ja.
Muss man wohl nicht.
Aha.
Da weiß ich aber nicht, wie es funktioniert. Das müsste man sich dann mal genauer anschauen. Man muss nicht jeden Schritt automatisch mitgehen. Zumindest im Moment noch nicht. Und was passiert, wenn einer keine dicken Leitungen hat, zum Beispiel im Bayerischen Wald? Mhm. Da habe ich mir aufgeschrieben, wie das heißt.
Versand per USB-Stick nach wie vor.
Genau. Da ist es so, dass entweder der Händler für den Kunden oder der Distributor für den Händler ein Installationspackage, sag ich jetzt mal, aufsetzen kann. Ich finde jetzt dummerweise.
Auf CD oder sonst irgendwas.
Genau. Das heißt, der kriegt dann wirklich Datenträger und also ist durchaus auch vorgesehen. Er meinte, sie haben mit dem Service für Individuals schon experimentiert und sind da schon relativ weit in der Fehlerbehebung, um halt zu sehen, was da alles sein kann oder nicht. Okay. Und auf der anderen Seite, Jörg, natürlich, du kannst die Modelle immer so aufsetzen. Klar, kannst jeden Rabatt weitergeben.
Das hat der Handel im Griff.
Das hat der Handel super im Griff. Das hat auch die Distribution super im Griff. Da läuft das ja die ganze Zeit so. Aber auf der anderen Seite ist immer das Geschrei groß, wenn es heißt, die Margen sind ja so gering, wir verdienen ja nichts mehr.
Und der Distributor verdient aber trotzdem noch, oder?
Und der Distributor verdient auch noch. Also es geht ganz normal über Distributor. Ich bestelle das bei meinem Händler. Der Händler bestellt das in der Distribution. Der
Distributor macht denn das Sinn?
Also über
ich
meine,
dass man das jetzt noch in der Übergangsphase so aufrechterhält, kann ich mir ja gut vorstellen. Aber ehrlich gesagt, was macht denn das in Zukunft Sinn, einem Distributor da noch Anteile an der Marge zu geben für nichts? Also der nimmt dann noch nicht mal mehr das Produkt in die Hand.
Der Distributor,
der macht doch gar nichts
mehr. Der Distributor hat doch immer, die haben jetzt auch alle ihre Cloud Divisions.
Ja.
Ja. Und jetzt enablen sie den Markt für die Cloud und dann kommen die Hersteller und sagen, hey, du bist eigentlich useless. Ja? Ja. Und dann war's das. Aber du hast es zwar schön enabled jetzt, dafür haben wir dir ja Geld gegeben, aber dann du, in so einem Modell jetzt, wie Adobe das macht oder wie Microsoft das auch macht, der Distributor hat da doch keine Daseinsberechtigung.
Nein, sehe ich auch so.
Die Kundenbeziehung in 5 Jahren ist immer nur Endkunde zum Softwarehersteller. Ja, der Reseller, der hat seine Daseinsberechtigung, auch das Ding zu supporten und so, da ganz klar.
Also neue
Installation. Ja. Aber der Distributor, den sehe ich da nicht. Also ist traurig für die Distribution jetzt, aber
das ist so. Ja, die kann sich da, denke ich, auf alle Fälle schon mal drauf einstellen. Das ist auch
also
eine disruptive Kraft in
also
diesem
die
Fall.
Also die Distribution muss ihre Rolle ganz klar neu finden, weil so wie das im Moment läuft, wird das nicht funktionieren, das denke ich auch. Ich denke, die Ausrichtung, stärker nach Value-Add-Themen zu gehen und stärker nach Dienstleistungen zu gehen, ist in der Distribution überaus sinnvoll.
Ja, sinnvoller zumindest als auf Cloud-Geschäft
zu setzen. Und überaus notwendig. Ob auf der anderen Seite, ob ein Hersteller wirklich jetzt mit 20.000 Partnern, die jeden Produktverkauf abrechnen will und, oder das mit der Distribution, oder ob ein Hersteller dann Millionen Kundentransaktionen tatsächlich selber handeln will und nachverfolgen und. Also das sehe ich auch nicht unbedingt.
Nein,
also,
ich glaube, dass ich
also
das
eine Microsoft, jede Windows-Transaktion selber verwalten wollte, das ist doch massiv, das weiß ich nicht, das ist ja massiv, oder?
Macht doch gar keinen Sinn.
Und dann Mahnungen schreiben und Kohle eintreiben, können die Händler doch sehr, sehr viel besser. Und den Händlern tut es doch erstmal weh. Und nicht Microsoft.
Naja, ist schon richtig, ja. Ja, ich denke schon, dass da massive Verschiebungen
also vom organisatorischen, ich weiß auch nicht, ob Microsoft tatsächlich mit allen Partnern da direkt das ganze Geschäft abrechnen will. Und ob man es so weit automatisiert bekommt, dass das, brauchst du eine Buchhaltung wie die Telekom.
Ja, aber im Moment ist es ja so, ist es ja wohl so, ne? Wird ja nichts direkt verkauft.
Im Moment wird es alles über einen Channel abgerechnet, ja klar.
Geht ja alles über Partner. Aber für mich ist das
nur vom eine Frage. Backoffice schon eine interessante Überlegung.
Ja, aber ich denke, für mich ist es schon eine Frage der Zeit, bis der Hersteller dieses Thema zumindest zu einem Gutteil selber machen wird, weil das macht einfach auch keinen Sinn, dann noch einen Händler dazwischen zu schalten, wenn er nichts tut, also wenn er nachweislich keinen Mehrwert dazu leistet und es gibt genügend Endkunden.
Ja, wenn der Händler keinen Mehrwert
die sagen, ich will jetzt einfach nur ein Office-Paket und Ende aus, da brauchst du nichts weiter drum machen. Warum? Klar, das riecht nach Direktgeschäft.
Also Microsoft hat zum Beispiel dieses Credit und Collection oder die Incentivierung der Partner an Accenture outgesourced. Das heißt also, wenn wir als Microsoft-Partner im Office 365-Bereich Provisionen kriegen oder auch bezahlen müssen, du musst ja auch bezahlen, wenn du es nutzt, ja. Also dann haben wir eine Account-Managerin, die sitzt in Irland und die ist bei Accenture. Mhm. Die hat zwar eine Microsoft-Mailadresse, aber das sieht man immer mit einem V-Bindestrich.
Achso, das sind die Vendoren.
Genau, Vendoren. Ja, und also die ist von Accenture. Das ist halt eine externe Buchhaltung, die da eingekauft haben. Und ich denke, Adobe sitzt da ja, ist ja mal 5 Häuser weiter. Das wird ja nicht anders sein. Die werden jetzt auch nicht aus heiterem Himmel irgendwo eine riesen Buchhaltung einstellen.
Ja. Nein, selber machen ist da, glaube ich, nicht die Option.
Nee, ich meine, das kannst du ja wirklich outsourcen und
ja, aber im Moment, skalieren. Ja, aber im Moment hast du ja schon outgesourced.
Hast du schon
outgesourced. Und gar nicht blöd skaliert, weil die deine Buchhaltung für dich machen, verkaufen dir noch das Produkt und machen dich beim Kunden beliebt. Das ist ja eigentlich ein ganz schönes Modell. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Accenture das machen würde. Ob man der so viel Geld geben könnte, dass sie es machen würde.
Berater macht für Geld alles.
Also richtig, das ist ja Frage der Summe.
Sehr gut.
Aber es ist wirklich schon eine spannende Geschichte. Und gut, Adobe ist, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Adobe ist halt in einer relativ komfortablen Situation, weil wenig Wettbewerb.
Eigentlich keiner, oder?
Ja, also es gibt Corel, da hast du, von Corel habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Und es gibt natürlich, also bei den Kids heute geht das total anders. Der Christoph, der eben noch da war, der hat irgendwann einen neuen Rechner gekriegt, da war der 14. Der hat als erstes den Rechner platt gemacht, da war Windows drauf, also das ganz normal, erst den Rechner platt gemacht und dann hat er binnen kürzester Zeit einen völlig funktionierenden Rechner mit jeder Software gehabt, hatte drauf irgendein Linux, OpenOffice, GIMP.
Unbedienbar leider, aber
GIMP, trotzdem. Aber ich weiß nicht, was er noch alles hat und der war völlig ausgestattet. Hm. Der war plötzlich fast so gut ausgestattet wie ich.
Ja,
gut, und PowerPoint, sowas macht der nicht.
Naja.
Das, doch, hat er für die Schule schon
gemacht. Excel dann, macht er nicht.
Dann machst du dann ein Prezi.
Also das, also ich denke, Konkurrenzsituation hin oder her, das wird auch an Adobe nicht so spurlos vorbeigehen. Der Trend hin zu freier Software, die irgendwie online stattfindet oder zu Webdiensten, die das machen, die das dann.
Du musst dir auch mal überlegen, wie fangen die denn den Umsatz auf? Ja, jetzt hat die Creative Suite, die kam jährlich raus, hat 3.000 Euro gekostet. Dann hast du halt irgendwie ein Upgrade für 600 Euro gekauft, immer mal wieder. Jetzt zahle ich 500 Euro im Jahr dafür, nach deiner Rechnung.
Ja.
Entschuldigung, da vernichte ich mir ja als Konzern erstmal Umsatz, weil dass die Channel-Marge dazwischen gering war, wissen wir ja alle.
Das haben sie aber das hat ja der Adobe-Chef aber auch klipp und klar gesagt, das wissen sie
das
auch,
ist dass das passieren wird. Ja, das ist mit Ansage.
Und das ist alles mit Ansage und haben da auch aufgezeichnet, wie sich das auch konkret entwickeln wird. Aber ich denke, du musst halt diesen Schritt auch irgendwann wagen. Ich meine, er ist jetzt relativ radikal bei Adobe, aber ich denke, es macht durchaus Sinn. Also und ich sehe das schon auch so. Dieses Alleinstellungsmerkmal, was Adobe hat, in vielen Bereichen Produkte, wo es kaum Mitbewerb gibt, da kannst du das jetzt einfach mal so durchziehen und umstellen. Und halt dich schon fit machen, für ein Stück weit für die Zukunft. Da werden andere Unternehmen, denke ich, schon noch mehr unter Druck geraten, die das noch überhaupt nicht überlegt haben, wie sie das mal machen wollen.
Ja, dass der Schritt bei immer mehr Softwareherstellern kommt, ist klar. Aber wie man ihn am besten managt, ohne unter die Räder zu kommen.
Ja.
Und sagen wir mal so, der am längsten an dem klassischen Modell festhält, der wird am meisten Umsatz einsammeln können, weil alle anderen schon halt was verlieren, aber der wird sich auch am schwersten tun, in der neuen Welt anzukommen.
Ja, also Adobe wird sicherlich im Vorfeld genügend Geld auf die Seite gelegt haben, um, sagen wir mal, den Umsatzeinbruch, der jetzt zu erwarten ist, in nächster Zeit einfach zu kompensieren. Muss ja so machen. Ne?
Ja.
Aber sagen wir mal, es ist von langer Hand geplant, sagen wir es mal so.
Das ist von langer Hand geplant.
Das ist nichts, was irgendwie so knallerfall
ist. Muss man ja schon, um die Systeme so aufzustellen, dass das überhaupt funktionieren kann. Wird spannend sein zu verfolgen. Wir sind mit Hardy im Gespräch, dass wir Channelcast im Herbst bei Adobe machen.
Okay.
Und er sagt, lass uns warten, bis die Enterprise-Geschichten online gegangen sind und dann kann man mal erste Bilanz ziehen und dann schauen wir uns genauer an.
Mhm. Interessant.
Das heißt, Channelcast bei Adobe im
Herbst irgendwann.
Oktober, sowas, November.
Ja.
Man kann sich schon mal drauf freuen.
Genau. So, wir sind am Ende unserer Liste angelangt. Haben ganz schön was abgearbeitet heute, würde ich mal sagen. Ne? Liebe Schwan, und Haufen Punkte. Haben wir auch etliches, aber auch ausgelassen, sehe ich gerade.
Echt?
Das ganze IBM-Thema haben wir jetzt mal hier.
Haben wir was total
Wesentliches
mal ausfallen lassen?
Naja, IBM.
Also eine Meldung, die steht hier völlig schräg drin, die haben wir auch ausgelassen. Ich kann auch nichts dazu sagen, aber ich fand das so beachtlich. Vodafone hat einen Gewinnrückgang von 90% zu verzeichnen.
Mhm.
Fand ich total irre. Ich konnte mich bloß noch nicht richtig drum kümmern, weil es mich schon erheblich interessieren würde, woher das wohl kommt.
Ja. Das ist bestimmt die hohen Investitionen in das Thema LTE.
Oder in das Thema Netzausbau.
Ja.
Aber das müsste man schon mal rauskriegen.
Aber vielleicht liegt das auch an dieser irre teuren Programmierung des Voicemail-Systems, mit dem die ihre Kunden verärgern.
Ja. Weitere dicke Brocken trafen das Unternehmen. In Italien und Spanien mussten 7,7 Milliarden Pfund abgeschrieben werden, eine Folge der europäischen Wirtschaftskrise.
Sag mal, in was für einer Währung
rechnen die denn ab? Wie das Unternehmen offiziell auf der Homepage mitteilt, sagen die Erlöse um 4,2%. Na, das ist ja nicht viel. Das sind immer noch keine 95 Euro. Blablabla. Oh mein, ruhig durchlesen.
Ja. Also das halte ich für eine interessante Geschichte. Das können wir fürs nächste Mal aufgreifen und den Sektor mal beleuchten.
Genau. Gut, dann kommen wir wie immer zu unserem letzten Punkt, nämlich den Picks.
Boah, wir sind schon fast wieder durch, ey. Ist ja nicht zu fassen.
Kaum drei Stunden später, dann ja, ist er auch fertig.
Richtig. Hat jemand einen Pick von euch?
Mhm. Ja, ich habe vorhin schon einen angekündigt.
Okay, sonst fange ich mal an.
Fang du ruhig an. Ich habe einen.
Ich habe zwei Sachen, die ich gerne empfehlen möchte, nämlich das eine, ein Podcast-Tipp. Ein Podcast, der immer so zwischen 10 Minuten und 15 Minuten geht.
Echt? Das ist kein Podcast?
Nein, nicht wirklich. Ein Kurzpodcast. Podcast unter zwei Stunden ist keiner. Der heißt Viva Britannia und wird gemacht von einem Podcast, das ist der Sven Rudloff, den habe ich unlängst auch mal persönlich kennengelernt bei so einem Podcaster-Treffen. Der arbeitet auf der Insel seit vielen, vielen Jahren und der hat dort mal, stellt dort in seinem Podcast immer Themen gebunden, so ein paar Eigenheiten der Briten erklärt er dort einfach mal. Also er erzählt mal eine Viertelstunde über Autofahren in Britannien, was zeichnet es besonders aus, was machen die einfach anders. Oder er redet mal eine Viertelstunde über Essen in Großbritannien. Ja, also
ja, das ist auch ein interessantes Thema.
Wie gestaltet der Engländer sein Frühstück, Mittagessen, was ist der Unterschied zwischen Lunch und Dinner, stimmt denn das mit der Minzsoße und dem Lammbraten und so weiter und so fort. Und der macht das auf eine sehr unterhaltsame und mit vielen Hintergrundinformationen gespickte Art. Es geht darum, warum lieben die Engländer ihre Pubs so. Also egal, ob man jetzt Großbritannien-Fan ist oder auch nicht. Ich war vorher keiner jedenfalls, aber seit ich den Podcast höre, muss ich sagen, fühle ich mich zumindest mal besser über die informiert. Es sind viele Sachen drin, die man so auch überhaupt noch nicht gehört hat und die einen auch sehr verwundern, bis hin zum Thema, wenn Engländer beispielsweise Häuser bauen und ihre Bäder einrichten und Installationen einrichten, verwenden die noch heute keine Mischbatterien. Also
die haben zwei Wasserhähne.
Immer noch zwei Wasserhähne. Das hat aber ganz bestimmte Gründe beispielsweise. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr parat, aber Sven Rudloff in seinem Podcast erklärt es. Also abonnieren, in iTunes reinschauen oder auf seine Webseite gehen, Viva Britannia, und den Podcast abonnieren. Kommt alle 14 Tage und dauert, wie gesagt, so maximal eine Viertelstunde. Kann man gut mal zwischendrin hören und ist hoch amüsant und auch sehr informativ. Das ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp, ich war mal wieder im Kino. Ich bin ja jetzt nicht so ein häufiger Kinogänger, aber einen Film wollte ich mir doch unbedingt anschauen. Und zwar habe ich mir den neuen Star Trek Film angeschaut, Into the Darkness. Wart ihr schon drin? Habt ihr euch den schon angeschaut?
Muss ich noch dringend sehen.
Genau. Jörg macht gerade das richtige Zeichen dazu. Ich bin aus Versehen, oder was heißt aus Versehen? Ich wusste nicht, dass es ein 3D-Film ist. Ich bin jetzt eigentlich nicht immer der große 3D-Fan. Finde es ein bisschen albern. Die an der Kasse fragte mich dann jedenfalls, ob ich meine Brille dabei hätte. Habe ich gesagt, habe ich doch auf. Und ich sag, nee, sie meinen die mit den Scheiben drin. Mit dem Polarisationsscheiben, sage ich, nee, dann habe ich die eben auch noch dazu erworben. Und ich bin ja so Generation Star Trek. Ich habe als Kind natürlich Raumschiff Enterprise rauf und runter geschaut und dann die ganzen Folgeserien. Ich denke, ich habe da so ziemlich alles mitgenommen. Und Star Trek Into the Darkness, ich kann es nur empfehlen, anschauen. Sensationeller Film. Sensationell. Also er wird genau dem gerecht, was man von einem guten Star Trek Film erwartet. Ganz tolle Szenen drin und das ist wirklich mal ein Film, wo ich sage, da macht 3D wirklich Sinn. Mhm. Also so in diesem Weltraum und mit diesen ganzen Perspektiven, da ist es wirklich mal, weil der Film ist jetzt nicht drauf getrimmt, so diese typischen 3D-Action
Dinger da irgendwie zu machen, dass das Zeug da ständig auf dich zufliegt, so dieses Billigtrick sozusagen, sondern die machen das schon sehr gut, dass du so eine räumliche Perspektive einfach von vielen Sachen bekommst. Und insofern ist er wirklich zu sehen. Ich mag auch also den Neustart Star Trek sozusagen. Es gab jetzt den ersten Teil, der jetzt nochmal die Rückblende gibt zu den Anfängen. Also wie ist Captain James T. Kirk überhaupt Flottenoffizier geworden und so weiter. Der junge Spock, all das erleben wir ja jetzt. Und J.J. Abrams als Regisseur hat da wirklich einen tollen Streifen abgeliefert. Wir dürfen, denke ich, auch gespannt sein. Er übernimmt ja jetzt auch die Regie für Star Wars, die nächsten Teile, die kommen werden. Mal schauen, wie er die beiden so unterscheidet. Ich finde es auch schauspielerisch gut. Also diese Besetzung ist klasse. Ist viel Witz mit dabei, viele super Dialoge. Also ich kann es nur empfehlen, solange er noch im Kino läuft, unbedingt anschauen. So, Andreas, du hast auch einen Pick eingetragen.
Aber ich hätte noch einen dazwischen.
Ah ja,
der da gerade passt.
Ja, Logo. Okay.
Der beste Werbespot der letzten Jahre, der mir über den Weg gelaufen ist, ist also Zachary Quinto. Das ist der neue Spock
gegen
Leonard Nimoy, den alten Spock. Gibt es einen Audi-Werbespot mit den beiden, also wo sie gegeneinander Auto fahren. Da veröffentlichen wir den Link. Das ist ein aberwitziger Werbespot.
Okay.
Ja, also einfach aberwitzige Audi-Werbung mit zwei sensationellen Schauspielern.
Okay, ich schau gerade mal, ob ich den finde.
Das ist, du musst einfach nach Spock versus Spock und Audi suchen, dann findet sich das sofort. Also haben sich irgendwie zum Golfspielen verabredet. Also muss man gesehen haben. Kann man in einem Podcast nicht beschreiben. Also wenn man so ein bisschen in dem Trekkie-Thema drin ist, dann ist das natürlich historisch gleich mal ganz anders.
Ja. Aha.
Und
okay, ich habe ihn zumindest schon gefunden. Komm mal rein,
mach
ich
dann den Link rein. Ganz weit vorne.
Sehr gut. Okay.
Aber Andreas, ich hatte dich unterbrochen.
Nein, du, keine Sache. Das hat ja gepasst. Mein Pick geht in eine total andere Richtung. Und zwar geht's auch online. Es geht um eine Empfehlung einer Website. Und zwar könnt ihr euch noch erinnern an Fast Company.
Ja.
Gute Zeitung.
War eine wirklich gute Zeitung. Ich glaube, ist das nicht gekauft worden von Bertelsmann damals?
Ich muss mal gucken, ob ich die nicht noch bezahle auf meinem iPad. So, ich dachte.
Es gibt sie noch. Es gibt sie noch. Es gibt eine Online-Ausgabe davon. Und die Fast Company, das war ja eine dieser Business 2.0 Zeitschriften, die es damals gab.
Der auch überlebt hat. Nachfolger von Red Herring.
Der Nachfolger vom Red Herring. Red Herring fand ich eine...
Abo bezahlt.
Donnerwetter, nicht schlecht. Ja. Also Red Herring fand ich eine sensationelle Zeitschrift damals. Hatte ich auch abonniert. Fast Company hat eine Unterwebsite aufgemacht. Fast Co-Labs. Auf der sie Publishing-Experimente machen und unter anderem auch über die Zukunft des Publishing sprechen, aber auch über Technologiethemen. Das geht so ein bisschen in Richtung All Things D, allerdings sehr viel technischer, teilweise auch für Zielgruppe Entwickler, so Webentwickler, Programmierer, die wirklich erheblich gut gemacht ist. Es ist sehr viel drin über die Verschmelzung von Technologie und Publishing. Ein Artikel, der absolut lesenswert ist, den ich kürzlich gelesen habe, ist, warum Anthony DeRosa zu circa gewechselt ist von Reuters. Kann ich absolut nur empfehlen. Es sind sehr viele Technologiethemen bewertet, gerade auf online hin. Und es zeigt ganz deutlich, wie sehr auch die IT eigentlich mit der Online-Welt zunehmend verschmilzt.
Ja.
Und warum Yahoo, über die wir vorher gesprochen haben, nicht mehr unbedingt ein Randthema für unsere Branche ist, sondern tatsächlich auch für die ganz normale, sag ich mal, IT-Branche immer mehr ins Zentrum rutscht.
Absolut.
Also Fast Co-Labs anschauen und kann man auch Kollegen empfehlen. Wenn ihr wissen wollt, wohin es mit dem Publizieren geht, die Diskussionen, die in Amerika geführt werden, sind erheblich fortgeschritten gegenüber dem, was hier diskutiert wird.
Kommt jetzt aber langsam nach Deutschland, da fällt mir in dem Zusammenhang ein, und ich weiß allerdings nicht, ob es frei verfügbar ist, Kai Diekmann, Chefredakteur der Bild, war jetzt längere Zeit, etliche Monate,
ist sogar immer noch
im Silicon Valley unterwegs, hat sich eine Auszeit sozusagen genommen, Jetzt gab es aber ein ganz interessantes Interview mit ihm im Handelsblatt, also mal dazu befragt wurde, wie wirkt das ganze Silicon Valley so auf Sie, was passiert, wenn Sie zurückkommen? Und Kai Diekmann hat schon mal seine Redaktion darauf vorbereitet und hat gesagt, es wird ganz massive Umbrüche geben.
Ja.
Nicht, was die Bild-Zeitung selber anbelangt, als Printmedium, die wird natürlich weiter existieren, aber er sagt halt, wir waren in der Früh, seit 60 Jahren sitzen wir jeden Morgen zusammen und überlegen uns, was sind die großen Themen, die wir in unsere Bild-Zeitung sozusagen spielen können, und dann verweist er halt auf sein Smartphone und sagt, und jetzt sind wir halt wirklich im Echtzeitalter angekommen. Es bleibt nicht mehr die Zeit, sich in der Früh zu überlegen, was sind die großen Themen, sondern es findet halt alles in Echtzeit sozusagen auch statt. Und er sagt halt, wir sind eigentlich die Zeitung der großen Buchstaben. Ja, also hat er natürlich auch recht mit seinen fetten Schlagzeilen. Sagt er, ja, das funktioniert natürlich auf dem Smartphone nicht mehr. Das sei schon auch eine große Herausforderung, die sie da jetzt noch zu meistern haben. Aber er sagt auf alle Fälle, wenn er zurückkommt, wird bei dem Thema kein Stein auf dem anderen bleiben.
Also ja, was ich jetzt hier zunehmend feststelle, je länger ich auf diesen Seiten lese und dann flankierend auf irgendwelchen Blogs, die wirklich interessanten Diskussionen werden überhaupt nicht von Leuten geführt, die aus der Technologie-Ecke kommen, sondern tatsächlich von Journalisten, die bei großen Medien aussteigen und sagen, hey, das ist überhaupt nicht zeitgemäß.
Ja.
Wir haben richtig Bock, was anderes zu machen, und wir machen das auch. Bloß in unserem alten Wirkungsfeld ist es nicht möglich.
Geht's nicht.
Weil die Verlage verstehen es nicht. Die verstehen es nicht, sie können es nicht, es hängt so viel Ballast dran. Ja. Und das war auch diese Geschichte von diesem De Rosa, der erste Social Media Editor bei Reuters gewesen ist. Und der jetzt zu einem Startup gegangen ist, aus einer wirklich guten Position.
Gibt ja mehrere Bekannte, da gibt es den Thomas Knüver noch, der früher beim Handelsblatt war, dort sein eigenes Blog jetzt hat, Indiskretion Ehrensache, oder den Richard Gutjahr, ehemaliger Journalist beim Bayerischen Rundfunk, der mittlerweile da auch was selber Eigenes auf die Beine gestellt hat.
Also das ist eine sehr spannende Diskussion. Auch sehr spannend übrigens nachzulesen auf Fast Company Labs ist die Zukunft des Retails.
Mhm.
Die haben so Artikelformate, das ist so ein bisschen wie redaktionelle Schwerpunkte. Das heißt, es ist ein kurzer Artikel, der dann in mehrere Stränge verzweigt und dann tatsächlich die Entwicklung von Geschichten und flankierenden Geschichten in eins trägt. Es ist wirklich sehr spannend. Also Future of Retail nachlesen auf Fast Company Labs.
Okay.
Genau.
Alles klar, dann herzlichen Dank. Uns bleibt am Schluss noch der Hinweis, dass wir natürlich nach wie vor unsere Amazon-Wunschliste haben. Dann, wie gesagt, die Webseite wurde umgebaut. Man findet dort oben jetzt auch einen kleinen Button, da heißt Spenden. Warum haben wir den eingerichtet? Wir müssen unser ganzes Zeug natürlich hier auch hosten. Ich stoße da so langsam an die Kapazitätsgrenze. Wir haben da mittlerweile so viele Podcasts da oben liegen, das ist echt unglaublich.
Ich kaufe da
noch jedes Mal noch Speicher dazu. Also wer uns da ein bisschen unterstützen möchte, kann es natürlich auch gerne tun. Und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Jörg. Schön, dass du heute da warst.
Die Freude war wie immer groß.
Und dein Feiertag sozusagen heute geopfert hast. Aber viel Anfang hätten wir heute draußen eh nicht können, Jörg. Also von daher ist egal.
Ich habe ja heute Morgen schon versucht, meine Hütte zu putzen und bin dann schreiend rausgerannt und habe gesagt, ich habe was Wichtiges zu tun.
Und das war nicht gelogen.
Genau. So, dann wird es so sein. Andreas, glaube ich, du gehst jetzt zunächst auch mal in wohlverdienten Urlaub.
Ich werde jetzt 2 Wochen demnächst im Urlaub sein, wandern in der Uckermark? Wenn das Wetter danach ist. Ansonsten rumsitzen in der Bude in der Uckermark. Okay. Aber hey.
Hauptsache, du hast Internet.
Aber Hauptsache, ich habe Internet.
Genau. So, ja, aber ich denke, wir werden uns dann so in den nächsten 4 Wochen, denke ich, wieder zu einer Sendung zusammenfinden können.
Genau.
Und dann wieder unseren Rhythmus aufnehmen. Ja, dann herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und wir sagen auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss. We'll be right back.
Thank you.